Kack- und Sachgeschichten, Folge 108. Wir sprechen über das schöne kleine Filmchen, ein Schweinchen namens Babe. Was ist der sogenannte Babe-Effekt? Was hat Hitlers Mein Kampf mit diesem Kinderfilm zu tun? Warum bedeutet der Spruch "No animals were harmed in this film" im Prinzip überhaupt nichts? Und warum machen Schweine in einer gewissen Phase ihrer Entwicklung eine Grunge- und Metalcore-Phase durch? Ich bin Fred und ich wünsche viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Es riecht ein bisschen nach Stall im Kack- und Sachstudio.
Wir haben nicht gelüftet eine Woche.
Ja, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, das Farmleben. Ja, willkommen beim Podcast mit Klugschiss. Ich begrüße bei mir am Tisch meine beiden Mitkakonauten. Herzlich willkommen, lieber Tobi.
Moin.
Hallo, lieber Richard.
Hallo.
Und wir sprechen heute nicht über Maschinengewehre, über Roboter, über Raumschiffe, über Flammen, über Griechen.
Obwohl die vielleicht auch nochmal kommen.
Die kommen bestimmt noch.
In der Folge. Irgendwie kriegen wir die eingebaut.
Wir sprechen heute über das Farmleben. Wir sprechen heute über einen der Feel-Good-Movies schlechthin. Ein Schweinchen namens Babe.
Genau. Oh. Für alle, die sich jetzt erhofft haben, vielleicht sprechen sie ja über Endgame.
Nö. Na? Ja, genau, bei der Folge ein Häufchen namens Babe oder wie die dann noch irgendwie heißen wird.
Ein Häufchen namens Babe, finde ich grandios. Ja. Ja, Leute.
Erstmal noch nicht, guckt euch erstmal alle den Film an. Also ein Schweinchen namens Babe und dann.
Dann reden wir über die großen Themen.
Genau. Lasst uns direkt in den Misthaufen reinspringen. Lieber Tobi.
Ja.
Kommt ein Außerirdischer, der an der menschlichen Popkultur interessiert ist.
Kommt ein Stadtmensch auf die Farm.
Kommt ein Stadtmensch aufs Land, auf die Farm. Wie erklärst du ihm ein Schweinchen namens Babe?
Also ein Schweinchen namens Babe ist ein, ein US-amerikanischer,
australischer.
Naja, es ist von Universal, aber
In Australien gedreht, Regisseur, australischer.
Obwohl die rechts fahren und alle außer zwei Personen einen amerikanischen Akzent haben. Aber Und es wird nicht gesagt, wo er spielt, aber ist egal.
Ja.
Es ist ein US-amerikanischer, schrägstrich australischer Kinospielfilm, dessen Hauptrolle das Schwein Babe ist, das auf die Hoggins Farm kommt, dort sich mit den hiesigen Tieren anfreundet und sich relativ schnell einen Namen als Schäferschwein macht.
Auf die Hoggets.
Hoggets, stimmt.
Hoggets.
Auf die Hoggets fahren kommt und sich relativ schnell einen Namen als Schäferschwein macht und damit am Ende auch das Herz der Zuschauer gewinnt, indem er die nationale Meisterschaft im Schäferhüten.
Schäferhunde.
Scheinbar ist das ein Ding.
Schäferhunde-Wettbewerb gewinnt.
Genau. Und dazwischen passieren in Episoden aufgeteilt allerhand.
Wie immer voll auf befriedigend und kongenial zusammengefasst.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Tobi. Richard, du als ehemaliger Rollkragenpulli saufender Cognac trinkender Film.
Rollkragenpulli saufender.
Du als ehemaliger Rollkragenpulli saufender und Cognac tragender Filmkritiker.
Nur so bin ich ins Kino gegangen, Mann. Mit meinem in Cognac eingelegten Rollkragen.
Ja.
Den ich dann ausgezuzelt habe, ganz
du
leise.
Du als ehemaliger Kritikerfilm, Filmkritiker, ist das ein guter Film?
Für das, was er ist, nämlich ein Kinderfilm und eine Dramakomödie quasi, ist er nicht schlecht. Ist er sogar ziemlich gut. Also er hat auch, wenn ich ein paar also es ist ein Durchschnittsfilm, ganz klar. Ich habe ihn heute auch nochmal gesehen, der geht 1,5 Stunden gerade mal, der ist schnell mal runtergeguckt und ja, es ist halt so, es passiert das, es passiert das, es passiert das. Es ist nicht so richtig konsequent irgendwie eine Storyline durchgezogen. Hat auch eine IMDb-Wertung von 6,8, was so ganz übler Durchschnitt ist, aber eine Rotten Tomatoes-Bewertung von 97%.
Echt?
97% der Kritiker fanden den super. Halt für das, was er ist. Und
ich hätte gedacht, du feierst den mehr, muss ich ehrlich sagen.
Nee, also ich feier den, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ihn nur so weit feiern, wie alt ich nun mal bin. Und mit 30 muss ich sagen, ich finde es einen grundsoliden Kinderfilm, der super gut ist, den ich auch meinen Kindern zeigen würde, weil er halt auch vor so vielen Sachen nicht zurückschreckt und vor allen Dingen Sachen nicht beschönigt. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin fast 30 und muss sagen, da bin ich rausgewachsen. So, nee, er ist wirklich für das, was er ist, als Kinderfilm finde ich ihn großartig. Finde ich super gut. Besser als Happy Feet und solche Sachen, die auch, die ja andere dann nachfolgend auch von George Miller ja so gefeiert haben.
Man muss aber in Kritikersicht dazu sagen, der Film ist in den sehr renommierten Liste von Steven Snyder, so ein Filmkritiker, unter den 1001 Movies You Must See Before You Die.
Ja.
Der ist in den Top 100 der 400 besten, größten amerikanischen Filme. Mhm. Wow. Von der American Film Institute. Und auch vom American Film Institute ist er in der Top 2000 Liste unter den ersten 100 der Funniest American Movies.
Cool.
Also auch die Kritiker mögen den Film.
Der ist,
also ich sehe das wie Richard, das ist ein solider Kinderfilm, aber der eben aufgrund seiner Ehrlichkeit und auch schönen Erzählweise, was guckt sich wie ein Märchen. Es wird, wie gesagt, es wird nicht gesagt, wo der spielt. Es wird auch nicht gesagt, wann der spielt.
Ich würde nicht mal sagen, wie ein Märchen. Er guckt sich wie ein Kinderbuch, das beim Zahnarzt ausliegt.
Er guckt sich wie ein Kinderbuch. Stimmt, ja, das genau. ist es. Ja.
Der Film basiert ja auch auf einem, also er ist übrigens im Jahr 1995 entstanden. Wir bei den Kack- und Sachgeschichten haben wir ja im Prinzip schon fast seit unserer Entstehung die 90er-Jahre-Themenwoche.
Und ist auch ein großartiges Jahrzehnt gewesen.
Für Filme. Englischer Originaltitel des Films, übrigens The Sheep Pig, also das Schäferschwein, basiert auf einem Kinderbuch namens The Sheep Pig. Und das ist ein verfilmtes Kinderbuch.
Moment, von Dick Kingsmith.
Ja.
Echt?
Kingsmith.
Ey, das ist ein Name, und Alter. Heißt, im Deutschen heißt das Buch Schwein gehabt, Knirps. Und ist von 83 übrigens. Ist ganz niedlich. Ich habe leider nur Auszüge gesehen bei ein paar Seiten, aber so was ich gesehen habe, haben sich auch die Produzenten haben sich da sehr, sehr genau ans Kinderbuch gehalten.
Okay.
Übrigens 1995, als er rauskam, Platz 11 der erfolgreichsten Filme 1995.
Oh,
und hat sowas Geiles geschlagen wie tatsächlich Braveheart auf Platz 12. Heat von Michael Mann auf Platz 15 und Bad Boys auf Platz 22.
Alter, der war erfolgreicher als Bad Boys?
Ja.
Kurze Korrektur, der Originaltitel.
Also nicht, dass das der beste ist von denen, den du genannt hast, aber
ich dachte, kommerziell erfolgreich. Kurze Korrektur, The Sheep Pig ist der Originaltitel des Kinderbuchs, der Film. Ein Schweinchen namens Babe heißt in Englisch einfach nur Babe.
Ja,
also du hast gerade gesagt, Richard, irgendwie wäre der inkonsequent. Ich finde, der ist fast schon zu konsequent, weil der so von A bis Z ganz klassisch, ganz klar so eine Heldengeschichte erzählt.
Jetzt sogar noch mit Zwischenstationen, ne? Die werden ja sogar noch benannt, die Heldenreise. Wird ja im Prinzip aufgezählt, symbolisch an irgendwelchen Farbenbegriffen.
Kapitel 4. Ja, aber inkonsequent dahingehend, dass eben durch diese Kapitelerzählung es zum Beispiel einen großen Abschnitt gibt, wie mit diesem ganzen, mit dem Gänserich, der sich erst irgendwie
Ferdinand
als...
Als sein
Freund dann halt irgendwie anfangs herausstellt, dann aber später im Film absolut gar keine Rolle mehr spielt, nämlich von dem Schäfer dann halt eingenommen wird und dass er halt auch einmal kurz davor ist, halt erschossen zu werden als kleines Ferkelchen, wo ich halt sage, okay, da bricht der Film halt kurzzeitig halt irgendwie aus, aber auch ein Kritiker... Aber
das macht doch Sinn, ich meine, es gibt einen Grund, warum der den umbringen will.
Ja, klar, weil er denkt, dass ein kleines Schwein ein Schaf gerissen hat, aber halt auch diese ganze Story um den Enterich halt irgendwie herum, was dann da passiert, viel zu ausschweifend für dann wirklich einen längerfristig guten Film.
Okay.
Lasst uns, wie wir das gerne machen, vom Allgemeinen zum Speziellen kommen, die Handlung vielleicht jetzt nochmal ein kleines bisschen detaillierter zusammenfassen. Also der Film fängt damit an, dass wir sehen, wie Babe praktisch, nicht geboren wird, aber wir sehen Babe im Schweinestall.
In so einer Legebatterie. Ja.
Genau, in so einer Schweinezucht, in so einer Legebatterie für Schweine, wie Babe da mit seinen x Geschwistern, mit ihrer Mama da im Stall liegt. Und durch einen Zufall, durch eine Lotterie auf einer Kirmes, kommt Babe dann auf die Hoggets Farm.
Als Schweinebraten.
Als ursprünglich gedacht als Schweinebraten.
Ja.
Genau.
Sie also haben den Sommer gewonnen, damit sie den Weihnachten essen können.
Ja. Genau. Und nachdem Bauer Hoggett mit seiner Frau zusammen, oder nee, er alleine das Schwein ja nur also schätzen musste, wie schwer es ist, ja, und er zufällig recht hat.
Die Tiere auf der Farm sind anthropomorphisiert in der Form, dass
geringfügig.
Sie in der Form, dass sie sprechen können.
Ja. Und ganz nur die Tribunale abhalten und ähnliches.
Ja, und das finde ich spannend. Also,
ja, Wolf.
Als Babe auf der, das wird später noch eine wichtige Rolle spielen, wenn Babe lernt am Anfang des Films, dass das gesellschaftliche System auf dieser Farm kennen, verschiedene Tierspezies, die verschiedene Statusse haben, also die Könige von allen, die Kings, sind die Hunde, die Schäferhunde, die sind die cleversten, das sind die Alpha-Tierchen, das sind so die Jetfighter. Und dann gibt es eben so die doofen Kühe und Schafe, die halt sind halt so Opfertiere, sag ich mal. Und dann gibt es halt auch die ganz untere Kaste, die Gänse, die sind halt, also die sind einfach nur da, um gegessen zu werden.
Und um die morgens zu wecken.
Ja, genau.
Ja, ja, stimmt.
Also verschiedene Tiere haben verschiedene
also jeder hat Jobs. Jedes Tier hat seine Aufgabe und seinen Platz auf diesem Hof.
Genau.
Und präzise.
Also, ja. Genau, und das ist ja auch ein großer Teil dieses Films, also auch großer Teil der Handlung, ist ja eben durch das Durchbrechen eben dieser Kasten, sag ich mal, in der sie leben. Ne? Also Babe macht ja genau das, was nicht von ihm erwartet wurde. Eigentlich soll er, ich glaube, das sagt die Fly, glaube ich sogar.
Die Hündin,
ja. Sogar. Ich glaube, sie war es, die das explizit sagt, ne? Nee, das war die Katze. Genau, du sollst fressen, um dann irgendwann geschlachtet zu werden. Ja, ne?
Genau.
Also er soll eigentlich nur fressen.
Jetzt sind wir schon ein Stückchen zu weit gegangen. Ja. Also Babe kommt auf diesen Hof durch dieses Gewinnspiel, was Bauer Hoggins gewinnt.
Hoggins, blöd, ne? Hoggins klingt besser. Wir nennen ihn Hoggins.
Hoggett. Das Bauer Hoggett gewinnt. Und kommt dann dahin und vermisst ganz furchtbar seine Mama, was eine ganz herzzerreißende Szene ist, wie er da im Stall sitzt, das Licht scheint so leicht auf ihn. Ich will du meiner Mama.
So.
Das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja, das Schlimme ist, je älter man wird, desto mehr zerreißt einen sowas das Herz halt irgendwie. Ey. Nee, aber jedenfalls, da ist dann die Hündin, Fly, und nimmt ihn dann aufgrund ihrer hündischen Muttergefühle halt sofort in ihre Obhut und weist das Schwein so ein bisschen in die Regeln des Bauernhofs dann erstmal ein, wer so was macht, wo wer hingehört und was er macht, und sagt dem Babe dann halt auch immer, was er machen soll und was er nicht machen soll. Also zeigt ihm auch direkt, als dann alle Hunde zum Beispiel zum Schäfern gerufen werden, so, nein, du nicht, du bist ein Schwein.
Ja, so. Fleißmann, also der männliche Hund, Rex, ist
gesprochen von Hugo Weaving.
Yeah, von Elrond.
Agent Smith
im Original.
Der irgendwie immer Rollen hat, die anderen zeigen, wo ihr Platz ist. In Matrix, in Herr der Ringe, in V wie Vendetta. Hugo Weaving.
Mortal Engines.
Er zeigt immer Leuten, wo ihr Platz ist.
Ja, also Rex ist ist konservativ und ein extremer biologischer Determinist. Wird später noch ein Thema zu sein.
Oh!
Also.
Er hat ja einen richtigen Schmankel für uns vorhin.
Ja, ich bin gespannt.
Fred hat wieder die
historischen Wissenschaftsbücher gewälzt mit einer sterilisierten Pinzette.
Ja, also Rex, der total auf biologischen Determinismus steht. Rex ist absolut konservativ und Rex ist absolut strikt der Meinung und verteidigt das vor allen. Jedes Tier auf der Farm hat seinen Platz. Babe, du bist ein Schwein, du hast nichts zu suchen auf dem Schäfer, auf dem Feld beim Schäfern.
Und im Stall.
Ja. Und nicht mal im Stall bei den Hunden hast du was zu suchen.
Ja. Übrigens, an dieser Stelle ein ganz kleiner Tipp von uns, ist ein super Eisbrecher bei jeder Party, einfach mal die Leute nach ihrem sozialen Determinismus zu fragen.
Ja,
biologischen Determinismus.
Genau, wie stehst du denn zum biologischen Determinismus?
Ja, oder du gehst irgendwo auf einer Party, holst dir ein Bier im Kühlschrank und sagst einfach so, hey, mein Name ist Karl, ich bin biologischer Determinist und deine Körbchengröße ist wie?
So, da solltest du dich auf keiner Party als so jemand outen, aber dazu später nicht mehr.
Das mit der Körbchengröße. Das ist das eigentliche.
Ja. Darf ich deinen Kopf mal vermessen?
Ja.
Darf ich deinen Kopf mal vermessen?
Naja, und Babe kommt dann in das Farmleben rein, lernt alles kennen, die ganzen verschiedenen Figuren und verschiedenen Tiere. Da gibt es zum Beispiel diesen Enterich Ferdinand, über den wir schon gesprochen haben, der unbedingt ein Hahn sein möchte. Er kräht morgens. Eigentlich ein cleverer Dude, weil er hat verstanden, dass er eigentlich nur zum Fressen da ist, und er kommt auf die Idee, ey, wenn ich die Menschen davon überzeuge, dass ich sie morgens wecken kann, so wie der Hahn, habe ich einen Sinn, also habe ich einen Existenzsinn, der darüber hinausgeht, als Braten zu enden. Und dann töten sie mich vielleicht nicht.
Er macht sich halt unentbehrlich, so. Das ist sein Gedanke dahinter, ne? So wie der Beste in seinem Job sein, damit man der Einzige ist, der nicht gefeuert wird.
Ja, genau.
Also, oh Gott, ist immer so. Man kennt es aus der Probezeit, den Kollegen so viele Informationen wie möglich vorenthalten, ne? Was wichtig bleibt für hinterher.
Tolle Strategie. Ja. Dieser Bauer Hoggett, gespielt
James Cromwell.
Von James Cromwell, also wir haben über ihn schon ein paar Mal gesprochen, der Typ, der bei Star Trek den Überlichtantrieb gewonnen hat, genau.
Gewonnen.
Erfunden hat.
In der Lotterie, weil er messen konnte, wie schwer der ist.
Weil er geraten hat, wie viele Haare Spock auch in der Augenbraue hat.
Genau, also Saffron Cochrane spielt er ja im Star Trek Lore.
Saffron Cochrane.
Ich hab Safran Schwanzring.
Ja, ist super.
Und der ist so ein typischer grummeliger, wortkarger Farmer.
Oh, da gibt's eine sehr schöne Geschichte zu dem Drehbuch. Als James Cromwell das Drehbuch geschickt bekommen hat, hat er es halt durchgelesen, festgestellt, dass er irgendwie, ich glaube, 171 Sätze oder sowas hat, also super wenig, und dachte halt, er macht jetzt so einen kleinen Film nebenbei.
171 aneinandergereihte Worte.
Ja, oder, genau so, ja.
16 Sätze.
Ja. Und dachte halt, der macht so einen kleinen Film nebenbei, hat sich nachher rausgestellt, was im Vornherein klar war, wenn er das Ding anständig gelesen hätte. Ja. Das war der Film bis zu dem Zeitpunkt, wo er die meiste Screentime hatte in seiner Karriere.
Echt?
Ja, der sagt zwar nix, aber der ist halt die ganze Zeit da.
Ich kenne die Geschichte, dass James Cromwell das Drehbuch einem Freund gezeigt hat.
Ja.
Und sorry, falls ich dir jetzt schon was wegnehme.
Alles gut.
Und sein Kumpel meinte dann zu ihm, ja, spiel halt mit, wenn der Film scheiße wird, kannst du es auf den Tierdarsteller schieben und sagen, das Schwein hat nicht funktioniert.
Ja, oder er hat auch so, wenn es scheiße wird, hast du wenigstens bei einem Kinderfilm mitgemacht, dann kann man das immer noch dir, das geht quasi das
halt Kinderfilm,
geht's halt aufs Karma-Konto, aber tatsächlich der Film auch Höhepunkt seiner Karriere, Oscar-Nominierung eingebracht, ne?
Ja, stimmt, bisher echt? Die einzige.
Babe, ein Schweinchen namens Babe, hatte 7 Oscar-Nominierungen.
Echt?
Wofür?
Bester Film, beste Regie, also die Königsklasse.
Alter.
Bestes adaptiertes Drehbuch, auch eine Königsklasse, die Prinzenklasse. Bester Nebendarsteller, halt James Cromwell. Bestes Szenenbild und bester Schnitt. Und beste Spezialeffekte.
Genau.
Und gewonnen.
Visual Effects.
Gewonnen hat's dann tatsächlich Best Visual Effects.
Ja. Jetzt frage ich euch mal.
Ein Schweinchen namens Babe ist ein Oscar-prämierter Film.
Und zwar für seine Visual Effects. Sprich, der Film hat einen Oscar gewonnen in derselben Kategorie, wo auch so ziemlich jeder Marvel-Film jetzt nominiert ist.
Jetzt frage ich euch aber mal ganz naiv. Wie kann es denn bitteschön sein, einen Film, der auf einer Farm spielt, wo gar nichts explodiert und keine Dinosaurier vorkommen, nominiert wird für einen Oscar für beste Visual Effects?
Das ist tatsächlich relativ einfach. Babe besteht aus 48 Ferkeln, wo das Hauptproblem übrigens war, weil die so schnell wachsen. Schweine in einem Alter wachsen mega schnell und weil die halt dann immer zu groß wurden, mussten die ausgetauscht werden.
Moment, kommen wir mal später nochmal zu. Warte, zwei Probleme. 48 Ferkel, die ausgetauscht werden mussten, weil sie schnell wachsen, und es mussten weibliche Ferkel sein, weil männliche Ferkel relativ schnell richtig dicke Hoden haben.
Ja, stimmt, wirklich. Ja.
Und das nicht gefilmt werden konnte, weil wenn du dir aus der Rasse, die Babe hier ist, das ist ja Large White oder so. Sind
ja, so das klassische Hausschwein im Prinzip.
Ja, das klassische Hausschwein. So, die männlichen Vertreter davon, in dem Alter, in dem Babe ist, die haben schon mega dicke Eier.
Ja, ist echt so. Ja.
Big Balls.
Ja. Deswegen sind das alles Weibchen. Und die mussten zum Teil halt eben Bewegungen logischerweise animieren, aber vor allem, und das ist das, was den Film dann eben so dick gemacht hat, vor allem bei Babe, aber auch bei allen anderen Charakteren auch, die haben den Mund und die Schnauze animiert, damit es so aussieht, als würden die sprechen.
Ach was,
ist nicht und wie das früher, sieht ja wirklich, ja genau, früher haben die denen ja so Dinge in den Mund gegeben.
Erdnussbutter in die Zähne Beispiel. Geschmiert, damit die das immer ablecken und dabei immer den Mund auf und zu machen. Genau. Das haben wir bei Dr. Doolittle ganz viel auch gemacht.
Ja. Und die da ist halt alles animiert, wenn die sprechen, und gerade bei,
krass.
Ich finde, bei den Hunden merkt man's, bei Babe merkt man es nicht. Die haben das mega geil gemacht.
Ja, bei den Hunden haben sie Mimik und Gestik noch mit eingearbeitet. Sie haben die Augen dieser Schäferhundrasse halt verändert, und dann siehst du richtig, wie die Augen so zusammenkneifen und sowas. Und beim Pferd siehst du es einmal ganz, ganz heftig.
Ey, das sind die besten Visual Effects, wenn du es gar nicht merkst.
Ja, genau.
Ich bin gerade völlig geplättet. Du hast recht, Mann.
Die Schnauze ist animiert von Babe.
Während dem Gucken vom Film habe ich das gar nicht hinterfragt. Da habe ich nie irgendwie gedacht, oh, das ist jetzt animiert oder so. Ich habe das völlig akzeptiert, dass diese Tiere da jetzt ihre Gesichter bewegen.
Ja.
Krass. Nee, das ist halt die Kunst dahinter halt. Und das haben sie halt auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Alleine auch mit dem Enterich. Da war der Schnabel halt animiert und das war 95, überleg dir das mal. Das war zu Zeiten, als Toy Story damals der Durchbruch war in der Animationstechnik halt wirklich.
Der aussieht wie ein PlayStation 1 Spiel mittlerweile.
Oder dass sie halt auch so intelligent halt das Ganze gefilmt haben. Die haben, es gibt eine Szene, da sagt ein Schaf noch so, ja, sie schlachten sie zum Essen. Bäh. Und dabei streckt das Schaf halt die Zunge halt raus. Und das haben die Entwickler halt genommen, haben das Drehbuch da halt dahingehend halt einfach abgeändert und haben dieses Bäh drin gelassen, weil das Schaf in dem Moment wirklich die Zunge rausgestreckt hat und haben halt die Augen zu animiert. Das ist aus, als würdest du es so zusammenkneifen, als würdest du dich richtig ekeln.
Also mega,
super, super clever.
Ja. Also die haben es richtig gut gemacht. Also dafür ist der Film auch, also nicht nur mit dem Oscar ausgezeichnet worden, sondern das war so ein, so ein Ding damals. Mhm. Die Rechte für den Film, also das Buch ist ja von 83, ne?
83, ja, von Dick Kingsmith.
Von Dick Kingsmith?
Dick Kingsmith.
Ich zeig dir mal meinen Dick Kingsmith. Dick Kingsmith.
Alter, mein Chatname, also wenn ich schon 29 Jahre 95 gewesen wäre und Internet gehabt hätte und da so Chaträume, wäre mein Chatname gewesen Dick Kingsmith.
Ey, die hätten die Balls an den Schweinen dran lassen sollen, Mann.
Was soll ich sagen? Genau. Jedenfalls hatte der die Filmrechte, der Regisseur, schon ziemlich früh. Nur hat er halt gewartet, bis die Technik weit genug war, um das umzusetzen.
George Miller, Macher hinter den Mad Max-Filmen, der hatte die Filmrechte sehr früh, aber der Film hat von der Idee bis hin zur fertigen Produktion ganze 10 Jahre gebraucht. Wow.
Also wenn man viel halt warten wegen dieser CGI-Geschichte.
Genau, weil die Technik noch nicht so weit war und er gesagt hat, er wartet lieber, bis die Technik so weit ist, dass er das machen kann. Aber der Film hat auch eine sagenhafte Produktion gedauert. Der Film hat hat fast 3 Jahre gebraucht zu machen. 8 Monate Pre-Production, die sie gemacht haben, 6 Monate
also Vorbereitung,
6 Monate Film, was heute unfassbar viel, also 6 Monate Film für 1,5 Stunden Film für so einen Kinderfilm ist sagenhaft lächerlich viel und 12 Monate Post-Production.
Wow. 12 Monate, das muss man ja wegtun.
Ja.
12 Monate.
Ja, wow. Das ist für manche Firmenagenturen, das ist der Jahresauftrag.
Das wäre der finanzielle Ruin, wenn du die Produktionsfirma in Deutschland wärst und 12 Monate im Schnitt sitzen müsstest.
Mhm. Wow. Um die Handlung weiterzutreiben, gar nicht viel muss man sagen. Ein Schnitt, also Babe merkt dann, dass es Bock daran hat, Schafe zu hüten.
Ja, also er versucht ja so ein bisschen zu sein wie seine, darf ich dich Mama nennen?
Weiß man eigentlich, ob Babe ein Männchen oder ein Weibchen ist?
Ist ein Weibchen. Also ein Buchmännchen ist im Film Weibchen.
Ja, Tobias hat gerade männlich gesagt und zeitgleich hat Richard weiblich gesagt.
Das Schwein ist weiblich, weil es alles weibliche Ferkel sein mussten. Babe selber im Buch soll aber eigentlich ein Junge sein.
Okay. Und also Babe,
aber Kind XY ist halt egal.
Babe entdeckt sein Talent dafür, Schafe zu hüten und zwar nicht so wie die Hunde mit Aggressivität, sondern mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit und mit Cleverness. Also, die Strategie der Hunde beim Schäfern sieht so aus, sie schüchtern die Viecher einfach ein.
Genau, sie sind der Boss.
Ja, genau. Also Autorität. Und Babe arbeitet mit Kooperation, also überredet die Schafe nett dazu, jetzt bitte mal in den Stall zu gehen.
Ja. Und dann laufen die so schön in Zweier rein, was sie sehr schön gemacht haben, ich finde. Also da in die Box.
Und der Farmer Hoggett ist halt so ein alter, krummliger Typ, aber mit Herz natürlich, der das Potenzial in Babe erkennt. Ja. Und meldet dann tatsächlich Babe für diese nationale Schäferhund-Challenge an.
Ja, dazu muss man sagen, also für die Handlung, Rex, unser großer Anführer, der kann nicht, weil der schlecht hört. Genau, der hört schlecht.
Seit einer Flut.
Genau, da war ein fetter Sturm und er hat irgendein Schaf gerettet und hat dabei seinen Gehörsinn verloren.
Seither hasst er die Schafe, weil sie so dumm sind.
Genau, ja. Und Fly wird verletzt. Und deswegen hat der Hoggett keine Hunde mehr und kommt dann immer auf die Idee, guck mal, mein Schwein hat hier auf der Wiese schräge Dinge gemacht.
Du hast eins vergessen, der Grund, wieso Rex nicht mehr einsatzbar ist, Rex greift in einem Rex greift in einem Eifersuchtsanfall gegen Babe dummerweise aus Versehen sein Herrchen, den Meister Hoggett an.
Nee, er greift Fly an. Hoggett geht dazwischen.
Er beißt aus Versehen dann aber den Hoggett und wird deswegen ruhig gestellt und erstmal an die Leine, an die Kette gesetzt.
Er könnte ja eh nicht mitmachen, wenn er nichts hört.
Ja, richtig, genau. Und Babe und Hoggett bereiten sich auf diese Meisterschaft vor und durch eine Intrige der Katze, wir haben es schon erklärt, die Katze verrät Babe, dass es eigentlich nur dafür da ist, um gefressen zu werden. Und daraufhin kriegt Babe eine Sinnkrise.
Was gibt's da so lange?
Kriegt eine Sinnkrise, löst das Problem 90s-Style mit Heroin und Nutten.
Was gibt's?
Was gibt's da zu lachen, dass ein Ferkel eine Sinnkrise gibt?
Ja, eine richtige Sinnkrise. Er kauft sich erstmal eine rot lackierte Schubkarre und bumst sich quer durch den Hühnerstall.
Fährt also, dann nach dem Motorrad, färbt sich die Haare schwarz und trägt nur noch eine Augenklappe und will jetzt Man Babe genannt werden.
Also Babe, also
jetzt Boy genannt werden.
Boy Babe.
Also nee, nur Boy.
Babe kriegt eine Sinnkrise, färbt sich die Haare schwarz, sitzt nur noch in seinem Zimmer und hört Metalcore und
raucht Heroin. Ja.
Aus einer kaputten Glühbirne. Ja, genau.
Was frustriert 14-Jährige halt so machen heutzutage?
Ich meine, es war 95, Kurt Cobain war gerade gestorben, ne?
Ja. Und stellt dann das Essen und das Trinken ein und wird krank, weil es denn gerade die ganze Nacht irgendwie draußen im Regen sitzt. Also so eine typische Emo-Nummer.
Während das Metalcore hört.
Während das Metalcore.
Ich stelle mir so geil vor, wie da sitzt sich so die ersten Alben von keine Ahnung, von Disturbed oder so, oder noch von Sick of It All reinzieht.
Bullet for my Valentine.
Ja, die waren dann später, aber so, ja, ja. So Mitte der, was war denn so Mitte der, Metalcore war noch nicht so viel los, ne?
Nee.
Ja, keine Ahnung, zumindest weiß ich jetzt mache ich wieder, wahrscheinlich wieder peinlich, ne, aber fällt mir jetzt nicht so.
Ja, genau, also
so
ein bisschen
der hat sich Sick of It All reingezogen, so diese Hardcore-Punk-Bewegung. Ja.
Nirvana unplugged.
Sitzt da so
Nirvana unplugged. Sitzt genau. Ein bisschen in seinem Hühnerstall und hört Prodigy oder so, ja.
Ja. Also nach ein paar
Aqua Barbie Girl.
Nach einer schlaflosen Nacht voller Nirvana unplugged und kaltem Regen ist Babe dann
kaltem Regen und heißem Heroin.
Ist Babe dann krank und
man kann daraus so viel spinnen, Alter. Ey. Er wird am nächsten Morgen wach und unterkühlt noch mit seinem Schwanz in einer kalten Nutte.
Mit so einem toten Huhn.
Oh, Leute.
Und dann erst realisiert er, mein Gott, ich bin kein Hund.
Ich bin ein Schwein.
Ich bin ein wunderschöner Schwan eigentlich.
Genau, verschwindet dann vor einiger Zeit, kommt als Schwan tätowiert und
mit aufgeblasenen Lippen
und Rouge auf den Wangen,
genau. Und einer Krankheit, von der er nicht sprechen möchte.
Genau, ist jetzt das Transgen-Schwein Babe.
Scheiße, die 90er waren echt ein übles Jahrzehnt.
Und
Hoggett hat auf seiner Reise Robert Downey Jr. gefickt.
Charlie Sheen.
Oh Gott, ey. Hoggett, Meister Hoggett, der Farmer, schafft es dann mit einer sehr eigenen Interpretation von Lord of the Dance. Also mit einem Tanz, die Lebenslust in Schweinchen Babe wieder zu erwecken. Babe frisst und trinkt wieder, wird wieder gesund.
Ja, Moment, und ihm vor allen Dingen seine Medizin durch so eine Nuckelflasche zu geben. Ja. Also der Traum jedes Heroinabhängigen, ja.
Und dann kommt es zum Grand Finale, zur Meisterschaft im Schäferhüten, Die Meisterschaft im Schäferhund sein. Und alle lachen ihn mega aus. Und er schafft es aber.
Ey, die Kameraeinstellung ist so geil, wie er da steht. Und dann diese Sprecher im Hintergrund sind mit seinem Hund Schwein. Und dann steht er da mit seinem Schwein und alle lachen ihn aus. Und er steht da total cool.
Ja.
Verzieht keine Miene und dann los, Schwein. Das Schwein rennt, das ist so cool.
Ja.
Gut gemacht, Schwein.
Ja, und dann gut gemacht, Schwein.
Und jetzt komm nach Hause, ich will dich ficken.
Alter! Oh, das war mehr als unangebracht.
Alter, das ist einer der schönsten Filmenden aller Zeiten. Wie kannst du mir das jetzt mit Sex ruinieren?
Ach ja?
Dinge, die ich zu meiner Freundin gesagt habe, als wir das letzte Mal Schweinchen Babe geguckt haben.
Ich wollte gerade sagen, Nala und Simba sind eigentlich Bruder und Schwester, aber hört euch mal die König der Löwen-Folge an.
Ey, vielleicht sind das auch Cousin und Cousine.
Nee, es gibt nur einen Löwen in jedem Rudel.
Ja, warte. Nee, theoretisch wäre das möglich, dass sie von Scar ist.
Nein.
Aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Aber möglich.
Naja, und damit endet der Film praktisch. Letzte Szene, Babe gewinnt diesen Contest. Und ich finde es auch schön, dass der Film dann auch so abrupt endet.
Ja.
Vorbei. Es gibt übrigens noch einen zweiten Teil, ein Sequel. Schweinchen Babe in der großen Stadt.
Der ist nix.
Über den sprechen wir heute nicht.
Der hat doch im Vergleich zu seinem zum ersten Film auch ganz, ganz übel abgeschnitten. Aber das Schweinchen Babe hat insgesamt weltweit 254 Millionen Dollar eingespielt.
Mhm. Übrigens heute mega wenig,
übrigens ganz sehr viel. Übrigens auch tatsächlich bei allen Auslandsausspielungen, wer war Platz 1 im Ausland? Wir Deutschen mit 34 Millionen Eigenanteil an diesem Ergebnis.
Vor allem voll geil, in Österreich war es, glaube ich. Ja, ich glaube in Österreich, in verschiedenen Dialekten sogar übersetzt.
Ja. Es gibt doch ein Schweizerdeutsch Schweinchen Babe, ja.
Ja. Der wurde mega viele Dialekte übersetzt.
Das finde ich mega skurril.
Ja.
Nein, also nicht, dass es jetzt skurril wäre, österreichisch oder schweizerisch zu sprechen, aber rein so aus kommerzieller Sicht, aus produktionskommerzieller Sicht, ist es halt eigentlich überflüssig, das nochmal auf Schweizerdeutsch oder auf Österreichisch zu synchronisieren.
Vor allem so, aber ich find's voll so, geil. So ein Film und warum dann halt nicht zum Beispiel Harry Potter oder so, ne?
Nee, vor allem das, also es war ja nicht nur Schweizerdeutsch und Österreichisch, sondern da auch noch unterschiedliche Dialekte, ne? Also es war ja nicht nur ein Österreichisch, sondern irgendwie, keine Ahnung,
Nieder,
ich weiß nicht, wie viele, fünf oder was.
Ober- und Niederösterreich zum Beispiel.
Wiener Dialekt
und Salzburger Dialekt.
Wissen wir, wieso die das gemacht haben? Weil so eine, also so eine,
viele Bauern leben und dann Bauernfilme.
Oh ja, so hoch.
So eine Synchronisation von so einem Spielfilm ist ja echt mehr als, wir gehen mal kurz ins Studio und labern das ein. Das ist teuer und aufwendig.
Ja. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Vielleicht, ich meine, warum gibt's eine Erkan und Stefan-Version von Asterix in Amerika?
Ja, stimmt.
Oder von so ziemlich jedem Asterix-Film gibt es irgendeine komische Sprachversion. Also, warum nicht?
Asterix schwätzt Schwäbisch.
Nee, warte mal, es gibt doch, ja, was hatte ich denn neulich gesehen? Irgendwas gab es auch noch in der schwäbischen Variante. Es war nicht Asterix.
Ja, das 300. sind aber, ja, das sind halt so Liebhaberprojekte, ne? Aber gar nicht mal schlecht gemacht. Asterix schwätzt Schwäbisch. Ja. Ist nicht schlecht gemacht.
Ich finde den auch ganz witzig.
Ja. Ja. Aber also, da unterstützt halt das Schwäbische, weil das klingt einfach bescheuert.
Ja, bescheuert lustig. Es ist halt automatisch.
Gosch mir mal den Zaubertrank rüberreiche.
Ja, warum nicht? Also die haben es gemacht und ich finde es auch ganz lustig, dass es gemacht wurde. Vor allem, weil es nur in Deutschen, soweit ich weiß, gemacht wurde. Mhm. Also im deutschsprachigen Raum.
Also übrigens, wir hatten das vorhin so schnell weggeschwatzt, halt irgendwie sein Schwein macht so komische Sachen auf dem Hof. Also das Schwein rettet tatsächlich die Schafsherde zweimal. Nämlich einmal, als sie ihn auf Bauer Hoggets auf Wilderer aufmerksam macht. Nee, die Fly, nämlich einmal auf Wilderer aufmerksam macht. Und das zweite Mal sogar das Uraltschaf versucht zu retten, indem es halt irgendwie drei Wildhunde halt auch einfach mal wegtackelt so und verjagt dann.
Und da kommt ja die Nummer, dass Hoggett denkt, dass das Schwein den Schaf gerissen hat. Weil der mit blutiger Schnauze ist und von den Hunden nichts zu sehen.
Stimmt.
Bis dann der Nachbar ja irgendwie, genau, da steht er noch da, will dann Babe erschießen und dann seine Frau, die unheimlich lustig ist, dann noch so rumbrüllt, ach Mensch, der hat gerade angerufen, seine Hunde sind weggelaufen. Okay, wow.
Das ja, da sind streunende Hunde, die und jene Farm hat schon 6 Schafe verloren.
Ja, genau, so,
Wo er realisiert, das war gar nicht Babe, sondern diese streunenden Hunde.
Ja.
Die Frau, ich habe ihren Namen leider vergessen, die übrigens in dem Film eine 50-Jährige sein soll, aber zu Drehbeginn 30 war.
Ja, die haben sie auf alt geschminkt, weil die so gut fanden.
Ja.
Ja. Die fanden die beim Casting halt mega und haben die dann halt auf alt geschminkt.
Man kann dem Film viel vorwerfen, dass er einfach gestrickt ist, dass er eine relativ einfache Story hat und so.
Gestrickt ist er nicht, aber dann eine einfache Story.
Für mich ist das einer der absoluten Feel-Good-Movies und das ist bestimmt einer der ersten 20, vielleicht sogar 10 Filme, den ich irgendwann mit meinen Kindern angucken werde.
Auf jeden Fall, aber ohne Scheiß, James Cromwell, ne? Lass uns mal über den ganz kurz reden. James Cromwell ist doch auch einer dieser Darsteller, der, seit ich ihn, 95, da war ich 5 Jahre alt, Fred war 10, du warst 7, glaube ich, ne? Mhm. James Cromwell ist, seit ich ihn kenne, einer der Darsteller, der schon seit ich ihn kenne alt ist.
Ja, Mann. Und sich auch kaum verändert hat.
Ja, stimmt. Der ist einfach schon immer alt. Das ist wie Morgan Freeman. Morgan Freeman kenne ich auch nur als alten Mann.
Ja,
das
stimmt. Oder Leslie Nielsen.
Oder, oder Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Der war ja schon immer alt.
Stimmt.
Ja.
Aber James Cromwell ist auch so ein Typ, den sieht man ständig. Und ich habe, der fällt einem aber kaum auf. Ich habe immer, wenn ich ihn sehe,
er ist so bei Gefängnis.
Bauer Hoggett. Und dann vergesse ich wieder, dass er da mitgespielt hat.
Er ist bei Gefängnisfilmen, er ist immer der Direktor.
Stimmt,
immer.
Der Direktor.
Er ist immer der Direktor.
Bei allen.
Er ist immer der große, autoritäre Direktor. Immer.
Ja, bei allen Gefängnisfilmen.
Ja.
Was war der jetzt? Oberdirektor. Also der erste ist klar, hier
Green Mile. Gegen jede Regel mit Adam Sandler.
Stimmt, gegen jede Regel.
Spiel
ohne Regeln.
Spiel ohne Regeln, genau. Dann bei,
ich habe auch noch einen im Kopf, das ist nicht Spiel ohne Regeln,
er ist der alte George Bush, zum Beispiel auch, ne?
Ja, er bei ist dieser George verrückte w. Wissenschaftler bei American Horror Story.
The Green Mile, haben wir vergessen.
Haben wir schon gesagt.
Danke, Fred.
Bitte, danke. Ja.
Genau, dieser verrückte Nazi-Arzt bei American Horror Story.
Ja. Mhm. Ja, James Cromwell. Geiler Schauspieler eben.
Geiler Typ auf jeden Fall.
Mega, ne? Ich finde den auch, der ist unheimlich sympathisch. Ja. Gerade in Schweinchen Babe, weil er halt nicht redet. So dieses, einfach nur so dasteht.
Ohne viele
und so
Worte.
Komischer Eigenbrödler. Als du vorhin meintest, diese Stelle, wo er sich in das Herz der Zuschauer und des Schweins tanzt und singt, da merkt man auch so, dass er zum ersten Mal wahrscheinlich seit Jahren mal wieder aus sich rausgekommen ist. Seine Frau beobachtet das dann ja auch und ist dann völlig entsetzt und er direkt wieder so, Miene runter, macht dann halt so weiter sein Ding.
Ja, und die Tiere beobachten das ja auch, die sammeln sich vor dem Haus.
Ja.
Ja, ja.
Nicht seine Frau, sondern die Tiere beobachten das, genau.
Die Tiere versammeln sich vor dem Haus und gucken.
Seine Frau, die Tiere, Äpfel, Birnen.
Warum die Haarspalterei?
Ach, die ist so süß, die Frau.
Ja, die ist so super, klasse.
Die auch klasse.
Wie sie auch so schön hat. Ah, zu Weihnachten, Ente à l'Orange oder ein Schweinebraten. Ach, die Kruste.
Schweine. Ja. Ja, genau.
Sie schwärmt doch, das siehst du ja auch an, sie ist so eine richtige, proppere Bauernmarkt, die halt wirklich, die in einem Sturz die Milchkanne leer trinkt und danach aber wirklich 16 Hühnerkeulen für sich und ihrem hageren Mann zubereitet.
Ja, genau. Und währenddessen eine Kuh stemmt.
Ja.
Die ist halt echt cool.
Die den Ofen mit einem Arm hochhebt und mit der anderen Hand drunter saugt, ja.
Und die ist echt mega cool.
Ja, er ist halt wirklich so der wortkarge, hagere, brummelige Typ, der macht, was getan werden soll, innerlich schon tot ist. Aber auch damit okay ist.
Er ist cool damit.
Er ist so der Typ, wenn du selber eine Farm hast, mit dem du dich 30 Jahre lang, ist dein bester Freund, aber ihr habt original in den 30 Jahren drei Worte miteinander geredet.
Ja, und er ist cool damit. Ja. Also er ist wirklich so wie aus einem Jever-Werbespot.
Ja, wirklich, ja.
Ja, und sie ist halt irgendwie so die verrückte, quirlige, hungrige Farmoberhäuptin. Die ihren Mann rumkommandiert. Ja. Ne? Klassische Rollenverteilung.
Die ihn ja auch Hoggett nennt. Hoggett. Was ich total geil finde.
Super strange, oder? Dass die Frau ihren Mann mit seinem Nachnamen anspricht, mit Hoggett.
Ich finde das total geil.
Frieda und ich sprechen uns mal, also Frieda weniger Michael, aber ich sag zu Frieda auch manchmal Frau Hansen.
Ja gut, aber echt? Ja, weißt du, wer hier und da im Scherz, aber sie spricht den halt so an, wahrscheinlich schon seit 30 Jahren. Oh, ja, komm, Hoggett.
Meine Großeltern haben sich tatsächlich beide, bis zum Tod meines Großvaters, haben sich meine Großeltern beide mal Maxe genannt.
Was?
Ja, das berührt auf einer alten Familiengeschichte, weil mein Opa damals zu ihr gesagt, weil die haben sich original kennengelernt, dass mein Opa im Studium auf dem Campus gesessen hat und mit seinen Jungs da halt irgendwie mega versautes Lied gesungen hat und meine Oma total empört mit ihren Freundinnen dran vorbeigegangen ist und meinte, hör mal, sowas gehört sich aber nicht hier mitten auf dem Campus, weil ich kann euch hier jeder hören und mein Opa zu ihr meinte, pass auf, wenn sich wirklich rausstellen sollte, dass das Lied versaut ist, wenn sich wirklich rausstellt, dass das Lied versaut ist, werde ich dich nur noch Maxe nennen. Und dann hat er sie nur noch Maxe genannt. Und das hat sich irgendwann etabliert, dass sie sich beide immer nur noch Maxe genannt haben.
Ist ja strange, ey. Ist ja abgefahren, ey.
Das nannte man damals Flirten.
Ja. Heute heißen die Nummer XXXZA34A6 Loverboy 648
und schicken sich gegenseitig bei Fortnite. Gegenseitig Pimmelbilder und wundern sich, dass sie nicht heiraten, ne?
Ja. Noobkiller.
Gott, klingen wir gerade alt. Noobkiller.
Ja, Mann. Oh, als ich deine Großmutter kennengelernt habe, das waren noch Zeiten. Ja, wie hießen Noob Killer und Star Destroyer?
Star Destroyer, Alter. Das ist so übel, Mann.
Nenn ihn den Sternzerstörer.
Oh ja, Mann. Wie nennst du deinen Penis? Exekutor.
Xol, der Wurmgott.
Ja. Ich habe noch eine schöne Kritik und zwar von Roger Ebert. Der so schön geschrieben hat, frei übersetzt ist mal, Babe ist ein Film mit Charme und Verstand und zu keinem Zeitpunkt herablassend. Der Film geht davon aus, dass es okay ist, Worte zu benutzen, die Kinder wahrscheinlich nicht kennen werden und besticht damit mit seinem auch überzeugenden Casting. Abseits des Melodramas der meisten Kinderfilme beruht Babe in seiner Geschichte auf Charakteren. Ja, es weiß, was es tut und lehrt jedem eine Lektion am Ende. Ein Film, der auch Erwachsene überzeugt. Finde ich eine super geile
Kritik. Ist ja abgefahren.
Ja, wollen wir mal jetzt basierend darauf so über die Metaebene von Babe sprechen? Was da alles so drin steckt.
Ja.
Weil wir haben jetzt relativ viel. Ich bin immer noch ein bisschen heiser vom Klassentreffen.
Ui.
Wir haben jetzt so viel über diese platte Handlung gesprochen oder vermeintlich platte Handlung gesprochen, die sie ja auch erstmal ist. Aber was da für Metaebenen aufgemacht werden in diesem Film, ist ja echt krass, ne?
Ja.
Ich meine, wir haben vorhin schon mal gesagt, der Film basiert auf einer festen Gesellschaftsstruktur unter den Tieren. Jeder hat seinen Platz. Und diesen Platz darf man nicht verlassen, es sei denn, man ist dieser merkwürdige Enterich, aber der wird ja auch gemieden von allen. Mhm. Beginnen,
weißt du, der komische Weirdo im Dorf, the only gay in town.
Der Film beginnt direkt mit der etwas pervers machen.
Die Pervertierung, ja.
Pervertierung, ne?
Gute Frage, ja.
Mit der Pervertierung genau dieses Gedankens. Also der steigt da stärker ein, als er ist, nämlich mit einer Mutter in einer Box mit mega vielen Ferkeln, die da eingefärbt in ihrer eigenen Scheiße leben. Alle Kinder heißen Babe. Der ist ja nicht der Einzige, der Babe heißt. Die Mutter nennt sie ja alle Babe.
Ja, ja.
Die dann halt von so einem Laster weggefahren werden, um geschlachtet zu werden. Das heißt, der Film beginnt praktisch in der Dystopie dessen, was wir nachher sehen.
Der, wo vor allen Dingen noch gesagt wird, unter den Schweinen wurde sich gesagt, wer der fetteste und am wohlgenährtesten ist, ja, der kommt in den Schweinehimmel.
Das ist
oder
so
der
traurig,
kommt ins Schweine-Nirvana, ja, und ja, alle, und das gefällt dort allen so gut, dass sie nie wieder zurückkehren.
Ja, ja, dass sie bei uns halt irgendwie als hier Schinkenbrot dann halt irgendwie
als Bärchenwurst,
ja,
der
Bärchenwurst dann verarbeitet werden, ja.
Der Film beginnt nicht in der Dystopie, sondern in der Realität.
Ja.
Realität,
ja, ja,
ist, ja, ja, Dystopie.
Ja, Mann.
Für Schweine, ja.
Und Babe wird dann verfrachtet in diese idyllische, utopische, ja, australische, Schrägstrich, ich dachte ursprünglich, es wäre ein neuseeländischer Film, weil alles so geil und grün da ist. Ja. In diese australische Idylle wird Babe dann gebracht.
Ja, genau, aber wo ja, ich sag mal, die gleichen Strukturen im Prinzip herrschen. Schweine sind zum Fressen da. Also sowohl, ja, fressen als auch gefressen werden. Ja. Nur eben das Ganze in so leichten Wattebäuschen mit Schrotflinte. So, also, weißt du, der verschönigt das ja nicht. Du denkst erst so, ach Mensch, ja, ja. Und dann gibt's ja diese Einstellung, wo er da in diesen Schuppen guckt, wo die ganzen Messer halt hängen, ne? Und du hörst dieses Schlachtgeräusch, yeah, mit dem Gewehr vor ihm. Also es ist ja nicht so, als würde der Film einem was Falsches vorgaukeln, sondern einfach nur das Leben auf einer anständig geführten Selbstversorgerfarm.
Naja, aber halt auch einfach zu Weihnachten.
Ja, genau.
Wenn es dann heißt,
wir
wollen, es gibt Schweinebraten und Bauer Hoggett Babe noch rettet, weil er vor seiner Frau sagt, schade, dass du das Schwein eigentlich nicht behältst. Er würde super gute Schenkel bekommen im nächsten Jahr. Das,
ja, heißt, genau,
das
genau. Noch, ja, ja.
Im nächsten Jahr würdest du vielleicht einen Preis kriegen für den besten Schinken. Ja. Und dadurch halt Babe halt auch rettet, weil er seinen kurzerhand losgeschickt wird, Babe zu töten und sich aber kurzerhand dafür entscheidet, fuck it, ich nehme eine Gans. Und am Ende diese Gans tötet, du noch siehst in der ekelhaften
Nahenstellung
mit diesem Knacken, wie der diesen von der perfekt gebratenen Ente dann da anfängt, diese Keule abzuschneiden. Und du dann auch hörst den Enterich, wenn die ganzen Tiere am Fenster stehen, sich das angucken, der Enterich noch sagt, ihr Name war, jetzt habe ich
Roseanne, glaube ich.
Ja, irgendwie so.
Oder Roxanne.
Roxy.
Nee.
Ihr Name war Roxanne, glaube ich. Also die Gans, die da getötet wurde.
Ja. Ja. Aber ja, davon erzählt und dann noch sagt so, ihm quasi Babe auch nochmal bewusst macht, so, ja, das ist unser Schicksal. Gelebt und gefressen zu werden, halt so. Voll scheiße. Ja.
Der Film spielt damit, dass er einerseits diese absolut überstilisierte Idylle zeigt. Diese Farm, Alter, wie satt und grün und wunderschön das da alles ist.
Ja, ist echt so, ne?
Verfickte Scheiße, ich will auf dieser Farm leben.
Ja, hast du mal gesehen, Tiere, zu was für, ne, Wetterbedingungen die Weihnachten feiern?
Ja.
Das muss Australien sein, das ist strahlender, das ist Sommer, ey, da.
Ja, auch diese Tiere, ne? Alles so wohlgenährte, wunderschöne Exemplare ihrer Gattung. So, ne?
Ja.
Ich
mein,
guck dir die beiden Hunde an, Alter. Ja. Das sind die schönsten Hunde, die ich je gesehen habe.
Ja, fick mich hart ins Knie, Alter, will ich auf dieser Farm leben.
Ja. Nee, wirklich, ja.
Alleine dieses Haus auch, was die da haben, ne? Wenn er da sitzt und Babe anmeldet, wie scheiße gemütlich diese Hütte aussieht, in der er da wohnt. Das wirkt total, total surreal, wenn die plötzlich ihr Faxgerät da bekommen.
Und das ist auch sehr schön, ne? Dieses fremde Individuum, das da in diese, also dieses Faxgerät, was da wie so ein außerirdischer Eindringling in diese Farm gesteckt wird. So ein sehr schönes Bild wie Crumble da, so geil untersichtig gefilmt, so über dieses Teil, so auf einmal hochguckt, um was auszudrücken, so diesen Papier verfolgt, eingesogen wird, ne, so diesen Fax.
Einerseits spielt der Film mit dieser krassen Idylle, auf der anderen Seite ist von der ersten Szene des Films, wo die im Stall sind, den Vorspann spare ich aus, der Vorspann ist nämlich auch ganz geil, wo die durch diese Hütte da durchfahren, mit den ganzen Bildern und Schweineskulpturen.
Stimmt.
Ab dieser ersten Szene im Schweinestall, in diesem Mastbetrieb, ist aber die allgegenwärtige Bedrohung durch den Tod in diesem Film da.
Ja. Und der macht auch kein Geheimnis draus, der Film.
Ja, Riesenthema ist es, wird Babe jetzt getötet und zum Schweinebraten verarbeitet oder nicht?
Und Ferdinand.
Vor allen Dingen halt so, wie du sagst, der Film macht daraus kein Geheimnis. Babe wird auf die Farm geholt mit der Prämisse, den Wessen werden wir zu Weihnachten futtern. Es gibt noch eine Szene, wo er gefüttert wird von der von Frau Hoggett und die dann noch sagt, friss schön, wird schön saftig. Ja, fressi. So richtig schön untersichtig mit einem Weitwinkel, dass sie noch doppelt so fett aussieht und total bedrohlich eigentlich, wie so ein Kind dich eigentlich sieht. Weil Kinder sehen ja auch, wenn die durch eine Passage laufen, die sehen ja nur Knie.
Ja.
Und da diese gruselige Einstellung immer, wenn Erwachsene immer vor Kindern gezeigt werden. Das ist immer wie mit so einem Fischauge gefilmt und Erwachsene sehen aus mit Riesenkind. Gesicht und riesen Wangen und riesen Nase und dann immer, wenn die lachen, dann siehst du quasi den Spinat noch zwischen den Zähnen hängen und so. Sau ekelhaft immer.
Ja. Babe und Hoggett lernen sich auch kennen in einer Waagschale, als weißt du, wo normalerweise Fleisch drin gewogen wird, sitzt er dann, wird er dann ja nachgemessen, ob er recht hat und so. Ne? Das ist schon eigentlich ziemlich perfide.
Ja. Wollen wir die Metaebene richtig aufmachen jetzt gleich?
Haust jetzt den Determinismus raus?
Wollen wir die Tür jetzt dann schon aufstoßen?
Mhm. Wir hatten nur sonst noch ein ganz kleines bisschen was halt zu der Produktion.
Ja, gib uns noch mal 2-3 Trivia-Facts, bevor wir die Tür aufstoßen.
Ja, wie gesagt, das hatten wir schon gesagt, ne? Produzent und Autor von dem ganzen Ding war George Miller, der für Mad Max und Co. halt bekannt ist, was halt total krass ist, weil wer sich mal Mad Max anguckt, der würde niemals vermuten, dass der Typ Crunching Babe produziert hat.
Ey, was wir jetzt aber gerade besprochen haben, ist schon ziemlich Mad Max-ig.
Ja, auf jeden Fall. Das siehst du auch voll, das hat zwar ein anderer Regie geführt, nämlich Chris Noonan, der übrigens
den man
nur
für nix kennt.
Ja, nur halt für Schweinchen Babe halt so. Und tatsächlich ist, der hat 1980, ist der bekannt geworden durch ein Doku, die heißt His Stepping Out. Da hat er eine Doku gedreht über eine Schauspieltruppe, die so aus geistigen Behinderten und Downy, Menschen mit einem Down-Syndrom halt zusammengewürfelt ist.
Wolltest du gerade Downies sagen?
Ja, aber
live auch, im Internet.
Aber auch nur, weil Downies auch ein Begriff ist für Australier. Also, nee, aber
ist ja nicht böse gemeint.
Politisch inkorrekt,
aber nicht böse gemeint.
Genau, wir sind hier nicht PC Principle. Aber der hat auf jeden Fall durch diese Doku, die ich im Studium mal gesehen habe, die sehr, sehr sehenswert ist, darauf hat er mal auf sich aufmerksam gemacht. Der hat auch mit George Miller dann später ganz, ganz viele Serien zum Beispiel hat er dann nur noch gemacht. Schweinchen Babe war so sein einer richtig großer Wurf, der halt auch gleich mit 7 Oscars nominiert wurde, wie gesagt. Also richtig, richtig gut. Was hatten wir denn noch Schönes? Zum Beispiel auch was ganz, ganz Tolles, weil wir die ganze Zeit vom Mord und Totschlag auch auf diesem Bauernhof gesprochen haben. Ne? Das Studio, damit sie die Schweine bekommen, hat sich zum Beispiel auch vertraglich dazu verpflichtet, dass kein einziges Tier geschlachtet wird.
Schwein.
Kein einziges Tier. Was dazu führt, dass er am Ende 900 Tieren den wohligen Ruhestand ermöglicht haben.
Ach, 900 Tieren?
Ja, zur Spitzenzeit waren am Gesamtset bis zu 1000 Tiere.
What the fuck?
Ja. Klar, du hast halt diese ganzen Ersatztiere, die Tiere, die das eine können, das andere aber nicht. Dann nimmst du ja pro Einstellung ein anderes Tier. Du hast diese riesigen Mengen an Schafe, die da ständig gemacht werden.
Naja, das sind ja keine hunderte Schafe, das sind 10.
Nein, das sind schon bestimmt 20.
Wow. Ja, und stell dir mal vor, da fällt jetzt ein Schaf aus, du bist aber ein pingeliger Regisseur, vielleicht ein Hund kann super rennen, ein Hund kann super springen, ein Hund kann super böse die Zähne fletschen, schon hast du irgendwie eine Horde und das sind 3 Hunde, die Schafe angreifen, schon hast du 15 Hunde da plötzlich am Set halt so, ne?
Krass.
Ja, die werden Tiere gecastet am Film. Das sagt man auch immer beim deutschen Film, das Wertvollste am Set ist das Pferd.
Ja, klar.
Ja, Pferde verdienen phasenweise mehr als die Schauspieler, das ist echt krass. Und einen sehr schönen Effekt, den ich persönlich sehr toll, also was heißt sehr toll finde, aber der Schweinefleischkonsum nach dem Erfolg von Ein Schweinchen namens Babe ist in den USA um 20% gefallen.
Ja. Nein. Ja.
Es ist tatsächlich ein Ding, der Begriff Babe-Effekt.
Der Babe-Effekt.
Ohne Scheiß.
Dass das du zu etwas ein Gefühl entwickelst und es deswegen ablehnst, es zu töten oder zu essen.
Genau. Also weil das krass. Also wir reden wirklich von 20% 1995, als Babe rauskam, ist der Schweinefleischverbrauch in den Staaten gesunken.
Boah.
Bei wie viel Einwohner hat die USA? 300 Millionen oder so?
380, glaube ich, sogar.
Ja. Und dann überleg mal, 20% gesunken, wie viele unfassbare Massen an Schweinefleisch das ist, die da eingespart wurden.
Ja.
Und da das ganz vielen Kindern so, also es war ganz offensichtlich Babe schuld. Und das hat man dann so großes Beispiel gesehen und an dem kleinen Beispiel immer wieder nachvollziehen können, dass es Kindern tatsächlich so geht. Wenn die, du kannst zum Beispiel auch ein Kind, das Bambi gesehen hat, kein Reh vorsetzen.
Ja.
Ne, und das wurde dann irgendwann mal als Babe-Effekt benannt einfach.
Finde ich ja mega interessant, Alter. Ja.
Genau. Der Konsum an Pferdewurst ist allerdings gestiegen. Nein.
Ja, ey, also
oder an Gans.
Das war mein Gedanke
in Asien bei der Film. Ja, der Konsum von Schweinefleisch ist um 20% gefallen. Hund war plötzlich tierisch im Kurs.
Ey, das war tatsächlich mein spontaner Gedanke gerade, wenn die Leute 20% weniger Schweinefleisch fressen, irgendwie muss das kompensiert sein. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner in dem Jahr 20% vegetarischer waren.
Nee, aber James Cromwell zum Beispiel, der Nebendarsteller, ne? Durchweg seit Jahren Vegetarier, dahingehend schon, bis der Film halt wirklich fertig war. Nach dem Film Veganer.
Nee, während des Drehs schon.
Während des Drehs
Veganer geworden.
Ja.
Ja.
Wegen der Thematik halt
wow.
einfach.
Krass. Ja.
Ja. Ich glaube, das geht doch nicht anders. Wenn du eh schon Vegetarier bist, dann hast du ja eh schon, ich sag mal, du isst eh schon kein Fleisch und deine Hemmschwelle zum Veganer werden ist jetzt nicht so groß.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Wenn du dich dann die ganze Zeit nur mit Tieren umgibst, der liebende Bauer eines Hofes spielst und es dann darum geht, dass Schweine vor, also ich meine, du setzt dich auch mit der Rolle auseinander, ne? Ich meine, er muss ja glaubhaft verkörpern als ein Typ, der nichts sagt und das ist ja dementsprechend schwierig, das Schwein vom Schlachter zu retten. Ne? Also ich glaube schon, dass das echt viel mit einem machen kann.
Das ist übrigens, wenn man sich die Rolle von ihm auch mal anguckt, weil ich habe mir ein paar Fakten durchgelesen, bevor ich mir den Film jetzt nochmal angeguckt habe und habe auch ein bisschen was zu seiner Schauspielarbeit und sowas gelesen und sagst du so irgendwie da so, okay, James Cromwell, der gibt's da solche Leute, weißt du, so der geborene Nebendarsteller. Sam Rockwell ist auch so einer. Der geborene
Walker.
Ja, die geborene Nebendarsteller halt einfach. Und James Cromwell, der ist auch so ein Typ, aber der hat in die Rolle halt wirklich, als er dann realisiert hat, was er da macht, hat da 110% Leistung reingesteckt. Der hat da richtig, richtig hart gemacht, hat gesagt, war die beste Filmerfahrung seines Lebens, weil er halt mal nicht ans Filmset gekommen ist und gesagt hat, er geißelt sich jetzt und er ist unzufrieden mit seiner Leistung, sondern er hat wirklich selber zu sich gesagt, du machst das jetzt so gut, wie du kannst und hat das so entspannt wie möglich angegangen. Und das Geile ist, er wirkt in dem, was er tut, immer 110%ig authentisch. Er ist Bauer Hodgkins.
Hoggett,
Entschuldigung.
Alter, wenn du den Namen noch einmal falsch sagst, Richard, dann spuck ich dir auf die Brust.
Irgendwann sage ich, er ist Bauer Anthony Hopkins.
Ja, es gibt ja auch diesen Moment eben mit, was man schon mal mit gut gemacht Schwein, gut gemacht. Da hat er nachher gesagt, dass er sich vorgestellt hat, dass er sein Vater ist, der zu dem kleinen James Cromwell halt sagt, gut gemacht, Jamie, gut gemacht.
Geil. Ja, ja, ja.
Bauer Hawkins.
Jetzt alle Schweine auf die Weide.
Gut gemacht, Schwein.
Ja, gut gemacht. Schwein. Ja. Jetzt zeig, was du kannst oder ich mach den Grill an.
Ich stelle mir das Raumzeitkontinuum vor wie einen Streifen Speck.
Nein, Rex, hör auf, das ist zu spät.
Was haben wir eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten essen? Soll es Ente à l'Orange geben oder lieber einen saftigen Schweinebraten? Mir egal, Frau, solange es püriert ist. Gib mir ein. Du bist so ein untypischer Bauer, Steven. Gib mir eine Tafel. Oh,
ich wünschte, Stephen Hawking hätte noch mal eine Folge von uns hören können.
Nachdem er ja so ein großer Fan von uns war. Ja,
vor allem auch so, der war immer ein Fan davon, wenn er verarscht wird.
Ja, Leute, hört dazu mal unseren Premium-Feed bei patreon.com/kackundsach. Da haben wir ja eine Folge Bioshit, wo wir über große Persönlichkeiten sprechen, über Stephen Hawking.
Ja, die erste Folge Bioshit.
Ja, wo es eine echte Sprachnachricht von Stephen Hawking an uns die Kack- und Sachgeschichten gab. Hört euch das an.
Ja, da war
stimmt,
aber
schon, ja, das war geil. Ja.
Da war er aber schon Bauer Hawking, als er uns gehört hat.
Ja, ja. Gut, Leute, dann machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause. Wir joggen kurz eine Runde um die Farm Hattrick. Und
Hattrick.
Der Bauer Hattrick.
Macht immer drei Hack. Schweine auf einmal, ja?
Ja, der Bauer Hack King. Wir joggen noch mal eine Runde um die Farm und danach sprechen wir über Filmdrehs mit Tieren. Warum Moslems kein Schweinefleisch fressen? Und natürlich über Hitler. Selbst natürlich, Alter, selbstverfreilich.
Hitler findet seinen Einzug bei Babe.
Oh ja,
Alter. Ein Schweinchen namens Adolf?
Ja, Mann.
Die Pause nutzen, um irgendwas mit den Griechen zu finden. Ey.
Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Metaebene angeteased und gehen jetzt ganz unauffällig nach hinten in unserem Studio und öffnen die Tür. Und gucken da vielleicht einmal kurz rein, was uns da erwartet. Die Metaebene bei Schweinchen Babe ist nicht sehr subtil, aber trotzdem mega interessant. Die Metaebene wird dir im Prinzip praktisch in die Fresse gehauen, von Anfang an. Wir haben im Prinzip schon kurz darüber gesprochen, diese Nummer, dass es auf diesem Bauernhof, auf dieser Farm, eine ganz klare Hierarchie gibt. Jede Gattung, jede Spezies ist so ihre eigene Kaste. Oder man kann es halt auch interpretieren als ihre eigene gesellschaftliche Schicht. So, wir haben die Oberschicht oder ich sag mal die gebildete potente Schicht, die Hunde zum Beispiel, die sind clever, die haben ihre bestimmten Aufgaben. So in dieser Welt des Bauernhofes sind die Jetpiloten. Also in der Welt dieses Bauernhofes ist das Schäfern, wie ist das Verb davon, das Schafe hüten. In der Welt dieses Bauernhofes ist das Schafe hüten so, ich sag mal, das intellektuelle Masterpiece. So, das sind die Raketeningenieure dort. So, die wissen, wie man die Schafe hütet, die sind schnell, die sind agil, die sind clever, die können die Hunde da, die Schafe da in ihr Gatter reinbewegen und sind halt auch wirklich so dominant, die Hunde. Ja, und dann gibt es halt auch so die Mittel- und Unterschicht, ganz unten die Schafe, weil die einfach saudumm sind und die so Federvieh halt, sag ich mal, ne? Was auch eindeutig explizit uns auch so von den Hunden zum Beispiel erklärt wird, ja.
Du hast noch vergessen, auf dem Bauernhof selber, der Obermacker dann, wie sie auch immer genannt werden, die Bosse, ist ja hier Bauer Horst und seine Ische dann da, ne?
Genau, die Menschen werden von den Tieren die Bosse genannt. Das ist ganz oben auf der Pyramide ist das die Spitze, die Menschen, und dann kommen direkt die Hunde, ja. Vielleicht die Katze ist auch noch relativ weit oben, die ist so das Pet.
Na, sie sagt ja selber, ihre Aufgabe, als die Babe auch erzählt, wer welche Aufgabe auf dem Bauernhof hat, sagt die Katze ja selber, ihre Aufgabe ist es, gut auszusehen und Mrs. Hoggett zu gefallen.
Genau, ja.
Aber also die Rolle von der Katze finde ich total faszinierend, weil die so sinnlos ist. Also das ist das einzige, die ist ja auch das einzige böse Tier auf diesem Hof, ne? Also Rex ist ja nicht böse, der ist einfach nur konservativ. Während die Katze halt wirklich böse ist.
Ja.
Und gleichzeitig die einzige Figur auf diesem Hof, die eigentlich keine Rolle erfüllt. Finde ich auch ein ganz spannendes Symbol. So, weißt du, der fiese Miesmacher, ja, so ein bisschen, ist der keinen Job hat.
Ja, so ein bisschen Zwietracht sehen. So ein bisschen wie bei, ich habe mich heute, als ich es nochmal gesehen habe, erinnert gefühlt an die große Pause, wie hier die Petze. Randall. Randall die Petze, der immer zu Mrs. Wies geht. Oder? Nee, wie heißt es? Keine Ahnung.
Eine wichtige Sache, die wir tatsächlich noch gar nicht angesprochen haben, auf dieser Farm gibt es sonst keine anderen Schweine. Also Schweine sind ja schon Teil eines typischen Bauernhofes, aber auf dieser Farm gibt es keine Schweine.
Er ist halt Schäfer, ne?
Ja, und deswegen ist Schweinchen Babe da so ein bisschen Outsider, sag ich mal. Ja. Genau. Und in dieser Logik des Bauernhofes macht diese Differenzierung in verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Jobs und diese Hierarchie absolut Sinn. Weil es ist halt einfach, das sind halt völlig andere Spezies. Du kannst eine Gans nicht wirklich vergleichen mit so einem Schäferhund. Mhm. Deswegen macht das in dieser Welt da absolut Sinn, dass die ihren festen Platz und ihre feste Aufgabe haben. Ja. Aber die Tiere da sprechen alle, die werden uns Menschen ähnlich, weil sie eben sprechen, dargestellt mit Mimik und mit ihrer Intelligenz, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Deswegen
Mit ihrem Voyeurismus
halt auch. Deswegen ist es natürlich völlig natürlich für uns als menschliche Zuschauer, dass wir das, was wir da sehen, auf uns Menschen, auf unsere Gesellschaft projizieren. Dass es in unserer Gesellschaft eben auch so verschiedene Schichten und Kasten gibt und gesellschaftliche, ich sag mal, Hierarchien. Ja? Genau.
Bist du Hund oder bist du Hydrant?
Ja.
Das ist ja genial. Bist du Hund-Hydrant? Nee, das geht nicht. Ja. Das ist ja genial.
Das gibt's auch so Tage. Mal bist du Hund, mal bist du Hydrant.
Ja. Und wenn wir, also wie gesagt, in der Welt des Bauernhofes macht es absolut Sinn, dass der Hund Schafe hütet und dass das Schaf einfach nur auf der Weide steht. Absolut. Es macht keinen Sinn, ein Schaf andere Schafe zu hüten zu lassen, weil die rein biologisch dafür nicht ausgestattet sind. Mhm. Nicht so gut wie die Hunde.
Genau, wie so unsere Filme immer so schön sagen. Sie sprachen sehr langsam, denn es war bekannt, Schafe sind dumm.
Genau.
Ja, genau, ja.
Und die Schafe sprachen sehr langsam, denn es ist bekannt, Hunde sind ja dumm.
Ja, das ist sehr geil gemacht.
Das ist sehr schön, die Szene, ja.
Wenn wir das aber, so wie wir Menschen das eben immer tun, auf uns projizieren, dann sprechen wir hier von der Theorie des biologischen Determinismus. Die Theorie des biologischen Determinismus geht davon aus, dass das Wesen eines Menschen und auch die Fähigkeiten eines Menschen zu einem großen Teil wenn nicht sogar ausschließlich, durch die Biologie vordefiniert sind. Sprich, du Tobi oder du Richard, ihr habt diese und jene Herkunft, ihr habt diese und jene Gene und das bestimmt, wer ihr seid. Also der biologische Determinismus lässt so Sachen wie Erziehung, soziokulturelle Einflüsse außer Acht. Also sprich, scheißegal, wie du erzogen wurdest, scheißegal, wo du herkommst, scheißegal, welche Kindheit du durchgemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast, du hast diese und jene Gene, deswegen kommst du nur für diese und jene Aufgabe in Frage und dein Platz in der Gesellschaft ist genau hier. Ja, das ist...
Bist reingeboren in die Armut oder in den Reichtum, ja.
Ganz genau.
Ja, aber um Armut und Reichtum geht's ja auch nicht, ne?
Ja, nee, aber halt ja. Dahingehend dieses Ding, man, wie sagt man so schön, ne, diese Herangehensweise der genetischen Überlegenheit.
Genau.
Quasi. Genau, aber es hat ja nichts mit Geld zu tun.
Ja, ja, schon klar,
es aber geht vielleicht
wir sind aus gutem Hause, also sind wir, man sagt, in Deutschland gibt's ja immer so schön die Bildungsschicht.
Ja, du, ja, aber Bildungsschicht ist ja auch nicht genetisch, ne?
Also, nee, aber was, zum Beispiel deine Eltern sind Akademiker, also ergo gehen Leute davon aus, du bist schlau.
Ja gut, aber das ist zum Beispiel ja bei mir jetzt der Fall völlig andersrum. Ja. Also dementsprechend ist das... ich sag mal, kein biologischer Grundsatz, ne? Der biologische Grundsatz wäre an der Stelle, was man früher gedacht hat, ist das mit dem blauen Blut, dass man adlige Gene hat. Dass das Quatsch ist, haben wir irgendwann herausgefunden, dass es keine adligen Gene gibt, aber das hat man ja gedacht.
Ja, lass mir denken.
Darauf basiert, dass die eine Menge Erbkrankheiten hat.
Ach, ganz ehrlich, Tobi, sowas kann nur ein Droschenkutscher sagen, das sieht man deiner Kinn-Stirn-Ausprägung.
Ja, ne, also es gibt ja dieses blaue Blut, diese Nummer, dass es daher kommt, dass die Haut von den Inzestmonstern so dünn war, dass man die Venen sehen konnte.
Ja.
Und die Leute wirklich dachten, die hätten blaues Blut.
Also es geht vielleicht nicht, es geht hier in dem Film vielleicht nicht primär um materiellen Reichtum, also um Geld oder so, sondern eher um kulturellen oder ich sag mal intellektuellen Reichtum. Aber wenn wir hier die Scheiße mal wieder rausinterpretieren, sehen wir in dem Film auch, dass einige Kasten einen größeren, in Anführungszeichen, materiellen Reichtum haben. Die Hunde zum Beispiel dürfen an einer bestimmten Stelle im Stall schlafen. Andere Tiere nicht.
Und die dürfen ins Haus.
Richtig.
Und sie kriegen vom Bauer Naschi.
Ja.
Sie kriegen nicht nur das Futter, sondern sie kriegen halt auch mal ein Stück vom Sandwich.
Das sind ganz klare, teilweise materielle Privilegien.
Es gibt auch diese Szene noch, wo hier, komm Rex, komm Fly, komm Schwein, dass das Schwein mit aufs Auto darf. Ist ja auch völlig undenkbar, dass da irgendein anderes Tier mit aufs Auto
Privileg.
Darf.
Ist ein Privileg.
Ja. Und da reagiert ja Rex ja auch ganz, ganz das allergisch.
Das ist richtig ungeil.
Ja, das sind
Knurrt so komisch.
Das sind Pflichten und aber auch Rechte und Privilegien, absolut.
Ja.
Ja. Und
so kann nur ein Hund denken.
Und wir haben in witzigerweise in einer unserer Star Wars Folgen, wo wir die Frage gestellt haben, sind die Jedi vielleicht nicht die Bösen, haben wir das
nicht
darüber
die,
Guten. Die sind die Jedi vielleicht nicht die Guten, sondern die Bösen, haben wir darüber schon mal gesprochen. Deswegen müssen wir es gar nicht so auswalzen, aber als kleine Wiederholung. Der Unterschied zwischen politisch rechtem und linkem Gedankengut. Linkspolitisches Gedankengut geht davon aus, das System, dein Umfeld macht dich zu dem, was du bist. Rechtspolitisches Gedankengut geht davon aus, die Biologie, deine Herkunft macht dich zu dem, was du bist. Ja? Also der Punk sagt, du bist kaputt, weil dich das System kaputt gemacht hat.
Jetzt gib mir ein Bier.
Der Rechtsextreme sagt, du bist kaputt, weil du ein Kanacke bist und weil du aus dem und jenem Land kommst.
Und jetzt gib mir ein Bier.
Genau. Und jetzt gib mir ein Bier.
Ja.
Ne? Ja. Und wir sehen hier tatsächlich eine rechtspolitische Interpretation auf diesem Bauernhof. Also Wesen, die aufgrund ihrer genetischen, biologischen Abstammung zu bestimmten Fähigkeiten und gesellschaftlichen Statusen taugen.
Und jetzt kommt dann halt dieses Schwein auf dem Bauernhof, weißt du, sieht aus wie ein Schwein. Läuft wie ein Schwein, spricht wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein.
Spricht nicht wie ein Schwein, das ist aber, ja, das Ding.
Aber verhält sich nicht wie ein Schwein.
Ja.
Welt steht auf dem Kopf.
Will
jedenfalls in diesem Mikrokosmos Bauernhof dort.
Du hattest vorhin vor der Pause mal Hitler angeteased. Ich glaube, das lässt sich weniger auf das Dritte Reich zuschneiden.
Ja.
Weil das Kastensystem da oder das Klassensystem deutlich verschwommener war als... Und das ist das, worauf sich das eher anwenden lässt, als das klassische Kaiserreich beziehungsweise klassische Monarchien. Mhm. Also wenn wir jetzt hier vom sagen wir mal, dem großen viktorianischen Zeitalter der Engländer, Königin Victoria erobert die Welt. Mhm. Also von dieser Zeit ausgehen, weil da war das wirklich so, da hatte jeder in seinem Stand seine Aufgabe. Mhm. Da gab es die Köche, die Kinder sind Köche geworden, deren Kinder sind Köche geworden, deren Großväter waren schon Köche, ja, am Hof. Und wenn du am Hof Koch warst, warst du geiler, als wenn du im geilsten Restaurant der Stadt Koch warst. Und ja, da warst du geiler als Blabla, ne? Also es gab so feste Erbmonarchien oder beziehungsweise feste Erbstrukturen in jedem, ja, Bereich, auch bei Handwerkern. Das geht wirklich von ganz unten bis ganz oben, ist alles vererbt worden. Und das ist ja das, was wir im Prinzip in Schweinchen Babe sehen. Du hast, je nach Rasse, wird das logischerweise, wenn du dann Kinder kriegst, an deine Kinder weitergegeben. Jeder hat immer seine Aufgabe. Mhm. Weißt du, bei den Nazis war das ja zum Beispiel möglich, sich hochzuarbeiten. Du hast einfach gesagt, ja, ihr seid geil, hier hast du einen Orden. Also das war da ja möglich. Ja, du warst kein Deutscher, ne? Oder kein Arier.
Es gibt aber in der Moderne, gibt es halt dieses System auch noch. Ich denke halt die ganze Zeit, weil wir auch schon die ganze Zeit von Kasten reden, ans indische Regierungssystem, nicht Regierungssystem, ans Gesellschaftssystem. Das Kastensystem ist dort auch seit 20 Jahren oder so, ist das offiziell, ist das abgeschafft. Trotzdem gibt es nach wie vor halt welche, die ganz unten in der Kaste stehen, die da auch nicht rauskommen, die solche Arbeiten vollführen, wie mit der bloßen Hand zum Beispiel Abwasserkanäle reinigen, wirklich Scheiße mit der bloßen Hand halt irgendwie rauszuschöpfen und am Ende sich des Tages komplett mit Seife 7-mal waschen müssen, weil sie sonst Hautirritationen und sowas kriegen, weil sie halt wirklich ohne Schutzkleidung in irgendwelche Gullis steigen und sowas. Und die aber keine Chance haben, da rauszukommen. Das heißt, sie werden in die Armut geboren und werden aktiv in dieser Armut gehalten, weil kein anderer sagt, das mache ich nicht, dafür gibt es Leute, die das machen. Und das heißt nicht, dafür gibt es jetzt den professionellen Kloputzer, sondern dafür gibt es diese Gesellschaftsschicht. Die sind da, sind dazu, die machen
genau,
das.
Genau, und das ist das, was wir eben bei Babe sehen. Also nicht Folge dem Führer, also kannst du Karriere machen, sondern du bist in eine Schicht geboren und in dieser Schicht bleibst du. Das war bei den Nazis nicht
das
so.
Ist so. Der Hund sagt das auch noch so schön. Ein Enterich ist ein Enterich und er kann froh darüber sein, dass er ist, was er ist und damit sein.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das wirklich offiziell so nennt, aber das ist, glaube ich, soziologischer Determinismus. Also Determinismus kommt ja von dem Wort determine im Englischen zum Beispiel, kommt bestimmt auch aus dem Lateinischen, bestimmt, bestimmen, bestimmt sein. Das ist soziologischer Determinismus, also du bleibst in der Schicht, in der du bist. Und mit diesem biologischen Determinismus-Ding haben, Überraschung, natürlich besonders die Nazis viel Propagandaarbeit gemacht. Also ich bin mir sicher, dass viele von uns in der Schule, hatte ich auch bei uns im Geschichtsunterricht, wo es wirklich so kleine Cartoons, so Bildergeschichten im Dritten Reich und auch schon vorher gab, wo man so Stories präsentiert kriegt, so Fabeln, wie dass der Wolf halt ein Wolf ist und dass die Gans halt eine Gans ist und dass die nicht aus ihrer Rolle ausbrechen können. Der Wolf ist dafür da, die anderen Tiere zu dominieren und die Gans ist halt einfach blöd und einfach als Opfertier geboren.
Genau.
So, und so hat es die Natur vorgesehen und so ist es. Ja.
Was kümmert es den Löwen, wenn der Hund bellt oder sowas?
Ja, aber, ne? Genau. Hier Game of Thrones, der Löwe, die Lannisters, der Löwe kümmert sich nicht um die Meinung der Schafe, so sinngemäß. Ja. Ne? Und also ein Herr, über den wir schon oft gesprochen haben und über den wir noch oft sprechen, Adolf Hitler, hat ja ein großartiges Buch geschrieben, Mein Kampf. Also ein
Literarisches. Das ist übrigens für alle, die es gerade hören, das ist Satire.
Also ein literarisches Meisterwerk, also unter uns, dieses Buch muss man nicht verbieten. Das ist so grauenhaft und scheiße und dumm geschrieben, dass das niemand freiwillig ganz liest.
Ja, es ist unlesbar.
Ich habe es im Ungarn-Urlaub mal gelesen. Das Geile ist immer, ich denke mir immer so, weißt du, wenn dann so ein paar Idioten hast, die dann sagen, wir wollen jetzt mal richtig recht sein, ja, lest mal Mein Kampf.
Ja,
ich hab keinen Bock mehr recht zu sein. Ja,
ich hab dämlich, Alter.
Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus Hitlers Mein Kampf. Ja, Fred Hilke liest Mein Kampf.
Wollen wir das Fenster nicht zumachen?
Eine Podcast-Folge in zwei Akten.
Also Hitler hat, wie viele seiner geistigen Natur, einen riesengroßen Fehler gemacht.
Kannst du das ein bisschen zynischer vielleicht formulieren? Das klingt immer so, als wärst du voll der Bewunderer.
Also, das klingt so, als wäre alles, was er gemacht hat, idiotisch gewesen.
Er hat die Gattung, Hitler hat einen Riesenfehler gemacht, wie viele seiner geistigen Zunft. Er hat die Gattung, beziehungsweise die Spezies, verwechselt mit dem Begriff der Ethnie. Also wir haben ja schon mal darüber gesagt, bei Menschen, die aus unterschiedlichen Teilen der Erde kommen, hat man früher von unterschiedlichen Rassen gesprochen. Das macht man mittlerweile auch nicht mehr, weil der genetische Unterschied zwischen einem Mitteleuropäer und einem Asiaten oder einem Afrikaner zum Beispiel.
Oder einer Banane oder Gurke.
Also der genetische Unterschied zwischen zum Beispiel einem Mitteleuropäer und einem Asiaten ist so gering, dass es rein biologisch hier keinen Sinn macht, von Rassen zu sprechen. Ja, so wie das bei Hunden, bei Schäferhund und Boxern zum Beispiel der Fall ist. Sondern das sind Ethnien. Ja, einfach unterschiedliche Teile der Erde, von denen wir herkommen. Und Hitler hat aber von diesen unterschiedlichen Ethnien gesprochen, als wären das andere Spezies. Hitler proklamierte die innere Abgeschlossenheit der Arten sämtlicher Lebewesen dieser Erde. Ich lese mal kurz vor aus Mein Kampf. Das ist jetzt wirklich Zitat aus Hitlers Mein Kampf.
Hitlers Gedanken.
Kannst mal sehen, was passiert. Friedko, ein Schweinchen namens Babe. Was hat denn Hitler damit zu tun?
Oder er guckt sein Schweinchen namens Babe und sagt, jetzt muss ich doch mal meinen Kampf lesen.
Ich muss auch, bevor du das machst, müssen wir das mal ein bisschen ausschlachten, was hier jetzt gerade passiert. Also auch wir haben über Dinge gesprochen wie das Imperium, über, keine Ahnung, über Starship Troopers und die Nazifizierung, bla bla bla. Und zum ersten Mal zitiert Fred Hilke.
Hitler zitiert Fred Hilke
aus Mein Kampf bei Ein Schweinchen namens Babe.
Ja. Der Nazi-Film, der Schweine-Nazi-Film.
Achtung.
Ein Schweinchen namens Adolf Lies.
Jedes Tier paart sich, also das ist jetzt Zitat Hitler, Mein Kampf. Jedes Tier paart sich wieder nur mit einem Genossen der gleichen Art. Meise geht zu Meise, Fink zu Fink, der Storch zur Störchen, Feldmaus zu Feldmaus, Hausmaus zu Hausmaus, Wolf zu Wolf und so weiter und so weiter. Die Folge dieser in der Natur allgemeingültigen Rassenreinheit ist nicht nur die scharfe Abgrenzung der einzelnen Rassen nach außen, sondern auch ihre gleichmäßige Wesensart in sich selber. Es wird nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner inneren Gesinnung nach etwas humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte. Wie es ebenso auch keine Katze gibt mit freundlicher Zuneigung zu Mäusen.
Ich meine, das ist ja sogar faktisch falsch, ne? Ja. Also, ich meine, also, lieber Herr Hitler, falls Sie das hören in Ihrer Höhle in der Antarktis zusammen mit Elvis
in Argentinien,
dann möchte ich Ihnen kurz sagen.
Und dann weißt du so, wenn sie in ihrer Höhle sitzt und er nochmal aus seinem Mein Kampf vorliest und Elvis nur das ist, Baby, nicht cool, Baby, love me, tender.
Ja, das ist so, ich meine, diese ganze Evolutionsgeschichte, von der du ja auch schon gewusst haben musst, basiert ja auf genau solchen Dingen, weil wenn Tiere grundsätzlich nur innerhalb ihrer Rasse, sprich wenn größere Mutationen auftauchen, die, was Hitler ja auch versucht hat zu bekämpfen, nicht sich weiter pflanzen würden, gäbe es A, den Menschen erstmal gar nicht.
Jo.
Und B, gäbe es keinen Fortschritt an keiner Stelle. Ja. Ich meine, Hunde, darüber haben wir bei 101 Dalmatiner gesprochen, sind keine natürlich entstandene Rasse.
Ja.
Ne, also es ist bescheuert, davon zu reden, dass der Wolf nicht zu einem Hund springt.
Ja.
Doch, tut er.
Also
deswegen gibt es Hunde.
Domestizierte Tiere halt auch einmal. Vor allen Dingen so, schon mal was von Darwinismus gehört, so.
Auch so viele Nutztiere sind ja auch Kreuzungen aus verschiedenen Arten und da spricht man wirklich von Rassen, um sie eben für die Nutztierhaltung zu optimieren.
Ja. Also das
ist faktisch falsch.
Das, was Hitler hier anführt, hat definitiv eine innere Logik. Das ist auch ob bei Verschwörungstheorien, bei Religionen und so weiter, die Sachen haben meistens eine innere Logik. Ja. Also es wird tatsächlich sehr, sehr schwierig sein, einen Fuchs zu finden, der Gänsen oder Opfertieren gegenüber, um es mal sozusagen, freundlich sein wird. Das wird sau schwierig werden. Aber das hat eine innere Logik, aber es ist absolut katastrophal dumm und falsch, diese Analogie aus dem Tierreich pauschal auf alle Wesen und speziell auf den Menschen anzuwenden, auf bestimmte Ethnien anzuwenden. Also so von wegen, der Deutsche ist zum Führen gedacht und der, keine Ahnung, der Schwarzafrikaner ist dafür da, unsere Diamantenminen zu bearbeiten.
Ja. Weil aufgrund von Muskeltonus oder einfach der biologischen Gegebenheiten.
Ja.
Unser Lieblingspolitiker gerade, Mommelt Dampf, hat ja mal so schön noch gesagt, das ist mal so das Geile, zwei komplette Gegensätze zu verbinden, um bei den Leuten Logik hervorzurufen. Er hat doch mal gesagt, sehr schön, Babys sind keine Pferde. Logisch, er hat damit recht. Babys sind keine Pferde. Das
hat eine innere Logik.
Das hat eine innere Logik in sich, dass es total kontroverse Vergleichsmöglichkeiten sind. Das ist dann den Anhängern egal.
Ja. Rein statistisch gesehen hat der Untergang der klassischen Piraterie einen direkten Einfluss auf die Erderwärmung.
Ja. Ja. Ich hab ein schönes Beispiel aus dem Alltag. Es hat vor kurzem jemand von meinen Facebook-Freunden so ein Bild gepostet von so einer Tafel, wo schön was mit Kreide draufgeschrieben war. Da stand ein lustiger Spruch drauf. Ich krieg's nicht mehr im Zitat zusammen, aber sinngemäß, wenn du es ist ziemlich schwierig, Honig sein zu wollen, wenn du eine Bratwurst bist. Und dem Autoren dieses Schildes möchte ich auf keinen Fall rechtes Gedankengut unterstellen. Mhm. Das ist halt ein lustiger Spruch und irgendwie steckt da auch ein Quäntchen Wahrheit drin, weil der Spruch soll wahrscheinlich uns einfach nur sagen, ey, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ja. Sei einfach auch mal glücklich und zufrieden mit den einfachen Dingen, was ja eigentlich eine schöne Sache auch ist.
Versuch nicht süß zu sein, wenn du eine Wurst bist.
Ja, aber wenn wir die Sache überinterpretieren und dafür
knackig bist.
Und das ist ja unser Job hier, Dinge, die Scheiße aus Sachen rauszuinterpretieren, ist das eine grauenhafte Botschaft. Weil wenn du eine Bratwurst bist, ist es natürlich schwierig, ein Honig sein zu wollen. Und es wird vermutlich scheitern.
Aber wenn es dein inneres Verlangen ist, dein Vater dich verprügelt hat und du verdammt nochmal Honig sein willst, dann findest du einen Weg, die Gewürzmischung süß werden zu lassen.
Es wird schwierig, als Bratwurst zum Honig zu werden. Aber als Humanisten, die wir hier, glaube ich, alle sind, ist es das verfickte Recht eines jeden Menschen.
Einer jeden Bratwurst.
Ist das verfickte Recht einer jeden Bratwurst, und das muss man respektieren, diesem Traum nachzujagen. Die Bratwurst wird es vielleicht nie schaffen. Vielleicht schafft sie es oder auch nicht. Aber es ist ihr Recht, diesem Traum nachzugehen.
Ich war neulich im Theater, die sich mit der Thematik halt auch zum Beispiel so den Jobs von Kindergärtnern halt auch irgendwie auseinandergesetzt haben, ne? Hab die Generalprobe da fotografiert. Und da spielen die so Zitate von verschiedenen Kindergärtnern ein, und da hat einer gesagt so, ey, bei mir gibt's ein Kind in der Schule, das ist neulich in den Kindergarten gekommen und meinte halt wirklich total offen und ehrlich und total selbstverständlich heute, kommt da rein und sagt heute, ich bin heute ein Baum. Wo ich mir als Erwachsener dachte, ja geil, ich will das auch. Ich will auch ein Baum sein.
Ja.
Ich will auch ein Baum sein. Und vor allen Dingen so im Kindergarten hast du noch die Prämisse, kommst da hin und du kannst das einfach sein. Ja klar, ey, das große Krabbeln, wenn da Leute sagen, so Ameisenkinder, die dann sagen, später werde ich auch Marienkäfer oder eine Stockameise. Du bist eine scheiß Ameise, du wirst niemals ein verdammter Marienkäfer werden, so, ne? Mhm. Aber als Kind hast du noch die Freiheit, dass du jetzt sagst, so, was willst du mal werden? Boah, Elefant.
So. Oh, wie geil, ey. Ich bin heute ein Baum. Das mache ich morgen bei der Arbeit.
Ja, ja, und solange dich dieses Individuum, das versucht, ein Baum zu sein, nicht irgendwie...
Dann lass ihn verdammt nochmal ein Baum sein.
Also solange der dich nicht einschränkt oder irgendwie dir Schaden zufügt, hat er das verfickte Recht, nochmal danach zu streben.
Ja.
Und das ist das, wofür Babe in diesem Film steht. Ja. Das Durchbrechen der biologischen oder vielleicht auch der soziologischen Barriere. Ja. Sozialer Aufstieg.
Ja. Und wichtig dabei bei Babe. Du bist ein Schwein, also musst du gegessen werden, laut Konvention. Ja, genau. Und Babe sagt jetzt aber, nein, ich bin ein Schäferhund.
Nein, genau das tut er ja nicht. Und das ist das Spannende daran, weil Babe versucht zwar ein Hund zu sein, das versucht er ja sogar und es scheitert kläglich, findet aber heraus, dass das Schwein genau das gleiche kann wie der Hund. Also dass die, oder besser sogar, ne? Also, ich meine, der gewinnt halt, das Ding. Der macht's anders, der macht halt wie ein Schwein, nicht wie ein Hund. Und der gewinnt das Ding sogar. Das heißt also, der Film geht dann noch einen Schritt weiter. Also nicht nur ein Schwein, das gerne ein Hund wäre, so heißt es eins sogar von diesen Kapiteln.
Ein Schwein, das gerne ein Hund wäre. Ja. Mit den komischen Jazz-singenden, Blues-singenden Mäusen.
Ja, genau. Genau, also nicht nur ein Schwein, das gerne ein Hund wäre, sondern einen Weg findet, sogar noch besser zu sein als der Hund. Ja. Und zwar auf seinen eigenen Weg.
Ja.
Ne? Also jetzt nicht so dieses, ich denke, also er bricht dich nur aus der Box aus, sondern er verbessert die Box,
klingt
sogar, wo alle drinstecken.
Klingt wie so eine Miss America Story, ne?
Er hat das geschafft, was sein Hund kann. Und ist dabei sogar ein Schwein geblieben.
Ja, weil das, ey, du kannst in den Film sogar noch, du kannst in den Film sogar noch viel mehr reininterpretieren. Du kannst da sogar fast so eine Art Religionskritik reininterpretieren, weil das Instrument der Hunde, um die Schafe zu kontrollieren, ist Angst und ist Einschüchterung und ist einfach der Glaube an den Status quo. So, die Schafe nennen die Hunde ja konsequent Wölfe.
Ja.
Ja. Also,
wo sie rein biologisch praktisch recht
mit. Ja, siehe unsere 101 Dalmatiner-Folge.
Ja, weil sie vor allem auch nicht verstehen, was die Hunde machen, um sie dahin zu kriegen, weil sie sagen ja auch immer, sie brüllen dich an, sie beißen ohne erfindlichen Grund. Also die Schafe, die eigentlich auch einfach nur, sorry, aber so blöd sind, dass sie nur auf der Wiese stehen und grasen wollen.
Was
die
ja
auch
nicht mal so ist, ne? Ja, die sind ja nicht mal blöd.
Nee, die sind ja nicht mal, die sind einfach nur, die sind einfach.
Ja.
Die sind einfach, die sind sehr, sehr einfach gestrickt. Und die einfach nur auf der Wiese stehen wollen, ihr Gras rauchen möchten, erfressen möchten. Das kam gerade viel zu natürlich. einfach nur ihr Gras fressen möchten. Und dann plötzlich da ein Hund ankommt, die anschnauzt, treibt ja, und dann halt auch, wenn ja, sie nicht ja, halt spurten, irgendwie in den Huf halt irgendwie reinbeißt oder so.
Und dass das Instrument, das Babe benutzt, um die Schafe zu hüten, zu schäfern, um die Schafe zu schäfern, ist ja ein völlig anderes. Nämlich Kooperation und Höflichkeit.
Respekt und Entgegenkommen.
Respekt und menschliche Kooperation.
Ja.
Schweinchen Babe ist so, das ist Humanismus pur.
Ja. Ich hatte auch in einer Kritik auch gelesen, da schrieb auch einer rein, dass Babe, ein Schweinchen namens Babe, gerade für Kinder, ein Paradebeispiel an Höflichkeit und Respekt vor Älteren zum Beispiel auch ist. Weil die Schafe, die sind ja auch, die werden ja als uralt ja auch dargestellt.
Stimmt.
Das sind so richtig alte Huschen.
Ja. Alt, reif und sexy.
Ja.
Unsexy?
Ah ja, er verschluckt das D so ein bisschen.
Altreif und sexy. Vielen Dank,
Fred. Ja. Danke für diese Fantasie.
So nennen wir das der Untertitel zu hier unserem Sex-Podcast Handvergnügen.
Altreif und sexy.
Das ist genial. Handvergnügen, altreif und sexy.
Ja, wir arbeiten noch am Konzept für Handvergnügen, ist bald fertig. Ja, Leute.
Es wächst und wächst.
Ja, Leute, also von Hitlers Mein Kampf, ein Buch, das in jeder anständigen Bibliothek fehlen sollte.
Das ist ein richtiger Daddy-Joke gerade gewesen.
Ja,
ne?
Der ist gut. Fantastisch.
Ist
geil,
ja. Ich bin heute Kellner, mein Name ist Hitler.
Ja, ein Buch, das in jeder anständigen Bibliothek fehlen sollte. Von Hitlers Mein Kampf. Nee, ohne Scheiß. Also, wenn du meinen Kampf mal reinliest, alle zwei Sätze denkst du dir, Alter, ernsthaft? Vielleicht mal wieder zurück zu den lieben Tierchen. Tobi, du hast dich ja so ein bisschen beschäftigt mit Tiertraining, mit Filmerei, mit Tieren.
Ja, so ein bisschen mit der Geschichte vom Tier im Film.
Ja.
So, warte mal, ich muss jetzt auch, ich wende mich hier immer dem zu, der gerade das Sprechen hat.
Also, oh.
Ja.
Probierst du noch was Neues?
Das mache ich seit 10 Folgen.
Nee, aber ich meine jetzt so diese bewusste Umsetzung sogar.
Ja, das also mache ich seit 10 Folgen.
Echt?
Also die Hörer sehen das ja nicht, aber ich drehe mich dann immer zu dem Film, der gerade spricht und wende dem anderen dann immer so ein bisschen den Rücken zu, aber einfach, weil ich bin höflich.
Ja, oh. Deswegen drehe ich den Rücken zu.
Höflichkeit.
Okay, pass auf, dann stelle ich mein Tablet auf die andere Seite. Dann kann ich dir nämlich auch ins Gesicht schauen. Dabei.
So. Vielen Dank.
Also, Tiere im Film. Tiere im Film fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar als Mitte des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts. ein gewisser so und so Eat Weird. Total bescheuerter Name.
Ist seltsam. Eat Weird?
Ja. Und
Eat Weird?
Der heißt so mit Vornamen. EADWARD. Eat Weird My Bridge.
Was?
Ja,
du verarschst uns doch
gerade. Nein, hier. Das steht hier so in meinen Notizen. Aber nein, also der wird wirklich so geschrieben.
Eat Weird My Bridge. Das klingt wie der gemeinste Spitzname zu College-Zeit. Also, ist seltsam meine Brücke.
Ja, stimmt.
Eat Weird My Bridge.
Ey. Ja. Eat Weird My Bridge. Oder also mit U-Y. My Bridge. Ja, jedenfalls. Der Typ, das kennen wir alle, also die Film oder Fotografie oder sowas gemacht haben, das ist der, der ein galoppierendes Pferd fotografiert hat. Derjenige, der festgestellt, also der hat mit so einem ganz merkwürdig komplizierten Verfahren, weil die Kameratechnik damals, naja, ein Witz war, hat er es geschafft, ein galoppierendes Pferd mit 16 Bildern pro Sekunde zu fotografieren. Ist ein Riesending.
Meinst du mit der Laterna Magica damals?
Nee, die Laterna Magica ist ja dieser Schuhkarton. Das ist noch früher, da muss es ja ganz lange stehen bleiben. Okay. Also der hat so ein ganz merkwürdiges Ding gebaut, dass er es geschafft hat, 16 Bilder pro Sekunde zu schießen. Mhm. Was praktisch der Beginn des Films war. Ne, weil ab 16 Bilder pro Sekunde nimmt dein Gehirn eine Bildreihenfolge als Bewegung wahr. Sprich, der erste Film, der ein Tier als Motiv hatte, war der erste Film überhaupt.
Krass.
Also der überhaupt jemals was in eine Bewegung gesetzt hat. Ja. Das ist fortgeführt worden von Marys mit, also so und so Marys, ich weiß nicht mehr, wie Vorname war, mit diesem Vogelflug, das kennt man auch, der hat eine sogenannte Fotoflinte gebaut. Das war so ein komisches, gewehrartiges Teil, womit der Vögel beim Fliegen beobachtet hat.
Ist mir jetzt völlig neu. Ist spannend.
Das sieht doch total krass aus. Mega spannend. Es gibt so restored Film von diesen Aufnahmen halt auch, die so, also die sind mehr schlecht als recht. Aber wenn du das siehst, das sieht halt aus, als würden diese Vögel mit der Geschwindigkeit von Jets halt irgendwo langballern, weil durch diese 16 Frames pro Sekunde sieht das halt aus, als hätten die eine sagenhafte Geschwindigkeit halt irgendwie drauf.
Das Spannende ist, warum das gemacht wurde, also jetzt nicht nur, weil das lustig war, sondern Kameratechnik war damals, naja, nicht in jedem Telefon, sag ich mal. Das war das erste Mal, dass man festgestellt hat, dass beim Galoppieren Pferde eine Flugphase haben. Das wusste man nicht. Und mit dieser Fotoflinte hat man herausgefunden, wie Vögel fliegen. Also wie die der Bewegungsablauf der Flügel sind. Das wusste man ja vorher nicht. Wie auch.
Pferdeflugphase, also dass die für einen kurzen Moment in der Luft sind.
Genau, galoppieren, wie Menschen beim Rennen ja auch.
Pferde sind keine natürlichen Geher, nein.
Ja, aber es haben Menschen beim Rennen ja auch, das unterscheidet ja Rennen von Joggen, ist ja diese kurze Flugphase.
Ja.
Dass du einmal komplett in der Luft bist.
Geil.
Das haben Pferde auch. Und das wusste man vorher nicht, woher auch. Ne? Okay. Also es gab ja keine Slow-Mo-Kameras. Das war im Prinzip die erste, wenn du so willst.
Ja.
So, das bedeutet, Film und Tiere waren von Anfang an mega fest miteinander verbunden. Wir haben dann ja die Nummer hier mit, da haben wir bei den Filmschissenschaften schon drüber gesprochen, über die ersten Filmaufnahmen, richtigen Filmaufnahmen dann. Und einer der ersten Spielfilme, wenn man so will, war ja The Great Train Robbery, wo auch schon Menschen auf Pferden saßen und da rumgaloppiert haben. So, jetzt machen wir mal einen großen Schritt. 1942.
Die Griechen.
Kam Bambi. Und das nehme ich jetzt mal kurz als Einleitung zum Mindset der Leute damals. Der Film kam raus, großartiger Film. Ich denke, den haben wir alle gesehen.
Disney's Bambi.
Genau, Disney's Bambi, der fünfte, glaube ich, abendfüllende Film von Disney damals gewesen.
Ich dachte Warner Brothers Bambi, Bambi Squad.
Ja, Sony's Bambi. Und Bambi Revenge.
Payoff.
Endgame
Bambi.
Jedenfalls, der kam raus und wie gesagt, um kurz zu beschreiben, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Tier zu der Zeit war, gerade im Film. Die US-Jägerlobby bezeichnete 1942 Bambi als, und ich zitiere, die schlimmste Beleidigung des amerikanischen Sportgeists. Weil der Jäger halt als böse dargestellt wurde.
Ja. Weil man tierisches Leid gesehen hat, ne?
Genau, und was den Menschen dann auf einmal berührt hat, was der Amerikaner, der mit den Flinten im Wald, das als Beleidigung angesehen hat. Wie kann man nur so tun, als wäre das was Böses, wenn ich auf Tiere schieße?
Ja.
Also das war das Verhältnis Mensch-Tier zu der Zeit, gerade in den Medien.
Aber da siehst du mal, was Schnitt, Licht und Ton in einem Film auslösen können.
Ich finde viel interessanter, dass das so das Mindset offenlegt, diese so Tiere sind zum Töten geboren. Und als Sportgegenstand
irgendwo. Also, bei mir ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich Bambi das letzte Mal gesehen habe, aber ich erinnere mich noch grob an diese Szene. Da sehen wir, rein technisch sehen wir, wie da Rehe im Wald erschossen werden. Mhm. Aber durch die Lichtstimmung, durch den Schnitt, durch die Perspektive, durch den Ton und so weiter, wird uns eindeutig als Zuschauer gezeigt, das ist gerade grauenhaft, du musst gerade traurig darüber sein.
Genau, ja. Die Musik
und
auch. Ja.
Da siehst du mal die Power, die Macht von Film, dass die Art, die künstlerische Art, wie diese Szene gestaltet wird, es schafft, eine ganze Gesellschaftsschicht, Amerikaner mit Waffen, wütend zu machen.
Ja. Und was der Film ja eben auch, wo der Film gerade auch seine Macht, ich sag mal, präsentiert ist, die Perspektive zu wechseln. Ja. Dass er eben nicht aus Sicht der Jäger passiert, der Film, sondern aus Sicht des übrig gebliebenen Kids.
Nicht zu unterschätzen.
Ich sag ja auch noch, 7. 7 finde ich das. 7 gilt als Horror-Thriller. In 7 gibt es nicht eine brutale Szene. Es passiert alles im Kopf.
Aber es gibt mega eklige
Szenen. Ja, aber trotzdem, ist alles schon passiert, was du siehst. Die Detectives kommen an den Tatort und die Tat ist schon passiert. Es gibt nicht eine brutale Szene.
Das stimmt. Ist alles im Kopf, ne?
Und das ist noch viel schlimmer. Diese Nummer mit dem, wo der Typ die Nutte mit dem Messer fickt.
Ja,
du siehst es nicht. Du siehst nicht mal die Leiche. Mhm. Ne? Du siehst nur so einen blutigen Klumpen da irgendwo. Du siehst die Waffe und in deinem Kopf geht Gott weiß was für Dinge ab.
Ja.
Ich wäre dankbar gewesen, hätten sie es mir gezeigt.
Ja.
Das wäre weniger schlimm gewesen.
Ja.
Scheiße, ja, Mann.
Unten am Fluss ist auch weniger erschreckend, wenn du dir halt wirklich die meuchelmördernden Hasen dann auch wirklich direkt anguckst.
Ja,
oder Philidae oder sowas.
Wenn du die Nummer aus der Perspektive der Tiere zeigst und wenn es nur technisch ist und wenn du nur technisch die Perspektive wechselst, sprich die Kamera von unten zeigst, das ist brutal, das ändert alles.
Ja, das macht ja, Schweinchen namens Babe, macht das ja in dem Moment, wo Hoggins die Flinte auf ihn richtet.
Ja.
Sieht man ja eine POV, also eine Point of View von Babe auf die Flinte.
Ja, ja.
Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal unbedingt unten am Fluss an und Philidae. Sagenhaft gutes Buch übrigens auch.
POV heißt übrigens so viel wie Ego-Perspektive.
Von unseren Hörern. Keiner hat jemals ein Porno gesehen und weiß nicht, was ein POV
ist. Stimmt. Der Porno hat es publik gemacht.
Ich habe das schon oft erlebt, dass das heutzutage falsch benutzt wird. Dass das so wie eine Totale oder so benutzt wird.
Nee, eine POV ist eine Point of View, also eben eine Ego-Perspektive.
Ich finde immer so schön, dass es mittlerweile Leute gibt, die nicht mehr dazu POV sagen, sondern einfach POV.
Poff,
ne? Ich guck mir super gerne Poff-Pornos.
Poff-Porn? Nein, Poff-Porn.
Nee, Poff-Porn.
Wo der Typ die Kamera mit einer Hand hat beim Flatschen.
Mit Schießen beim Poffen.
Ja. So, was halt ein Riesending ist, weswegen ja auch Bambi funktioniert hat, was den unter anderem eben so schrecklich für die armen Jäger gemacht hat. Ich werde es gar nicht Jäger verteufeln. Den amerikanischen Jäger will ich verteufeln, weil da einfach jeder Jäger sein darf, der eine, 5-Dollar-Note in der Tasche hat. Ist halt die Überhöhung und Anthropomorphisierung von Tieren in Spielfilmen. Also sprich, dass Tiere als Menschen dargestellt werden oder wie Menschen dargestellt werden. Eben auch wie bei Babe oder wie bei Bambi, dass es halt ein leidendes Kind ist. Was man jetzt so von Tieren erstmal nicht erwartet. Was natürlich wahrscheinlich auch Quatsch ist, aber so genau wissen wir das nicht.
Übrigens ein Punkt, der mir Red Dead Redemption 2 fast verdorben hätte, als ich mal so ein Rehkitz nicht richtig getroffen habe, das leidend vor mir lag.
Ja, ja.
Weil ich dachte so, okay, hier finde ich den Realismus jetzt echt zu viel, Mann.
Die Darstellung von tierischem Leid bei Red Dead Redemption unter anderem ist ein Riesenthema. Ja.
Das fand ich hart. Fand ich
krass,
Das fand ich richtig krass, aber irgendwie cool, weil es so realistisch ist. Auf der anderen Seite, okay, ich häute das jetzt ganz schnell, dass das Leiden vorbei ist.
Ja. So, ich habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wie das so ist, mit Tieren zu drehen. Gerade wie man das auch hinkriegt, das so menschlich darzustellen. Ich kann euch sagen, das ist super langweilig, deshalb überspringe ich das und gehe weiter auf die Geschichte ein. Weil beim Filmdreh, also ganz kurz, wichtigste ist, du musst mindestens einen Trainer pro Tier da haben. Das ist alles super teuer, ist super teuer versichert alles. Das Problem ist, vor allem Tiere tun nicht das, was du denen sagst.
Ja.
Also egal, wie gut trainiert die sind, wenn du mit Hunden drehst und läuft jemand einer Bockwurst vorbei, ist die ganze Situation weg. Das ist alles super anstrengend. Und gerade wenn du 1000 Tiere hast, hast du eben auch 1000 Trainer da rumstehen. Zumindest in Deutschland. Obwohl das bei Nutztieren, also sogenannten Nutztieren, auch nochmal eine andere Geschichte ist. Aber es ist alles tatsächlich sehr dröge und langweilig.
Wie gesagt,
weil es gibt eigentlich, abgesehen davon, keine rechtlichen Bestimmungen, die groß eine Rolle spielen. Du musst halt pro Tier einen Trainer haben.
Ende. Du musst dich halt an den Tierschutz halt einfach halten. Und das ist halt eine ganze
Menge. Dazu komme ich jetzt.
Ja, aber so Faustregel ist eigentlich immer, der bestbezahlteste Star am Set ist immer das Pferd. Pferde verdienen mehr als Schauspieler.
Wir haben ja alle drei Film studiert. Und wir waren sogar alle drei in Hamburg an derselben Hochschule. Und da gibt es ein Modul, ich glaube im dritten Semester, Studiosendung, wo wir eine kurze Studiosendung aufzeichnen müssen, also so eine TV-Show simulieren. Und ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Kurs, wir haben uns dazu entschieden, da war gerade Weltmeisterschaft, und wir haben eine Show gemacht, Deutschland sucht das EM-Orakel.
Ah, wie hier, den Octopus Paul oder was?
Ja, kennt ihr noch diese Nummer, dass so Tiere so Fußballergebnisse voraussagen, wie dieser Octopus Paul da, was weiß ich wo, im Zoo.
Das Okrakel.
Genau, und das haben wir...
Das finde ich immer noch witzig, muss ich sagen.
Das haben wir bei uns im Studium als so eine Art Castingshow aufgezogen.
Das Okrakel.
Wo zwei Tiere sich darum gebettelt haben, wer kann am besten das nächste Fußballergebnis voraussagen. Wir hatten
die Spitzmaus gegen die Schlange,
Wir hatten eine Ratte in einem Terrarium und wir hatten einen Hund. Das war der Hund von unserem Dozenten sogar. Und als wir die Idee gepitcht, also vorgestellt hatten, am Anfang dieses Moduls, hat uns unser Dozent davon abgeraten und hat gesagt, macht das nicht, mit Tieren zu drehen ist einfach immer die pure Hölle. Und wir haben natürlich nicht auf ihn gehört und haben das trotzdem gemacht. Und die Show hat trotzdem einigermaßen hingehauen. Es war zum Glück nicht live, sondern wir konnten da noch ein bisschen dran rumschnippeln und wir haben auch eine gute Note gekriegt, weil wir coolen Scheiß gemacht haben.
Aber
und
er hatte recht.
Er hatte recht. Mit Tieren zu drehen ist super anstrengend. Du hast es gerade schon gesagt, Tobi, aus dem ganz stumpfen und einfachen Grund, die machen halt einfach nicht das, was du willst.
Ja, vor allem nicht genau das, was du willst. Ja. Ne?
Das war ein super intelligenter Labrador. Mhm. Das war echt ein fitter Hund. Aber das
ist echt unfair, wenn du so von deinem Dozenten redest.
Aber der macht halt einfach nicht genau das, was du willst.
Ja.
Der lässt sich super schnell ablenken, der ist unruhig. Selbst mit Futter kannst du den nicht perfekt steuern. Ja, ist schwierig. Es ist echt schwierig. Umso krasser der Respekt, den man solchen Filmen gegenüber zollen sollte. Absolut,
aber das erklärt, warum der 6 Monate im Dreh gebraucht hat. Ne?
Ja, vor allen Dingen so mit wirklich Nebenrolle Mensch. Das, ja, was genau, die Menschen halt machen, war wahrscheinlich mal einiges schneller abgedreht, als das, was die Tiere haben. Ja, sicher,
klar, wenn so ein Profi James Cromwell da auftaucht, der braucht nicht lang.
Nee.
Ja. So, pass auf, kommen wir zur Geschichte der Tiere im Film zurück. Erst 1977 gab es in Hollywood die erste Organisation, die sich für Tierschutz eingesetzt hat. Die gibt es auch bis heute noch, das ist die American Humane Association.
Association. Ja.
Ja, das ist ein schwieriges Wort gerade für mich gewesen. Also die AHA. Und die gibt's auch bis heute noch. Die wurde damals nach einem Western-Dreh eingeführt. Als, bei dem Dreh, das war übrigens Film mit Jeff Bridges und so, mega hochkarätig besetzt. Ich habe leider den Titel vergessen.
True Grit?
Nein. 1977.
True Grit?
Ach stimmt, das ist ein Remake, ne? Aber ist egal. Der hieß anders. jedenfalls waren mega viele Stars drin, mega dicke Produktion, ist völlig gefloppt, weil die Tiere da so unfassbar beschissen behandelt haben. Es war früher gang und gäbe, wir reden hier von 1977, ne? Da stand schon seit fast 100 Jahren Film.
Ja.
Es war gang und gäbe, das war völlig normal, dass wenn Pferde erschossen werden in einem Film, hat man halt Stolperdrähte gezogen, damit die Pferde fallen.
Ach, du, gerade jetzt kommt sowas, die wurden wirklich erschossen.
Moment. bei Ben Hur, wir kennen diese großartige Wagenrennen-Szene, über die ja sagen und wo super viel passiert ist. Also das chaotischste Ding, was man sich vorstellen kann, es gab glaube ich 2 Tote oder so. Man sieht sogar, also Menschen, man sieht sogar in dem Film, im Final Cut, sieht man, wie ein Mensch wirklich von Pferden überrannt wird.
Echt?
Ja, weil die Familie darauf bestanden hat, wenn er dafür gestorben ist, soll das auch im Film sein. Ja. Und es ist im Film.
Ja.
Alter.
Ja, ist richtig.
Also es ist eine totale, das ist jetzt nicht so krass, es ist eine totale, aber es ist übel, wenn du weißt, dass es ein echter Mensch ist, der da gerade überrannt wird.
Ja.
Bei dem Dreh sind, nur bei diesem Wagenrennen, ne, nur bei diesen letzten 20 Minuten oder so des Films, sind über 150 Pferde gestorben.
Nein.
Mhm.
Also da musste was gemacht werden. Es gab den großen, wir kennen auch Jacques Cousteau, ne? So der geistige Vater Jacques Cousteau war Jean Payne-Levé. Pain Leaf, nur auf Französisch.
Schmerzblatt, und, ja.
Nee, L-E-V-E, aber mit Enchanté irgendwas. Der schlitzte vor laufender Kamera Seepferdchen auf, um die Kinder da halt rauszuholen. Nur für den Effekt, dass die Kinder halt aus dem Seepferdchen rauskommen. Der bezeichnet sich selbst übrigens als Tierfreund und so weiter. War er im Prinzip auch, aber mit dem Mindset aus den 50ern.
Hm.
Ne? Also das war das Problem.
Ey, die Nummer.
Für Rinderblut in Szenen haben die halt immer Rinder am Set gehabt, die sie halt aufgeschlitzt haben, abgezapft, wieder zugenäht haben, das Rinderblut benutzt haben und das so lange, bis die Kuh tot war. Halt eben sich regenerieren konnte, weil braucht ja nur ein paar Stunden, bis das Blut wieder da ist. Dann kannst du wieder von vorne aufschlitzen, ziehst wieder ein bisschen Blut an, nähst du wieder zu und machst halt weiter.
Genau, für jeden, der sich gefragt, was Charlie Sheen heute so macht.
Ja. Also solche Geschichten sind dann passiert und deswegen gab es dann irgendwann diese Aha. Und
warte mal bitte kurz, Tobi, red mal das nicht so weg, ey, das nimmt mich gerade ehrlich gesagt mega mit, ey. Die haben da Stolperdrähte aufgebaut.
Mit den Pferdefallen.
Und die Pferde in voller Geschwindigkeit da reinrennen lassen.
Stuntman oben drauf gesetzt, in Protektoren und dann das Tier voll in die Stolperdrähte.
Es gibt heute Pferdetrainer, die speziell Fallpferde trainieren, also die wirklich bei sowas wie hier, wie ist er denn von Spielberg, Warhorse und sowas, dass die Pferde halt wirklich filmschön halt
sich aufs Maul packen können. Aber wenn du mal guckst...
Klingt immer noch mega gefährlich, ey.
Ja, aber wenn du mal guckst, zum Beispiel bei Herr der Ringe haben sie das zum Beispiel auch gemacht. Da haben die das aber Teil-CGI sogar phasenweise gemacht. Die haben die Darsteller, die haben die Darsteller auf Kunstpferde gesetzt, die so da waren die Beine und sowas, die waren halt grün, damit das animiert werden kann. Die saßen im Prinzip auf Maschinen, die sich bewegt haben, oben rund wie ein Pferd.
Ja.
Und da haben sie die halt dann zum Beispiel einfach zur Seite halt wegfallen lassen oder solche Sachen. Oder halt wirklich ganz üble Szenen haben sie dann halt irgendwie animiert oder sowas. Aber damals, ja, anders ging es halt leider nicht. Ich finde es furchtbar barbarisch.
Moment, wir sind noch nicht fertig, ne? Also jetzt kommt erstmal Stand 1977, die American Human Association wird gegründet. Wie denn da aufgeschrieben? Erste rechte Welle? Okay, keine Ahnung mehr, was das bedeutet.
Rechte, also die ersten Tierrechte.
Achso, die erste tierrechte Welle, genau. Dann ging es nämlich los, dass die erste...
Erste rechte Welle, was habe ich denn da aufgeschrieben?
Genau. Keine Tiere am Set mehr vernichtet. Ja, wir dürfen keine Albino-Kaninchen mehr geschlachtet werden für die Szenen. Ja. Folge dem weißen Kaninchen.
Kein jüdisches Pferd.
Wie war das immer hier bei den Simpsons? Warum malen sie das Pferd weiß und schwarz an? Weil wir Kühe brauchen für die Szene. Warum nehmen sie da nicht echte Kühe? Weil echte Kühe aussehen wie Pferde in der Szene. Und was ist, wenn sie mal ein Pferd brauchen? Ach, dann binden wir meistens nur ein paar Katzen zusammen.
Ey, diese Sache mit den toten Pferden bei Ben Hur, Mann, die geht mir, ey, das nimmt mich
Das ist schlimmer als die toten Stuntmen, ne?
Ey, ich bin echt kein militanter Veganer oder so ein Scheiß, ne? Aber das nimmt mich echt, das macht mich echt wütend, ohne Scheiß.
Ja, das ist echt krass. Aber pass auf, wie gesagt, also die AHA existiert jetzt, hat die ersten, also als Non-Profit-Organisation ursprünglich gegründet, hat aber jeder einen Fick drauf gegeben, weil man musste die nicht haben. Das ist übrigens diesen Spruch, bei dem Dreh wurden keine Tiere verletzt, ne? There were no animals harmed. Den haben die erst 2004 unter Patent gekriegt, dass das ein geschützter Satz ist. Okay. Von wegen, du musst das und das erfüllt haben, damit du das da hinschreiben kannst.
Ja.
Das heißt, bis 2004 konnte den praktisch jeder da hinschreiben.
Okay.
Also ob das stimmt oder nicht. Irgendwann in den 80ern kam dann die Nummer, ich glaube 82 war es, dass einige von diesen Organisationen, die es in Amerika gibt, hier so die Directors Guild und so weiter, ne? Diese ganzen,
die Gewerkschaften.
Diese Gewerkschaften, diese MCA, MC, was immer hinter den Kameraleuten steht, das als Pflicht anzusehen, wenn die Leute, also wenn der und der Regisseur, der Teil der Directors Guild ist, den Film dreht, dann muss der von der von der AHA abgesegnet worden sein.
Okay.
Mittlerweile ist es gang und gäbe, aber halt erst seit 2004 ist das Ding rechtlich geschützt, das muss man sich auch vorstellen.
Das sind 16 Jahre fast. Ey. Ja. Also 16 Jahre ist halt irgendwie so im Vergleich zu, seit wann es Film gibt, halt nicht.
Das sind 27 Jahre seit nach der Entstehung der AHA.
Ja.
Das ist schon krass. Und jetzt kommt's aber, die AHA ist prinzipiell sinnfrei, weil die steht unter ganz enormer Kritik, anhand sogar von belegbaren Beispielen, dass die einfach super kaufbar ist. Das eine ist, das gilt nur für Filme, die in Amerika gedreht wurden. Alles, was du in Amerika gedreht hast, wenn das cool mit Tieren waren, kriegst du dieses Siegel. Was du woanders gemacht hast, spielt keine Rolle.
Okay.
Bestes Beispiel
genau, mach mal ein Kuhporno in Indien.
Nein, wirklich. Der Hobbit zum Beispiel, ne? Also nicht Herr der Ringe, der Hobbit von, wann war das? 2013, glaube ich. bei dem Dreh von Der Hobbit sind 27 Pferde draufgegangen.
Oh.
Unter anderem eine unbestimmte Anzahl von Ziegen, Schafe und Hühner. Und die sind alle verreckt, nicht beim Dreh, sondern während der Aufbewahrung auf diesem Hof, an den sie gelagert haben. Die haben nicht so Fressen bekommen, die sind krank geworden, die sind unter monströsen Bedingungen gehalten worden.
Ja.
Am Set selber sind keine verletzt worden. Und bei den Drehs in Amerika ist auch keiner verletzt worden. Also hat der das Siegel bekommen. There were no animals harmed. Das stimmt nicht. Wir haben 27 tote Pferde.
Ja, krass, ey.
Aber weil die haben das eingestuft als unter speziellen Umständen, weil sie in Neuseeland gedreht haben. Hm. Ne, also das ist, die ist prinzipiell wirkungslos. Du hast zum Beispiel was richtig krasses bei Life of Pi. Da ist ja mega viel schiefgelaufen bei diesem Film. Der Film ist moralisch echt nicht vertretbar, auch wenn er voll geil ist.
Echt?
Ja, die haben zum Beispiel auch die Preise für diese CGI-Firma so gedrückt, dass die Firma nach dem Film pleite war.
Ja.
Der Film
ja, dann Decke, aber, die haben aber einen Preis gewonnen für beste Special Effects.
Ja, aber die Firma gab's nicht mehr, also spielt keine Rolle. Ja.
Wer sich daran erinnert, als Life of Pi damals im Kino war, es gab ganz viele in Hollywood, die danach ihre Social Media Profilbilder zu Greenscreen grün geändert haben, im Favor von dieser Firma. Die haben Oscar gewonnen für ihre Special Effects, sind aber an dem Film pleite gegangen.
Ja, weil die so runtergewirtschaftet wurden.
Ja.
Also Life of Pi ist ein Film leider mit sehr vielen dunklen Facetten im Dreh. Und jedenfalls King hieß der Tiger, mit dem sie da gedreht haben. Das ist ja viel animiert, aber eben auch viel echt.
Richard Parker, ja.
Also King hieß der richtige Tiger. Und der ist in einer Szene, haben sie den ins Wasser geschmissen. Und der hat, Überraschung, die Orientierung verloren. Und wäre fast ertrunken. Hm. Also wirklich so richtig fast ertrunken. Ja. Nicht nur einmal gedöppt, ne? Der wurde trotzdem als No Animals Were Harmed eingestuft. Und wir reden hier von einem fucking Tiger, nicht von einem Huhn. Nicht, dass das, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, klar, ja.
Also das Tier kriegt das sehr deutlich mit, was da passiert. Wurde trotzdem als absolut uneingeschränkt tierfreundlich eingestuft, weil, und das ist so ein Ding, das ist nämlich rausgekommen, die Kontrolleurin, die damit zu tun hatte, war liiert mit einem der Produzenten. Und die hat es dann einfach durchgewunken. Das ist aber an die Öffentlichkeit geraten. Und so viel man war, also danach sind auch ganz viele so Skandale aufgedeckt worden. Das war so ein Klassiker, das ist wie Lobbyarbeit. Hier hast du 1 Million, wink meinen Film durch. Egal, wie viele Tiere dabei verreckt sind.
Krass.
Und wie gesagt, wenn du in Neuseeland oder woanders redest, ist eh scheißegal.
Eine besondere Umstände, weil wir sind nicht in den Staaten und die Staaten sind enorm, ne?
Ein paar weitere Beispiele.
Ihr habt keine Waffen, ihr seid die Assis.
Ja, und bei Fluch der Karibik gab es 1000, naja, 1000 ist übertrieben, es gab, glaube ich, irgendwie 110 oder sowas, tote Fische.
Ja.
Bei Flickr gab es mehrere tote Pferde auch wieder. Okay. Und beim fucking Zoowärter, hier dieser,
mit Kevin James?
Mit Kevin James gab es eine fucking tote Giraffe.
Warum?
Da ist eine Giraffe verreckt beim Dreh. Keine Ahnung, ich habe nicht gefunden, ehrlich gesagt, warum. Ich habe dann aber auch irgendwann nicht mehr so, nachdem ich zweimal geguckt habe, musste ich dann hierher fahren.
Ja,
weil das ist mir heute Mittag erst beginnt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Bei diesem Scheißfilm, und der wirklich doof war, der war zwar ganz nett, aber ist eigentlich ein blöder Film, ist eine scheiß Giraffe gestorben bei dem Dreh.
Ja, ich bleib auch immer,
wenn No Animals Were Harmed.
Wenn ich mich entscheiden muss zwischen meinen Tierfilmen, dann bin ich auch immer bei Matt Damons und Scarlett Johansson superguten Wir kaufen uns einen Zoo.
Ja, da gibt's eine Serie von. Ne?
Ja, furchtbar.
Jedenfalls, nee, das stimmt nicht.
Nee,
ich habe eine Serie gesehen, wo jemand eine Rolle in der fiktiven Serie dazu, egal. Jedenfalls, erinnert ihr euch noch an Cheetah? Diese Zoologen-Serie mit dem lustigen Affen und dem schielenden Löwen und sowas. Da hatten sie ja auch mega viele Schimpansen. Auch ständig mehrere am Set, die dann da rumgeeiert haben. Es gibt eine Szene, da besäuft der Affe sich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Ich kann mich vage dran erinnern. Ja. Ja.
Jedenfalls, der Affe war wirklich besoffen. Die haben den abgefüllt, damit der da besoffen rumtorkelt.
Oh Gott.
Ja, also
interessantester Arbeitstag aller Zeiten, ey. Also fragwürdig, aber auch sehr interessant.
Ja,
weißt du,
das ist so ein Ding. Ja, es gibt diese Association. Ja, man muss mittlerweile ein Siegel von denen haben, aber es ist offensichtlich nicht schwer, ein Siegel von denen zu kriegen.
Aber ich wollte gerade sagen, du kannst im Prinzip ist das, einen Affen zu quälen, so eine Strafe $25,000. Nein, einen Affen betrunken zu machen, kostet uns $25,000.
Genau, damit wir trotzdem dieses Siegel kriegen.
Ja.
Also das ist schon krass. Und da muss man sagen, Babe, ich habe da echt nachgegoogelt, wie blöd, und recherchiert. Scheinbar haben die sich daran gehalten, dass kein Tier danach geschlachtet wurde. Es gibt so ein paar Bildartikel, was geschah danach? Und ich sage dann, was geschah denn jetzt danach?
Ja.
Weil es gibt ja diesen Vertrag, da hast du mir 3 Sätze von erzählt. Jetzt erzähl mir, was danach passiert ist. Du findest nichts raus. Scheinbar ist wirklich nichts passiert.
Ich habe auch total,
sind die
total
einfach geil. Alt geworden.
Ich habe bei der Gala oder bei Promiflash halt auch so was mit den Tierstars der berühmten Filme geworden ist. So Free Willy und Schweinchen namens Babe und diese ganzen Sachen halt, ne? Und dann irgendwie auch jedes Mal, es fängt immer an, in dieser Bildergalerie fängt immer an, Babe. Ja, das Studio hat sich dazu verpflichtet, die Tiere, die beim Film eingesetzt wurden, quasi einen guten Lebensabend zu bescheren. Ja, alle Tiere sind laut Angaben des Studios ordentlich gestorben. Ja. Hatten noch ein schönes Leben und sind ordentlich gestorben. Nee, aber wirklich, sie hatten sich halt wirklich damals, bei Schweinchen Babe kann man wirklich von Tierliebe, kann man schon fast sagen, eigentlich ausgehen, die hatten sich wirklich dazu verpflichtet, dass diese Tiere einen guten Lebensabend haben. Das haben die wohl auch wirklich knallhart eingehalten.
Was halt
George Miller, auch Zeit seines Lebens, hat auch immer gesagt, ich würde für eine Action-Szene oder für einen Film eher 10 Menschen opfern, als auch nur einen Wellensittich. Ja.
Das Ding ist halt, das klingt alles schön und gut. Wahrscheinlich war es bei Babe auch so, sonst wird das Einzige, wie ich mir diese lange Drehzeit erklären kann.
Ja.
Naja, 99,9% aller Fällen wird halt ein Fick auf die Tiere gegeben. Ne? Ich meine, das siehst du auch, wenn du am deutschen Set unterwegs bist und du drehst mit dem Hund. Ja klar, der wird von allen gestreichelt, aber dieses scheiß Tier sitzt 10 Stunden an diesem scheiß Drehort und muss da halt performen.
Ja.
Na, also es ist jetzt nicht so, dass das Tier gequält wird, aber das wird da keinen Spaß dran haben, den ganzen Tag von wildfremden Leuten umzingelt zu sein und da ständig gezwungen werden, irgendwelche, die immer wieder die gleichen Abläufe zu machen.
Ja, deswegen, also jede Oma und jeder Opa von euch, der Kommissar Rex gerne guckt, geht am nächsten Mal zu ihnen hin und schlagt ihnen einfach direkt die Fernbedienung aus der Hand.
Ja, oder da gab es diese ARD- oder ZDF-Serie, irgendwas mit Charlie, unser Freund Charlie oder
das
so.
Das ist Cheetah. Ah, das ist auf Englisch. Okay. Ja, ja.
Mit dem Schimpansen.
Genau, das meine ich, da war der besoffen.
Ey, habe ich mit meiner Mama und meiner Schwester damals auch jede Folge geguckt, ey, von dieser verfickten, langweiligen,
Charlie, so hieß der
konservativen Kack-Drecks-ZDF-Serie oder was es war. Unser Freund Charlie oder was, wie das hieß, mit dem Schimpansen.
Ja. Und Clarence im Schirn.
Jahrelang halt erfahren, dass dieser Affe mega leiden musste und Stress hatte und ständig und regelmäßig verreckt ist und durch neue Schimpansen ersetzt werden muss. Ja,
die hatten auch immer mehrere am Set, weil halt unterschiedliche Schimpansen unterschiedliche Dinge konnten.
Mhm. Ja, deswegen sage ich,
ey, das ist scheiße, genau, wir reden von fucking Schimpansen.
Ey, das
ist auch so schön, parodiert bei Jay und Silent Bob hier, ne? Ja, bei dem neuen Scream-Film. Der Mörder ist ein Affe. Warum? Weil das Publikum liebt Affen. Ja,
genau. Wir lieben diesen
Affen. Dass mehrere Tiere da am Set sind für eine Rolle, finde ich grundsätzlich gut, weil dann muss der eine Schimpanse nur kurz 5 Minuten arbeiten und kann den Rest des Tages dann, was weiß ich was, Schimpansen so machen. Wichsen und Bananen fressen und rumtollen.
Sich am Finger schnüffeln, wenn es am Arschloch war.
So, und
Was Schimpansen
leisten. Ey, so ein Filmdreh ist schon anstrengend für uns Menschen, für alle Beteiligten. Und wir sind intelligente, kognitiv fähige Wesen, die verstehen, was da abgeht und Geld dafür kriegen und so weiter. Aber das Tier...
Genau, sagte er und gründete einen Podcast.
Ja, das Tier checkt halt nicht, was da abgeht, interpretiert vielleicht manche Signale sogar noch als Bedrohung, hat Stress. Viele Menschen, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Stress das auf uns Menschen und besonders auf Tiere auslöst. Wenn man an einem Ort ist, wo die ganze Zeit viele Menschen und Lärm und Zeitdruck und vielleicht noch beengte Verhältnisse sind.
Ja, und dann auch noch an großen Films, das hast du Megafons, dann hast du die Klappe, dann hast du noch Trillerpfeifen, alles mögliche, um 1000 Sachen zu koordinieren. Ja,
stimmt. Ich habe also den ganzen Tag in der Kanalisation gedreht. Das ist
echt?
Der Job ist nicht so geil, wie er klingt.
Für was denn?
Notrufhafenkante.
Notrufhafenkante?
Ja, haben wir in der Kanalisation gedreht. Das war der, im wahrsten Sinne des Wortes, beschissenste Drehtag meines Lebens. Das war grauenhaft. Also für alle, die jetzt da draußen sitzen und denken, ey Mensch, zum Film sollte man gehen.
Ich finde, das klingt spannend.
Ich mach Doku-Filme. Ja, also ich habe sowas ähnliches. Abwasserreinigungsanlage. Dreh mal eine Abwasserreinigungsanlage.
Wieso war das so eklig? Hast du da die Kacke dann überall gehabt, oder?
Ja klar, komm da mal gegen die Wand mit deinem Pulli. Hast du direkt so einen undefinierbaren schwarzen Streifen am Ellenbogen, der ziemlich merkwürdig riecht.
Waren das menschliche Fäkalien?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe dran gerochen, es stank widerlich, aber ob das jetzt Scheiße oder Moda war, konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es war halt so eine schöne, eklig dunkle Suppe, die so in der Mitte lang lief, in so einem kleinen Rinnsal. Also der war jetzt nicht überschwemmt das Ding, ne? Das war wir sind nicht in einem Hollywood-Film, wo man den coolen Kanalisationen dreht, sondern in Hamburg unter der Kennedy-Brücke in so einem alten, stillgelegten Ding, wo noch so ein bisschen Regenwasserabfluss, das trotzdem nach Scheiße riecht, langläuft. Also es war mega eklig.
Das war so, sehen, was in Hamburg so runterregnet.
So ein diaröses Flüsschen.
Ja, wirklich. Ja, genau. Genau das war's, ja. Dann sind wir nachher noch so ein bisschen tiefer rein, wo dann auch so die Gitter zur echten Kanalisation, sag ich mal, losging. Und das war so eklig, Mann.
Ich hab mich auch noch so ein bisschen mit der Spezies Schwein beschäftigt und herrlich. Ich hab unter anderem so eine knapp einstündige Arte-Doku über Schweine gesehen.
Hast du nicht versehentlich doch so eine Hitler-Doku angeguckt?
Fantastisch, absolut geil. Das typische Hausschwein übrigens, das ist die Spezies Sus scrofa domesticus. Also die domestizierte Form des Wildschweins. Bei einigen Schweinespezrassen sieht man bei den Ferkeln, die frisch gerade rausgekommen sind, sogar noch diese Zeichnung von den Wildschweinen. Und Schweine, also insgesamt, es gibt ja ganz viele verschiedene Unterarten von Schweinen. Schweine sind ein absolutes Erfolgsmodell der fucking Evolution. Schweine gibt es auf der ganzen Welt, in unterschiedlichsten Ländern, in unterschiedlichsten Rassen, Gattungen, Ausprägungen. Es gibt über 1 Milliarde Zuchtschweine unter anderem auf der Welt und noch viel mehr wilde Schweine. Es gibt zum Beispiel auf den Bahamas
Die schwimmenden diese Schweine. Ne?
Irgendwann vor ein paar hundert Jahren, vermutlich, man weiß es nicht, man vermutet, dass europäischen Siedlern da Hausschweine abgehauen sind und die leben bis heute da ein fantastisches, paradiesisches Leben auf den Bahamas, auf dem Strand und im Wasser.
Ja, vor allem im Wasser, das sieht so unendlich niedlich aus. Das, wie diese fetten Hausschweine, und die sehen ja wirklich immer noch so aus wie Hausschweine.
Ja, vor allem die sind total braun. Mit so total braun, perfekt braun Fell und sowas, aber es gibt tatsächlich schöne Anekdoten von Fotoshootings, wo diese Hausschweine tatsächlich Models in die Bikini-Ärsche gebissen haben.
Und ja, sowas. Die leben da, die leben da und paddeln da im flachen Wasser. Die Geschichte des Menschen und des Schweines ist absolut fundamental und tief verbunden. Die erste Wandmalerei eines Tieres, die man kennt, die ist über 30.000 Jahre alt, zeigt ein Schwein an der Höhlenwand. Ja? Seit ungefähr 9.000 Jahren.
Danke,
Dori. Es könnte sein, dass wir das schon länger tun, aber nachgewiesenermaßen halten wir seit rund 9.000 Jahren Schweine als Haustiere für Fleischerzeugnis unter anderem.
Witzig, das sind 21.000 Jahre später als Hunde.
Ja.
Als Fleischerzeugnis.
Ja.
Ja, aber finde ich spannend, weil ja Hunde gerade so für so Hofbewachung verwendet wurden.
Ne?
Ja,
und Schweinefleisch ist noch oder gerade heute in Europa und in vielen Teilen Asien das meist verzehrte Fleisch. Ja. Und das Interessante bei der Schweineforschung, finde ich, dass unter anderem, unter vielen anderen Aspekten, ist, dass die Domestizierung von Schweinen wohl auf den unterschiedlichen Kontinenten unabhängig voneinander geschehen ist. Also an unterschiedlichen Orten auf der Welt, völlig unabhängig, haben Leute gemerkt, ey, da gibt es diese Viecher, holen wir uns die doch mal auf die Farm. Ja. Übrigens, interessante Facts zur Benennung. Das weibliche Schwein heißt Sau. Das männliche Schwein Eber. Das Jungtier heißt bis 25 Kilogramm Ferkel.
Mal Frischling.
Ja,
Frischlinge sind Wildschweine.
Sind Wildschweine.
Da ist es ja auch, da ist es auch die Bache, ist der weibliche.
Ja, genau. Ja. Spanferkel essen ja viele. Spanferkel bezeichnet das Tier, das noch am Span, also an der Zitze, die Zitze vom Schwein wird auch Span genannt, saugt. Finde ich auch ein bisschen pervers, dass man eben so junge Tiere, die im Prinzip noch saugen, dann schlachtet und auf den Grill haut, aber gut.
Aber es ist köstlich. Aber falsch, gar keine Frage.
Ja.
Auf den Grillhaut ist so schön beschrieben. Einen riesigen Stab durch Mund und Anus haut, um es dann gleichmäßig über offenem Feuer zu grillen.
Wie war das bei American Dad? Ich krieg den Blick von Verrat einfach nicht rausgegrillt.
Bis 25 Kilogramm Ferkel. Ab 25 bis 50 Kilogramm nennt man sie dann Läufer. Übrigens gibt es genau wie bei Eseln, wenn die kastriert sind, nennt man sie ja hier
Macker.
Quatsch. Wie ist es bei kastrierte Schafe sind Hammel, ne?
Ich glaube schon.
Oder kastrierte Tiere, kastrierte also Pferde.
Ich weiß, ein kastrierter Esel ist ein Macker, deswegen finde ich es immer so witzig, wenn Frauen noch immer ihre Typen als das mein Macker bezeichnen.
Und bei Rindern heißen die dann Ochsen.
Es gibt auch einen eigenen Namen für kastrierte Schweinemännchen, da hören jetzt alle Star Trek Fans aufgeregt zu, die nennen wir Borg. Ein kastriertes Schwein ist ein Borg.
Das hatten wir mal bei Nobody's Perfect, als wir Nobody's Perfect gespielt haben. Was ist ein Borg?
Ja.
Das ist ein Spiel, da hatten wir uns einfach aus dem Wörterbuch einfach ein Fremdwort rausgesucht. Und dann müssen alle eine Antwortmöglichkeit abgeben und der das Wort rausgesucht hat, gibt auch die richtige Antwortmöglichkeit ab. Und dann geht das Spiel darum, dass geschätzt wird oder abgestimmt wird, was ist die richtige Antwort? Also wo gibst du deinen Punkt? Welcher Stimme gibst du der Antwort, von der du meinst, dass sie die richtige ist? Und da hatten wir genau das mal. Was ist der Borg?
Ja. Eine kybernetische kollektive Lebensform.
Oder halt ein kastriertes Schwein.
Da hatten wir auch mal Kackeköpfe.
Ja.
Stimmt. Ja, und das finde ich ganz geil, das hätte auch dem Herrn Hitler gefallen. Ein Eber, der zur Zucht ausgewählt wurde, nennt sich Endstufeneber.
Der Endgegner?
Endstufeneber. Da hast du es echt geschafft, Alter, wenn du der Endstufeneber bist.
Ja, wenn das klingt wie der Endgegner.
Ja. Klingt wie meine Sportlehrerin.
Ja. Der Vorgang der
Endstufeneber.
Der Vorgang der Geburt heißt Abferkeln.
Das klingt so hart nach
Kalben. Ja. Ab 6 Monaten beziehungsweise 100 Kilogramm.
Hast du gesagt, das klingt so hart nach Kalben?
Ach, abkacken, ja. Ab 6 Kilogramm, ab 100 Kilogramm beziehungsweise 6 Monaten sind Schweine schlachtreif. Und Schweine sind rein physiologisch dem Menschen erstaunlich ähnlich. Schweine sind genau wie der Mensch stressanfällig und bekommen ähnliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie der Mensch. Die Struktur und die Beschaffenheit des Schweinefleisches ist auch so ähnlich wie die beim Menschen. Deswegen wird in der Gerichtsmedizin zum Beispiel das Fleisch von frisch geschlachteten Schweinen benutzt, um so Schuss- oder auch Schnittverletzungen nachzustellen, um so ballistische Untersuchungen oder Experimente zu unternehmen.
Das ist irgendwie krank.
Das ist irgendwie ein bisschen eklig, ja, aber auch nachvollziehbar.
Nee, vor allem die Tatsache, dass das dem menschlichen Fleisch so ähnlich ist, dass es dafür verwendet werden kann.
Ja.
Und gleichzeitig auch als Schnitzel. Mhm. Krass, das ist halt schon irgendwie krank.
Ja.
Also
ja.
Im Prinzip ist das, wenn ich meinen Schweineschnitzel esse, esse ich praktisch die Konsistenz meines nervigen Nachbarn.
Also es gibt.
Das ist ja auch so, Tätowierer üben ja auch. Auf Schweinehäuten, obwohl ich mal auch gehört habe, dass das bescheuert ist, weil eine Schweinehaut ist halt fest und kalt und bearbeitet, weil eine menschliche Haut, die lässt sich ja noch so ein bisschen biegen und wabbeln und so, das soll ganz anders sein. Oder halt auf Orangen gibt es ja auch irgendwie manche Tätowierer, die da irgendwelche Sachen dran üben. Ja. Aber ja, Schweinehaut wird auch immer als Indiz genommen für alles Mögliche, was halt irgendwie auch kosmetisch oder halt so verschönerungstechnisch an der menschlichen Haut halt möglich ist.
Dann. Ja, ja, also das ist ein Riesending.
Ich hab eine Frage. Wie nannte man Schweine nochmal, wenn die so ungefähr 6 Monate alt sind? Sind das denn Läufer?
Läufer.
Weil es gibt so eine Statistik vom Bundeszentrum für Ernährung und dem Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft, Landwirtschaft, so zum Thema, wie jung sterben Nutztiere. Und Mastschweine werden im Durchschnitt im Alter von 6 Monaten geschlachtet.
Krass.
Bei einer Lebenserwartung von ungefähr 10 Jahren.
Ja.
Das stimmt, ist echt krass.
Ja, also 6 Monate ist tatsächlich so der, wie habe ich schon gesagt, da sind sie schlachtreif. Also man schlachtet die relativ früh. Vermutlich, weil das Fleisch da ein bisschen zärter ist.
Ja, und weil es billiger ist und schneller geht.
Ja.
Ja. Also ich glaube, das ist eher der Grund.
Ja. Es gibt 2 große Vorurteile gegenüber Schweinen, zu denen ich was sagen möchte. Und zwar gibt es die 2 Vorurteile gegenüber Schweinen. Sie sind dreckig und sie sind dumm. Zum Thema, dass Schweine dreckig sind, muss man Folgendes sagen. Schweine haben einen physiologischen Nachteil uns Menschen gegenüber. Sie können nicht schwitzen, wie bei Hunden. Mhm. Während Hunde das ja mit ihrer Zunge lösen, haben Schweine da eine andere Strategie. Sie lieben es, sich an heißen Tagen in Schlamm zu wälzen.
Und nicht in ihrer Kacke.
Ja.
Dann vor, logischerweise.
Also Schweine lieben es an heißen Tagen, sich in Matsch, in Schlamm zu wälzen. Und deswegen dieses Vorurteil, sie sind schmutzig. Dazu muss man Folgendes sagen, sie wälzen sich, wie du gesagt hast, Tobi, nicht in ihrem Kot, sondern in Schlamm. Schlamm ist nasse Erde.
Mhm.
Wir Menschen zahlen Geld dafür, uns sowas auf die Haut zu ballern.
Wichtig ist allerdings auch, dass bei schlechten Haltungsverhältnissen dieser Schlamm durchaus mit Scheiße gemischt sein
kann. Ja, dazu wollte ich gleich kommen. Also diese Schlamm reinigt sogar, das ist im Prinzip so eine Art Peeling und schützt vor Sonnenbrand. Und in kleinen, beengten Verhältnissen, also in vermutlich den meisten Mast- und Zuchtstellen, sind die so beengt, dass die keine andere Wahl haben, als sich in ihrer Scheiße zu suhlen.
Ja.
In Stellen, wo die Schweine ausreichend Platz haben, kann man beobachten, dass die in einer bestimmten Ecke des Stalls eine Kotecke einrichten und nur in diese Ecke kacken und dort dann auch nur zum Kacken hingehen. Das ist für ein Tier eine echt clevere Verhaltensweise.
Ja.
Schweine haben die Toilette für sich erfunden.
Es gibt total abgefahrene Sachen beim Scheißen bei Tieren. Zum Beispiel Leguane klettern zum Scheißen auf Bäume, um dann in Flüsse zu scheißen.
Hm.
Damit keiner die Fährte von denen, also keine Raubtiere die Fährte von denen findet.
Clever.
Die klettern extra auf Bäume, scheißen in den Fluss, klettern wieder runter und laufen dann weiter.
Ein bisschen asozial, aber auch clever.
Vögel sammeln von ihren Jungtieren, weil deren Verdauungstrakt so funktioniert, dass die Kacke vom getrockneten Urin eingeschlossen wird, dass die Vogelmutter bei ihren Jungtieren die Scheiße mit dem Schnabel aus dem Arschloch rausziehen kann und dann einfach wegfliegen kann damit. Ja, total das ist wirklich so, die ziehen wie so ein Sack Kacke und Pisse da raus und dann fliegen die den einfach weg. Ja. Vorzugsweise lassen sie es auf BMWs und auf Mercedes dann fallen.
Zum Beispiel Zwerggürtelschweife, meine kleinen Echsen, die ich da habe. Da ist auch so, dass die Jungtiere sich von dem Kot der Alttiere ernähren, anfangs. Leute. Weil sie halt noch nicht jagen können. Ja. Also ein bisschen können schon. Meine haben nach einem Tag gejagt, aber eben auch Scheiße gefressen, weil es einfach ist.
Meine haben nach einem Tag gejagt. Ich stand den ganzen Tag davor und habe die Fahnen geschwenkt, nachdem sie dann wirklich ihre erste Grille getötet haben.
Ich habe mit Schrotflinten, mit Maschinengewehren, meine ich natürlich, in die Luft geballert und America gebrüllt, als er nach nicht mal 24 Stunden gejagt hat.
Yeah.
Ja, das wisst ihr, was Tobi in seiner Freizeit macht. Ja, zum Vorurteil, Schweine wären dumm. Spoiler, das stimmt nicht.
Was?
Ganz im Gegenteil. Schweine gehören vermutlich zu den intelligentesten Spezies, die wir auf diesem schönen Planeten hier haben. Guckt euch mal YouTube an. Gib mal bei YouTube Schweine-Experiment.
Da gibt's haufenweise intelligente Schweine. Wir nennen sie Influencer,
Nein, es gibt vor allem viel mehr dumme Menschen und kluge Schweine.
Gib mal ein Schweine-Experiment oder Schweine-Intelligenz oder Schweine-Doku bei YouTube oder wo auch immer. Das ist mega interessant, ey. Da gibt es so Experimente, die komplett gefilmt wurden, wo die Schweine in komplizierte Labyrinthe geschickt werden. So Labyrinthe aus Heuballen mit verschiedenen Orten, wo Fressen sein kann. Da würdest du als Mensch vermutlich Probleme haben, dich zurechtzufinden. Die Schweine rasen da durch diese Labyrinthe und finden fast immer den mathematisch, optimalen Weg zum nächsten Futterpott. Das sind die perfekten Sammler. Schweine haben einen fantastischen Orientierungssinn zum Beispiel.
Mein Vater ist Metzger und der hat während der Ausbildung logischerweise auch im Schlachthof gearbeitet. Und das musste man damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, keine Ahnung. Und der hat es damals auf so einem Bauernhof gemacht. Also nicht in so einem großen, ekligen Schlachthof, sondern auf einem Bauernhof, wo die selber geschlachtet haben. Auf einem nicht großen Mastbetrieb. Und der meinte, es war, ich habe meinen Vater mal irgendwann mal konfrontiert, ist dir klar, wie klug Schwein ist? Und mein Vater guckt mich an so, ja, dafür brauche ich keine Dokus gucken. Die haben damals, als sie festgestellt haben, dass die Schweine sich so merkwürdig verhalten, wenn man da ab und zu mal ein Schwein rausgezogen hat und das nicht mehr wiederkam, haben die so einen Test gemacht und haben ein Schwein genommen, das geschlachtet werden sollte, rausgeführt und hinter die Halle gebracht. Sind dann rausgelaufen, alleine wieder, also ohne das Schwein, wieder rein. Und die Schweine kamen ganz normal wieder angelaufen und waren neugierig, was der Mensch da macht. Haben das Schwein nachher wieder zurückgebracht. Am nächsten Tag haben die dasselbe Schwein wieder rausgeführt, geschlachtet. Normalerweise Schlachtung, wenn du jetzt nicht die Horrorvideos guckst von irgendwelchen Arschlöchern, die in Drecksbetrieben arbeiten, geht das halt super schnell. Das Schwein steht da, du setzt ein Bolzenschussgerät an, drückst einmal ab und das Tier ist tot. Also du hörst nichts, du siehst nichts, da passiert nichts. Das Schwein ist einfach tot. Nachdem das geschlachtet worden war und die so ein bisschen gewartet haben und gemerkt haben, dass das Schwein nicht wiederkam, sind die alle vor denen weggelaufen, sobald die rauskamen. Also die Schweine, das haben die mehrere Male gemacht, das haben die, ich glaube, mit 5 oder 6 Schweinen gemacht. Also jedes Mal, wenn eins geschlachtet werden sollte, haben die dieses Experiment wiederholt und immer dann festgestellt, die Schweine haben das voll gemerkt, wenn das Tier nicht mehr wiederkam und tot war. Und dann hatten die Angst vor den Menschen, sonst nicht. Also die wussten ganz genau, was mit denen passiert.
Du kannst dir Bilder angucken, da im Netz Videos angucken von Schweinchen, die so Förmchen einsortieren. Das, was Kinder machen, also so Quadrate und Dreieck und Kreis in so Förmchen einsortieren, finde ich mega krass mit ihrem Rüssel, mit dem Mund. Es gab ein Experiment der Pennsylvania State University, wo Schweine so eine Art Joystick ins Maul gekriegt haben, um das an einem Bildschirm zu steuern und einfache Erkennungsaufgaben damit lösen konnten. Es gibt den Spiegeltest, wo man einen Spiegel aufstellt und da wird ein Spiegel aufgestellt und es ist ein Futtertrog in dem Spiegel zu sehen. Und fast alle Tiere blicken das nicht und wollen in den Spiegel reinrennen. Aber Schweine sind eine der ganz wenigen Spezies, die das checken, dass das auf einer anderen Seite einer Wand ist und außen rum rennen. Nicht alle Schweine schaffen das, aber viele schaffen das. Und Schweine lieben es, gefordert zu werden. Es gibt den sogenannten Effekt, Achtung, mal wieder ein Wort zum Klugscheißen. Es gibt den Effekt des sogenannten Contra-Free-Loading. Contra-Free-Loading, super stranges Wort, wird in der Wissenschaft benutzt. Das bezeichnet es, wenn ein Organismus es bevorzugt, für sein Essen zu arbeiten. Mm. Schweine lieben es, wenn sie irgendwas tun müssen für ihr Essen. Wenn du Schweinen die Option, die Option gibst, ey, in Futtertrog A kriegst du einfach irgendwas ohne, du gehst einfach hin und kriegst es. Und in Situation 2 machst du irgendeine einfache Aufgabe und kriegst dann dein Essen. Die Schweine wählen die zweite Option, dass sie erst eine Aufgabe erfüllen und dann ihr Essen kriegen. Schweine wollen gefordert werden.
Das habe ich auch mal gesehen in so einer Doku-Reportage oder was auch immer das war, dass bei Schweinen ein sehr hoher Grad an Depressionen festzustellen ist, wie auch immer man das bei Schweinen misst, aber frag mich nicht. Aufgrund dessen, und zwar nicht, wenn die irgendwie beschissen gehalten werden, weil eher gut, wenn ein Tier beschissen gehalten wird, wie in so einer Legebatterie, dann kann man sich wahrscheinlich relativ schnell daran denken, dass das Tier halt einfach unglücklich und depressiv dann halt irgendwie wird.
Ja.
Aber dass ich bei Schweinen auch auf dem Bauernhof halt irgendwie durch zu viel Routine ziemlich schnell so
Verhaltensstörungen.
Eine Verhaltensstörung bemerkbar macht, dass die halt auch anfangen, so Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wie dass sie anfangen, zum Beispiel dich, wenn du im Stall bist, dass sie anfangen, dich anzurempeln, nur um zu gucken, was halt passiert.
Ja.
Oder dass sie mutwillig, nur damit mal was anderes passiert, anderen Tieren halt irgendwie anfangen, in die Ohren oder in die Schwänze halt irgendwie zu beißen, nur damit wieder
ein bisschen,
damit was anderes passiert im Stall.
Ja, also zum Beispiel Depressionen kannst du bei Tieren im Prinzip genauso messen wie bei Menschen. Du hast so die größten oder die auffälligsten Indikatoren sind Lustlosigkeit und Zurückgezogenheit. Das kannst du bei Tieren genauso messen wie bei Menschen. Ja. Nur, dass die Tiere es nicht artikulieren, aber die zeigen es ja genauso. Ja. Ich wollte zu den Spiegeln nochmal was sagen. Wenn es jetzt heißt, so, oh krass, ist ja jetzt nicht so heftig, dass ein Schwein was bei einem Spiegel realisiert. Das ist ein fucking Spiegel. Doch, das ist krass.
Das ist riesig.
Weil das bedeutet. Und das muss man jetzt, wenn man das mal hört, mal kurz so durch den Kopf gehen lassen, weil sonst reilt man das, glaube ich, nämlich nicht, weil so ging es mir, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das bedeutet, dieses Tier ist in der Lage, die Tatsache, dass das Tier in der Lage ist, sich selber im Spiegel zu erkennen, bedeutet, dass das Tier kognitiv dazu in der Lage ist, zu erkennen, dass es existiert.
Ja.
Und das ist nicht selbstverständlich bei Tieren.
Und es gibt bei einigen Kampfhunderassen gibt es sowas auch, das ist wie so ein genetischer Defekt, die erkennen sich selber, ihr eigenes Ich im Spiegel und realisieren sich selber dadurch und werden dadurch depressiv.
Echt?
Das heißt, dann hast du dann irgendwie so einen Spitz oder so einen Boxer oder was auch immer, der in den Spiegel guckt, sich selber erkennt und wirklich buchstäblich sagt, ich.
Oh also Gott, bei Hunden.
Und dann dadurch depressiv wird, weil er sich seiner selbst bewusst wird.
Also so wie ich gelesen habe, bestehen Hunde diesen Test normalerweise nicht. Wenn Hunde in den Spiegel gucken, genauso wie auch Katzen, denken die, das wäre ein Spielkamerad, ein anderer Hund, versuchen mit dem zu spielen, merken, irgendwie macht der
ist immer... Ist aber pure Belastung für manche Tiere, wie zum Beispiel Hunde oder auch Katzen, wenn die sich selber anfangen sich selber wahrnehmen in dem Spiegel als das bin ich, dann ist das wie eine Reizüberflutung.
Also so viel ich weiß, checken die nicht, dass das sie selbst sind.
Die denken, das wäre ein anderes Tier.
Genau, die denken, das wäre ein anderes Tier, an das sie sich gewöhnen. Also das war bei allen den Hunden, die ich in meinem Leben gehabt habe, auch so, die gewöhnen sich da irgendwann dran, dass da noch ein Hund ist, der nur an der Stelle zu sehen ist.
Wie gesagt,
die checken nicht, dass sie das selbst sind.
Wie gesagt, es gibt ein paar, die realisieren das und für die ist das ein unfassbarer Stressfaktor, weil sie sich über sich selber bewusst werden.
Plötzlich. Also es gibt diesen Essenstest, den ich vorhin gesagt habe, wo man im Spiegel einen Essenstrog sieht, der auf einer anderen Seite einer Wand ist. Den bestehen viele Schweine. Es gibt noch einen tiefergehenden Test, wo Tiere irgendwo an ihren Körper, meistens ins Gesicht, einen Tupfer Farbe bekommen.
So macht man es auch bei Wahlen.
Genau. Und wenn du kannst dann die Theorie dieses Experiments, wenn das Tier dann versucht, diesen Fleck irgendwie wegzumachen oder so, ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Tier versteht, dass das, was da im Spiegel ist, es selbst ist. Und das ist riesig, diese Erkenntnis. Das ist Selbstbewusstsein.
Und das
bestehen Schweine nur zu einem Teil. Also da sind Schweine noch nicht so weit wie zum Beispiel Orcas, Delfine oder Belugas, auch Schimpansen.
Belugas, Beluga-Wale.
Aber Schweine sind fast so weit. Gorillas zum Beispiel, die sind nicht so weit. Wenn du, wenn du einem Gorilla einen Spiegel vorsetzt, dann wird er den angreifen.
Das ist so geil. Habe ich euch mal von diesem Experiment erzählt, was ich im Fernsehen gesehen habe, wo man getestet hat, wie unterschiedliche Affenrassen auf ein rohes Ei reagieren?
Das soll ja, 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 ja.
Ey, das ist so geil. Pass auf, ich muss das mal erzählen.
Wie hast du davon mal bei der Autofahrt erzählt? Ich habe mich nicht mehr eingekriegt.
Ey, das ist so geil. Es war klar, es waren Orang-Utan, ein Schimpanse und ein Gorilla. Und das waren Zoogeburten, und die, von denen man wusste, dass sie noch nie ein Ei gesehen haben. Ne, weil die Ernährung ist ja kontrollierbar. Und ja. Denen haben sie ein Ei vorgesetzt, um zu gucken, wie die Tiere darauf reagieren. Und das war herrlich. Also es war so in zwei Einstellungen aufgeteilt. So in der ersten, das ist so den Gorilla, der dieses Ei einfach unberührt anschaut und nichts tut. Schnitt so auf den Orang-Utan. Der saß dann und hat das so in die Hand genommen und damit irgendwelche Dinge getan. Und der Schimpanse hat sich das so ganz genau angeguckt. Das sah total lustig aus. Er hat das so richtig genau angeguckt. Hat so dran gerochen und so. Aber so richtig wissenschaftlich an die Sache rangegangen. Jetzt machen wir es rückwärts. Die zweite Einstellung sahst du den Schimpansen, der dann auf die Idee kam, das so auf seiner Faust irgendwie so kaputt zu machen und den Inhalt zu essen. Dann hattest du den Orang-Utan, der das Ding einfach so, der guckt es halt weiter so an, irgendwie spielt damit rum, und legt es halt wieder weg und macht irgendwas anderes, was ich auch schon sehr lustig fand. Und der geilste war der Gorilla, denn die Einstellung ging wie folgt weiter. Es passiert dir nichts, der guckt dir weiter auf diesen Ei und haut sich dann auf der Stirn kaputt und macht weiter. Die anderen Dinge. Ja. Also der Gorilla hat nicht geschnallt, dass was zu essen ist, und zerdeppert sich das einfach an der Stirn.
Ich hab aus Gründen. Ich hab neulich online das erste und wahrscheinlich einzige Bild in meinem Leben gesehen von einem adipösen Schimpansen. Also einen fettleibigen Schimpansen.
Krass, grauenhaft, dass es das gibt.
Der hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Der wird halt einfach fett, aber so wirklich adipös fetten Schimpansen zu sehen mit dieser Wampe und diesen Hängetitten. Mhm. Ich hab mich fast weggeschmissen vor Lachen, dass sie so unfassbar. Das war gut.
Boah, das fies, arme Tier, ey.
Fies, aber klingt witzig.
Ich habe letztes Jahr von einem Schimpansen gelesen, jetzt trifft mir völlig ab, ne, aber ist egal. Wir haben letztes Jahr von einem von einem Schimpansen gelesen, der ist aus einem, das war eine Zoogeburt, der ist dann ausgewildert worden. Mhm. So, und den hat man ein paar Jahre später, hat man den halt gesucht, das macht man dann ja so, nur zu gucken, ob es dem Tier gut geht. Den haben sie gefunden mit einem selbstgebauten Speer in der Hand.
Ach was.
Ohne Scheiß, da gibt's ein mega krasses Foto von, Alter. Wie der an so einem Ast hängt mit seinem Speer in der Hand, den er selber gebaut hat.
Nein.
Ja.
Hast du auch gesehen, ne? Das haben wir schon mal das Thema, ja.
Ich kenne
das. Das ist richtig krass, ey. Das muss ich google das mal, während du weiter willst.
Naja, also was ich zu Schweinen noch sagen wollte.
Das ist geil, oder? Boah, ich zeig dir gerade das Bild von dem adipösen Schimpansen. Oh,
das ist aber kein Schimpansen, das ist
ein Pavian. Ja, oder adipöser Pavian, Entschuldigung, ja.
Da gibt's auch ein geiles Video, wo ein Schimpanse versus Kleinkind, ein Schwein, fuck, wo waren wir Schweine? Schwein versus Kleinkind, wo die verschiedene Aufgaben kriegen, und das Schwein ist bei ein paar Aufgaben rein physiologisch behindert im Vergleich zum Kind, weil es keine Hände hat, sondern nur den Rüssel. Mhm. Aber rein auf der kognitiven Ebene sind die ebenbürtig. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass die Intelligenz von Schweinen und auch die Selbstwahrnehmung von Schweinen mit der von Kleinkindern vergleichbar ist. Und das ist krass. Also so, ich sag mal, so vorm zweiten, dritten Lebensjahr. Und das ist krass, Alter. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht und die Wahl habt zwischen dem Biofleisch vom Bauernhof und dem 80 Cent gut Netto-Scheißdreck.
Dann kauft euch eine Dose Bohnen.
Ja. Dann denkt da nochmal drüber nach.
Ey, ich sag sowieso, wie gesagt, allem Veganismus hin oder her.
Entschuldige, Richard hat schon wieder an dem Tee.
Ja.
Ich sag sowieso.
Nee, aber allem Veganismus und Vegetarismus und Co. hin und her, ey, wenn ihr euch Fleisch holt, so, ja, das im Netto und im Aldi und wo auch immer.
Das mag
super günstig sein, oder da mag immer super viel drin sein, aber erst mal wirklich, nicht mal von der Fleischtheke oder so, versucht mal irgendwie was mal irgendwie von einem Wochenmarkt oder sowas zu bekommen. Das schränkt den Fleischkonsum halt extrem ein, und B, schmeckt's halt, ihr kriegt halt auch einfach mehr für euer Geld, es schmeckt doch besser.
Also ich bin weder Vegetarier noch Veganer, sind wir eigentlich, doch, Richard ist so ein bisschen Teilzeit-Veganer, aber wollen doch nicht so riesengroß die Moralkeule schwingen, aber
überhaupt nicht. Es ist eine reine Qualitätssache halt.
Kauft halt nicht immer das beschissenste Fleisch. So, ne? Kauft halt das geile Fleisch.
Ja. Nee, es ist halt wirklich so. Alleine wie oft kaufen sich die Leute halt irgendwie Schweinesteaks oder irgend sowas, hauen das in eine Pfanne oder auf den Grill. Und die sind, nachdem sie dann gegrillt sind, halt irgendwie gefühlt 60% kleiner. Das ist, weil sie den Tieren halt vorher noch anständig richtig ordentlich was zu saufen geben.
Da wird so Wasser irgendwie mit reingemischt.
Genau, ne? dass die halt richtig ordentlich fett und groß und alles Mögliche dann halt irgendwie werden. Aber dann siehst du es ja auch in der Pfanne, wenn du es dann halt reinlust, das schwitzt sich aus ohne Ende einfach. Nur die lassen so viel Flüssigkeit phasenweise.
Kauft einfach, wenn ihr Fleisch kauft, dann kauft gescheites Fleisch. Mhm. Und
ich habe noch gar nichts gegen das Fleisch essen, aber kauft gutes Zeug dann wenigstens.
Ein interessantes Thema, das ich am Ende der Show jetzt nur ganz kurz anschneiden möchte. Der Siegeszug oder ich sag mal die Verbreitung der Schweine, ich habe es schon gesagt, über 1 Milliarde Zuchtschweine auf der Welt ist krass. Und das, obwohl 1/4 der Weltbevölkerung gar kein Schweinefleisch isst. Und zwar aus religiösen Gründen. Juden zum Beispiel und auch Moslems essen kein Schwein. Und warum das so ist,
erfahrt ihr in der nächsten
ist
Folge.
Ist tatsächlich bis heute nicht hundertprozentig klar. Also die Bibel bzw. der Koran, die sagen, ja, sind schmutzige Tiere, sind falsche Tiere. Die Bibel und der Koran argumentieren halt mal wieder moralisch. Also ist halt so, darfst du nicht machen. Wieso das wirklich so ist? Denn solche Dinge haben ja oft dann einen historischen oder wirklich kulturellen sinnvollen Hintergrund, ist bis heute nicht hundertprozentig klar.
Eine Zeit lang die größten Krankheitsüberträger?
So ja, wie pass Radler mal auf.
Okay, weil Muslimen und Juden, muss man wissen, das basiert auf demselben Buch. Ne?
Ja, ganz genau. Und es gibt zwei Theorien. Es gibt zwei Theorien, es gibt sogar mehr Theorien, aber es gibt zwei verbreitete Theorien dazu, wieso Juden und Moslems kein Schweinefleisch essen. Die eine Theorie sieht so aus, dass Schweinefleisch weniger haltbar ist als Geflügel- und Rinderfleisch. Also, dass in heißen Ländern das Schweinefleisch schneller schlecht wird, ja, und dass man deswegen aus praktischen Gründen darauf verzichtet hat. Hm. Diese Theorie ist milde gesagt Quatsch.
Ich wollte gerade sagen.
Denn es stimmt zwar, dass Schweinefleisch etwas schneller verdirbt als Rinderfleisch, aber nur minimal. Aber Geflügelfleisch verdirbt noch schneller. Also bei der Verderblichkeit ist Schweinefleisch in between zwischen Rinderfleisch und Geflügelfleisch. Und der Unterschied ist aber auch nicht so riesengroß. Und eine Zivilisation, die einigermaßen gelernt hat, mit Fleisch umzugehen, kann das handeln. Ja, also dieser Grund ist Quatsch. Ja. Es gibt die weitere Theorie, es gibt noch viel mehr Theorien, es gibt die Theorie, dass Schweinefleisch schlechter verträglich ist als Hühnerfleisch und Rinderfleisch. Es stimmt. Also unser menschlicher Organismus kann Hühnerfleisch und Rinderfleisch besser verdauen. Aber dieser Effekt ist minimal.
Weiß man, woran das liegt?
Das hat irgendwas das muss den Biologe erklären.
Okay.
Aber dieser Effekt ist minimal. Und den Effekt kannst du aus medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Studien, wenn du ein Scientist, rauslesen. Aber diesen Effekt kann vermutlich kein Mensch 1000 Jahre vor Christus erkennen, weil der minimal ist.
An alle findigen Hörer, ihr habt eine Aufgabe.
Ja. Dann gibt es die Theorie der Trichinellose. Es gibt die Theorie, dass Schweinefleisch damals von einem bestimmten Parasiten befallen war und dass die Leute deswegen gesagt haben, scheiß auf Schweinefleisch. Gilt mittlerweile auch als widerlegt, denn diese trichinellose Sache hat eine Inkubationszeit von mehreren Tagen bis Wochen und dass der Mensch 1000 Jahre vor Christus eine Woche, nachdem er das Schweinefleisch gefressen hat, merkt, das liegt daran, dass ich vor einer Woche dieses Steak gegessen hat, dass der diesen Wissenstransfer macht, ist sehr unwahrscheinlich.
Das halte ich aber für ein bisschen kurzsinnig, sichtig.
Also Trichinellose ist eine Sache, die du durch einen Bandwurm kriegst.
Mhm.
Und von dem Zeitpunkt, wo du das Schweinefleisch isst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du erkrankst, vergehen manchmal Wochen.
Mhm. Ja, aber es gibt Menschen auch vor 3000 Jahren waren ja keine Idioten. Menschen vor 3000 Jahren waren zum Beispiel die Griechen. Vielen Dank. Jetzt haben wir's. Aber so, und man Also die waren auch schon in der Lage, kognitiv Zusammenhänge herzustellen. Lass mich kurz ausreden.
Ja, bezweifle ich.
Dass jetzt einer hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt vor einer Woche oder ich habe mich jetzt die ganze Woche von Fleisch ernährt, von Schweinefleisch ernährt. Ich gehe drauf, dass es am Schweinefleisch liegt, keine Ahnung. Aber es wird mit Sicherheit jemanden gegeben haben, der kein Schweinefleisch gegessen hat, einfach weil er es sich nicht leisten konnte. Und dass der nicht krank wurde und der andere schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Transferleistungen gemacht wurden. Könnte.
Möglich, eher unwahrscheinlich. Außerdem zusätzlich vermuten Biologen, dass dieser Erreger zur damaligen Zeit in dieser Form noch nicht existiert hat. Trotzdem,
dann ist er eh wurscht.
Aber trotzdem, weil du hast seit zwei Wochen einen Haufen anderer Sachen gefressen, eher unwahrscheinlich.
Ja, ja klar, ne? Aber es gibt, trotzdem ist es so, wenn du dich von Schweinefleisch ernähren kannst, weil du Schweine hast, ich bin eine arme Sau, kriege ich dieselbe Krankheit nicht. Und Krankheiten haben ja, ich vermute mal gerade, ein Bandwurmerreger hat andere, wie nennt sich das, Symptome, als zum Beispiel, keine Ahnung, Scheißerei. Und, oder was auch immer man so haben könnte vor 3000 Jahren. Und weißt du, dass die in der Lage sind zu separieren, okay, dem geht's schlecht, dem nicht, warum ist das so? Gut, spielt erstmal keine Rolle, der ist eine arme Sau, der verreckt eh. Weil ich mir kein Schweinefleisch leisten kann. Aber wenn das 500 Mal in einem Dorf passiert, wo nur 1000 Leute leben, da wird man schon stutzig. Aber wenn der Erreger da noch nicht existiert, das ist
also die, wurscht. Wie gesagt, ich bin da kein Biologe. Die Theorie der Trichinellose gilt als widerlegt. Hat nur noch sehr wenige Anhänger. Die Theorie, die heute von den meisten Wissenschaftlern vertreten oder als korrekt befunden wird, ist die folgende. Es an einem bestimmten Punkt der menschlichen Entwicklung, als Getreide und so weiter ins Spiel kam, wurden Menschen und Schweine plötzlich Nahrungskonkurrenten. Während Rinder auf der Weide stehen und den ganzen Tag Gras fressen und Hühner kannst du die ganze Zeit von Korn und so einem Scheiß ernähren, sind Schweine Allesfresser. Und ein Schwein kannst du nicht nur von Gras ernähren, das geht ein. Oder von Körnern. Ein Schwein braucht, ähnlich wie wir Menschen, eine etwas ausgewogene Ernährung. Schweine fressen theoretisch ähnlichen Scheiß wie wir. Ja?
Also es ist ja gang und gäbe auf kleinen Bauernhöfen, denen einfach die Essensreste dahin zu schmeißen.
Genau. Schweine wurden zu Nahrungskonkurrenten zu Menschen, weil die das gleiche fressen wie wir. Außerdem lassen sich außerdem ist die Haltung von Schweinen aufwendiger als die von Kühen oder von Federvieh. Und wenn du kannst die nicht so gut über das Land treiben. Mit Kühen kannst du in riesigen Herden durchs Land ziehen und deinem Nomadentum fröden. Bei Schweinen wird das schwierig, denn die kommen mit Sonne und Hitze nicht so gut zurecht. Die brauchen Schatten und
die sind von Natur aus fauler.
Die sind fauler und klüger.
Ja. Also dann Schweine, Schweine nicht fressen, weil sie vielleicht auch ein besonderes Gut waren. Kann ja vielleicht auch sein, ne?
Ja. Und man, wie gesagt, man
oder einfach nicht essen, weil sie so köstlich sind. Wenn du einmal davon gekostet hast, willst du noch mehr. Und das treibt dich und deinen Hof und deine Gattung in den Ruin.
Oder in den Wahnsinn. Ja. Ich brauch Schwein.
Also man kann es halt natürlich nicht empirisch beweisen, aber man geht davon heute aus, dass das der Grund ist, wieso Moslems und Juden kein Schweinefleisch essen.
Die Idee finde ich gar nicht so unspannend. Ne? Also gerade wenn man jetzt so 3000 Jahre zurückgeht und so die Anfänge des Judentums, ich glaube, das sind etwas mehr als 3000 Jahre, 3.500 Jahre zurückgeht, da waren ja viele noch Nomaden, ne? Also ich meine, die landwirtschaftliche Revolution war vor 70.000
Jahren. Fang schnell mit dem Hörerfeedback an, er fängt an zu schwurbeln.
War vor ungefähr 70.000 Jahren und aber es waren, das ging ja nicht von heute auf morgen, dass alle sesshaft waren. Und wenn Schweine, ich stelle mir das gerade so geil vor, wie du so ein Schweinehirte bist und versuchst, deine Schweine irgendwie so 100 Kilometer weit zu treiben und die alle 20 Minuten, nö, ich hau mich jetzt da in den Schatten. Und dann grabe ich mir eine Eichel aus, bin dann satt und leck mich am Arsch, ich laufe nicht weiter.
Aber nicht nur darüber hinaus, dass Schweine zum Beispiel halt auch Allesfresser sind. Schweine sollen wohl auch zum Kannibalismus neigen.
Also, das tun so ziemlich alle Tiere.
Nee, es soll auch tatsächlich Fälle gegeben haben, in denen zum Beispiel auch Menschen an Schweine verfüttert wurden. Also Überreste von Menschen an Schweine verfüttert wurden.
Das ist kein Kannibalismus, ne?
Aber trotzdem sollen Schweine halt auch ihre Artgenossen, wenn die tot irgendwo sind, ist es auch schon passiert, dass Schweine die Schweine gefressen haben.
Wie gesagt, das passiert bei so ziemlich jeder Tier, passiert auch bei Menschen.
Schweine sind Allesfresser, wenn du den
leichten. Ich sage nicht, dass wir davon gefallen sind, aber trotzdem ist es halt erstaunlich, dass Feinde sowas
machen. Das ist nichts Ungewöhnliches.
Schweine, Kakadu und anderen fressen sie.
Schweine fressen auch Fleisch. Auch wenn sie kluge Tiere sind, Schweine sind Tiere und die sind Allesfresser und die haben Hunger. Wenn du hungrigen Schweinen einen Leichenteil hinlegst, fressen die das. Und
warum
da
auch nicht, die wissen ja nicht, dass es
und,
ein Mensch ist.
Und da irgendwas Moralisches rein zu interpretieren, das ist was für Idioten, das ist nicht für uns.
Ja.
Und das, was genau. Tobi gerade
so,
gesagt
so viel,
hat.
So viel zum Thema, wo ist meine Mama?
Ja.
Deine Mama war köstlich.
Dass Spezies XY zum Kannibalismus neigt, ist keine News.
Nee.
Rund 80% aller Tierarten fressen, wenn es nötig ist, auch ihre eigenen Artgenossen. Affen.
Inklusive des Menschen.
Inklusive des Menschen.
Affen. Ja. Affen sind da. Affen leben ja nicht nur von den süßen den Bananen und den süßen Früchten. Affen töten die gesellschaftlich Schwachen und essen sie.
Schimpansen, ja.
Aber
ja,
es ist die Schimpansen,
auch. Ja, klar, aber es ist halt aber, und sowas, die machen das.
Es
ja
ist halt aber die eine Sache, dass du deine Artgenossen aktiv tötest, um das zu machen. Es ist die andere Seite, dass du das machst, wenn dir das halt hingelegt wird.
Ey,
Schweine töten keine anderen Schweine.
Warst du mal beim Einwohnermeldeamt, Mann? Da kriege ich die Impulse auch permanent.
Ey, und wenn es halt bei Löwen zum Beispiel oder auch bei manchen Affenarten der Fall ist, dass sie Junge töten und so, das ist auch immer noch ein Unterschied, als ungefähr, wie viele waren das? 1 Milliarde Schweine in irgendwelchen winzigen Käfigen zu halten,
ja,
und sie und seit Jahrtausenden zu perfektionieren, wie man sie umbringt und ausschlachtet. Mhm. Also das ist nochmal was anderes.
Für jeden, der da mal mehr gucken möchte, ich glaube, wo war das?
Googelt, oder Ferkel lebendig kastriert.
Ja, googelt mal, ohne Narkose.
Googelt
mal, ich glaube, was war das? Das Schweinehaus in Sachsen oder so, was das ist, wo es so richtig, richtig hardcore zur Sache geht, was echt menschenunglücklich ist, wo viele Organisationen auch seit Jahren versuchen, das Ding zu schließen.
Shit.
Ja. Das war unsere Folge zu Ein Schweinchen namens Babe.
Ja, Leute. Wir hatten alles. Wir hatten gefolterte Tiere, wir hatten Affen mit Eiern, wir hatten Hitlers Mein Kampf.
Mhm. Hätte man niemals gedacht, dass das alles in einem Schweinchen namens Babe steckt.
Der Endstufen-Eber.
Endstufen-Eber.
Leute, bevor wir
könnte auch ein geiler DJ-Name sein.
Bevor wir zum Hörerfeedback kommen.
So oft der auf Hochzeiten auftritt, ne?
Bevor wir zum Hörerfeedback kommen. Wir hatten ein technisches Problem mit unserer Webseite bei der vorletzten Folge, bei der Actionfilm-Folge. Deswegen ist die verspätet online gegangen und es gab einen Hörer, einen Beruf, ein professioneller Webentwickler, der uns geholfen hat.
Dankeschön.
Geiler Typ.
Fettes Dankeschön. Dank, und viele Grüße an Robert aus Weißenfels, das ist bei Leipzig.
Robert.
Viele Grüße an seine Freundin Lise und seinen Sohn Henry, der uns...
Henry.
Sein Sohn Henry ist auch ein Riesenfan von uns mit seinen 3 Monaten.
Fan.
Und damit kommen wir jetzt zum... Das ist die neue Hörer-Ukulele übrigens.
Hörer-Feedback.
Gebt uns wie immer eure Hörerfeedback über kackundsach.de, über das Kontaktformular.
Das fühlt sich so falsch an.
Und ich habe hier die erste Zuschrift, die ist super passend zu unserem Thema. Ich weiß nicht, ob er unseren Teaser bei Facebook gesehen hat oder ob es Zufall war. Sebastian. Ich habe bis heute Mittag ein Landwirtschaftspraktikum gemacht auf einem Bio-Schweinemasthof. Heute mussten die Ferkel geimpft werden.
Ach so.
Dabei nimmt man die Ferkel ihrer Mutter weg und gibt ihnen die Spritze. Dabei muss man aufpassen, dass man der eingesperrten Mutter nicht zu nahe kommt, sonst beißt sie einen, wenn sie ein aggressives Tier ist. Während der Arbeit...
Völlig zu Recht.
Ja.
Während der Arbeit mit
versuch dem... Versuch mal einer deutschen Mutter ihr Kind zu entreißen zum Impfen.
Ja, aber nur die deutsche Mutter.
Jeder deutschen Mutter.
Die Endstufenmutter.
Ja. Also Sebastian schreibt, er hört während der Arbeit mit den Tieren unseren Podcast und ich musste plötzlich so laut loslachen, dass sich die Sau neben mir erschrocken hat und mir ins Bein gebissen hat.
Oh nein,
oh, scheiße.
Kurz gesagt, ich liege jetzt mit angebrochenem Bein im Krankenhaus.
Du scheiß Vollidiot, Mann. Schon mal was von Arbeitssicherheit gehört?
Und kann mehr von eurem wundervollen, verkackten Podcast hören.
Ey, so viel zum Thema, legt sich nicht mit einer Sau an. Mann.
Nee,
Mann, das ist gebissen und ein angebrochenes Bein deswegen.
Krass, Alter,
weil vor allem, da hilft ja auch kein Stahlkapp und nix. Ne?
Nee, also, da hilft gar nichts. Da hilft auskurieren. Einfach zusammenwachsen.
Ich meine, von wegen Arbeitssicherheit, was willst du denn machen, ey, wenn du dich beißt und dir bei das fucking Bein bricht?
Alter, ich habe damals beim Lackieren, ich habe ja als Lackierer im Sommerjob mal gearbeitet, habe währenddessen meinen MP3-Player halt auch irgendwie im Kopf gehabt und habe tierischen Anschiss von meinem Vorarbeiter gekriegt, von wegen Arbeitssicherheit. Wenn jetzt das Gerüst umfällt, Richard, dann musst du hören, dass einer Achtung ruft.
Ja, ja, gut, klar. Aber ich meine, also, das würde ich jetzt keinem vorwerfen. Ich hab bei solchen Arbeiten immer Kopf über Kopf.
Ja, du hast einen langweiligen Bürojob, nein, genauso ich mein, wie Fred und wie ich.
Nein, deswegen habe ich gesagt, bei solchen Arbeiten, ich habe ja früher auch
wir haben auch.
Komm mal aus einer Handwerkerfamilie.
Ja, wir klar, haben, aber trotzdem so.
Ey, wir haben aufregende Bürojobs in der Film- und Fernsehbranche.
Yeah.
Momo Sapiens aka Momo schreibt uns. Ich glaube, der hat uns auch schon mal geschrieben.
Ist aber nicht jetzt Anlehnung an diese Internet-Horror-Ding Momo, ne? Das kleinen Kindern,
ja, oder gesagt,
schneid dir die Oberschenkel auf, dann wirst du mich nicht mehr sehen.
Wie wär's mit einfach mit Michael Endes Momo?
Ja.
Das ist süßer.
Momo Sapiens schreibt eine kurze Info zu mir als treuen Hörer. Ich bin 28, habe Nautik studiert und bin einige Jahre als Offizier auf Gastankern zur See gefahren.
Gestankern.
Das sieht aber echt so aus wie Gestank. Bin einige Jahre als Offizier auf Gastankern, finde ich spannend, zur See gefahren. Wenn ihr da mal fachliche Infos rund um Schiffe oder das Leben an Bord braucht, könnt ihr mich jederzeit fragen.
Oh ja.
Teilweise war es wirklich ein schwimmendes Bordell. Außerdem noch etwas über mich, was sonst keiner weiß. Okay, das ist jetzt eine Sache, die niemand über Momo Sapiens sonst weiß.
Also lass sie uns im Internet verbreiten.
Ja. Ich wollte gerade sagen, gut, dass du es ganz uneigennützig bei einem Podcast angibst, der es im Internet verbreitet.
Nachdem ich einst mal den Koitus mit meiner Freundin beendet hatte, yeah, Sex,
Chapeau,
und mir noch etwas am Glied gespielt wurde, wuhu, geschah Folgendes.
1a.
Szene 69, Ort Schlafzimmer. Freundin, seit wann hast du da einen Leberfleck? Ich verwundert, ich hab da keinen Leberfleck. Freundin, doch guck mal. Momo Sapiens guckt auf sein prächtiges Glied. Oha! Das gehört da nicht hin. Freundin, es bewegt sich. Ich, was zur fucking Hölle? Stellt sich heraus, dass ich eine Zecke am Pimmel hatte.
Oh.
Scheiße.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das arme Lebewesen den Koitus erlebt haben muss. Wahrscheinlich eine Mischung aus Blutrausch. Schließlich war ich sehr gut durchblutet und Achterbahn durch das Ganze auf und ab.
Alter.
Scheiße.
Sowas schreiben uns die Leute, Mann. Ja. Felix schreibt, hallo, liebe Kackis. Ich bin seit Folge 99 dabei und finde euch großartig. Leider findet meine Mutter, ich bin 14, euch schrecklich.
Ja, natürlich.
Und hat mir,
yes.
Und hat mir verboten, euren Podcast in ihrer Anwesenheit anzuhören. Sie sagt, ihr redet ihr zu unkontrolliert.
Zu unkontrolliert?
Ja, sowas ehrlich, das hat die Mutter meiner Freundin auch gesagt.
Ist doch scheiße, Alter, das Feedback. Wir reden mega kontrolliert, Mann.
Nee.
Nein, ich find diese
Feedback. Hast du dir mal die letzte Folge mit Fab und Ani angehört? Nee, Mann.
Weil offensichtlich die Mutter nicht zu unserer Zielgruppe gehört. Ja. Also bitte für die Analyse weiterer Advertising-Maßnahmen. Bitte kurz Alter, Herkunft. Alter und Interessensgebiete der Mutter schicken, damit ich weiß, wen ich bei Werbung rausblocken muss.
Ja. Ja.
Und
genau. Alter und Interessen.
Nein, die drei Dinge reichen mir.
Was hast du nochmal angegeben, wenn wir Werbung machen, hat irgendwie relevante Werbegruppe irgendwie bis 25 bis Schlag mich tot und halt 40, irgendwie Interessen, Videospiele, Filme und Bier.
Ey, die sind immer drin.
Ja,
also die sind ja kompliziert, deutlich komplizierter, ne? Aber die drei sind immer drin. Videospiele, Podcasting, Videospiele, Bier und Gaming.
Ja. Weil Tobi schaltet ja unsere Facebook-Werbung.
Ja.
Ja. Ja, wir machen Werbung tatsächlich bei Facebook.
Ja.
Das ist
ja
nichts Verwerfliches.
Ja.
Nee, aber das ist immer das Schöne. Also ich mag das Hörerfeedback eigentlich auch ganz gerne, weil wie gerne hört man eigentlich, dass man das Verbot der Mutter ist.
Ich finde das auch mega.
Ich glaube, das war damals so, ich glaube, für Rammstein und für, weiß nicht, Nirvana und so war das Kompliment eigentlich.
Leute, es gibt nichts
mehr. Eltern verbieten dich, dann wirst du eigentlich gleich noch geiler.
Es gibt nichts Geileres, als wie wenn Eltern dich hassen.
Ja, das ist so fett.
Wir wissen auch schon von einigen Hörern, die uns gemeinsam mit ihren Eltern hören. Das finden wir auch cool.
Mega.
Ja.
Aber das ist so badass.
Ja. Da fühlt man sich so richtig Rockstar.
Mama, wenn die Mama das nicht cool findet und du das heimlich hörst.
Da fühlt man sich echt wie so ein Rockstar. Das ist ein bisschen geil.
Also wenn du deiner Mutter eins auswischen möchtest, dann spar ein paar Sommerjobs und dann kommen wir auch gerne bei dir rum.
Ja.
So, geile Zuschrift jetzt von Rachel. Hallo ihr drei. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf zu der Diskussion Physikthemen ja oder nein loswerden. Also kurze Erklärung von mir. Es gab ja diese Kontroverse, dass ein Hörer gesagt hat, Leute, hört auf, über Physik zu sprechen. Der hat sich ja sogar mittlerweile entschuldigt. Aber ich finde es nach wie vor ein interessantes Thema. Und Rachel schreibt, nur weil man kein Profi ist, behindert... Moment, nochmal von vorne. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf zu der Diskussion Physikthemen ja oder nein loswerden. Über Dinge nicht zu reden, nur weil man kein Profi ist, behindert das eigene Lernen und das Lernen anderer extrem. Ich bin Physiklehrerin an einem bayerischen Gymnasium und baue so oft es geht Sci-Fi-Themen in den Unterricht ein. Auch wenn der Lehrplan das leider nicht oft zulassen will. Dazu folgendes. Erstens. Wenn ich mit den Kindern über solche Themen rede, muss ich sie meist stark vereinfachen und das manchmal so stark, dass es streng physikalisch gesehen schon wieder falsch ist. Aber das ist okay, solange die Grundidee rüberkommt und das Interesse geweckt wird, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja.
Das bekommt ihr meiner Meinung nach übrigens immerhin.
Yes.
Yes. Zweitens. Wenn man nicht über Dinge sprechen darf, von denen man keine Ahnung hat, braucht man ja gar nicht in die Schule gehen. Geschweige denn überhaupt vor die Tür. Euren Podcast darf ich ja leider aus Gründen der Altersbeschränkung nicht im Unterricht vorspielen, aber das hält mich nicht von einer inoffiziellen Empfehlung für die Schüler ab. Macht weiter so, ich liebe es, wenn ihr über Physik sprecht. Liebe Grüße, Rachel.
Yeah! Yeah!
Yes!
Nee,
geil. Das ist ein Ritterschlag.
Das ist vor allen Dingen halt auch so, ja, irgendwo muss das Interesse ja herkommen und sorry, so der Meister hat öfter versagt, als der Lehrling jemals anfangen wird. So.
Geil, Alter, ich diffundiere gleich durch den Quantentunnel und schieße meine Makrogravitation in den Verbal Space.
Alles klar, wenn wir noch irgendwo kippen.
Wir kommen jetzt zum letzten Hörerfeedback des heutigen Abends.
Ich hab noch Erdnüsse, die kannst du rauchen.
Das ist jetzt, wir haben geiles Hörerfeedback heute gehabt, aber das wird was Besonderes jetzt. Mike schreibt, ich bin Koch.
Glückwunsch.
Mach mal was zu essen. Bestes Hörerfeedback, vielen Dank, das war alles.
Ich versuche einen Fuß in die Selbstständigkeit zu kriegen und seitdem begleitet ihr mich jeden Tag mindestens 6 Stunden.
Alter.
Erstens, Fred, bitte. Unterbreche Richard, wenn er wieder Tobi unterbricht.
Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, das muss gemacht werden, sonst ist dieser Podcast sehr einseitig. Ich bin ein notwendiges Übel.
Ja, Richard ist unvermeidbar. Um es im Marvel-Jargon zu halten, Richard ist unvermeidbar.
Deus ex ome.
Zweitens, ich hatte am 1.5. Geburtstag und meine Freundin, 7 Jahre liiert, findet euch ziemlich kacke.
Geil.
Und sie schenkte mir eine Folge mit euch zu hören, ohne dumme Kommentare oder etwaige andere Unterbrechungen ihrer Nichtwertschätzung.
Das ist das Sockengeschenk der Intellektuellen, finde ich super.
Wäre es möglich, dass ihr am Ende eurer nächsten Folge vielleicht, nun ja, eine Nachricht an sie übermitteln könntet? Liebe Freundin von Mike, er hat uns seinen Namen nicht genannt, aber hier vor dem Zeugentum tausender Podcast-Hörer im geilsten europäischen und stellaren Podcast der Kack- und Sachgeschichten, ich habe extra nochmal gefragt an Mike, ob er das ernst meint. Mike fragt dich, möchtest du ihn heiraten? Liebe Freundin von Mike,
bitte sag ja.
Möchtest du Mike heiraten?
Er fällt wahrscheinlich genau jetzt auf ihre Knie, so Blödsinn, auf seine Knie und hält ihr den schönsten Verlobungsring
hin. Das ist
so geil.
Das ist der erste Live-Heiratsantrag in der deutschen Podcast-Geschichte.
Ich bin so aufgeregt, ich bin richtig nervös gerade.
Ja, ich bin auf jeden Fall, also wenn das was werden sollte, wir wollen eingeladen werden.
Wir können ja kommentieren, was wir gerade denken zu sehen.
Eher halbnackt bedeckt mit Bierschinken und hat da zwischendrin einen Ring.
Okay, so viel aus Richards Psyche. Ich glaube, die saßen gerade auf der Couch.
Ich bin Hochzeitsfotograf, genauso läuft das ab, Mann.
Er kniet jetzt gerade vor einer unglaublich genervten Freundin, weil sie sich gerade eine 3-Stunden-Folge über Schweinchen namens Babe reinziehen musste. Und die dann total aufgeregt ist und so.
Geil, Leute.
Ja, und oder so sie sitzt halt jetzt ich schon, weinet halt irgendwie da, egal was ist. Der Typ hat echt einen kreativen Heiratsantrag drauf.
Ich drück euch die Daumen. Ach so, und wenn du jetzt übrigens Nein sagst, ne, dir ist klar, dass du nicht Nein sagen kannst, weil das Ding hier für immer im Internet bleibt.
Und wenn ihr heiratet und viele Kinder macht, dann ist der erste Film, den ihr guckt,
ganz recht, ihr lest Mein Kampf und schaut dann, hört dann die Folge.
und schaut dann Terminator 2.
Gut, Leute, damit kommen wir zu den...
Oh, ist das aufregend.
Wir wollen wissen, wie es ausgegangen ist, ja.
iTunes-Rezension.
Rezensionen.
Wir lesen die coolsten und hinreichend kurzen iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Und zwar Pillars schreibt, dank Kackzilla hier, eigentlich bin ich nur bei diesem Podcast gelandet, da ich wissen wollte, was das für Jungs sind, mit denen sich Hoxilla verbindet. Und tada, nun bin ich hier geblieben und habe fast alle relevanten Folgen nachgehört, ich werde bleiben.
Yes.
Der Move hat geklappt. Ja, warte mal, welche die da wären? Ich würde gerne mal wissen, was sind die relevanten Folgen zu Hoaxilla?
Stimmt, gute Frage. Von uns.
Ja, aber von uns, wenn man von Hoaxilla kommt.
Gute Frage, Alter.
Ja. Bist du Premium-Hörer? Hörst du Skepsis?
Lucky X Lukas schreibt, Balsam für die Nerdseele. Liebe Kackis, solltet ihr nochmal irgendwie eine Folge zum Thema Wikinger machen, würde ich euch gerne auf 2-3 Hörner Bier oder Met in meinen Heimatort bei Schleswig einladen. Hier gab es mit Haitabu eine der größten Wikingerstädte überhaupt und man kann sich relativ authentisch in einem nachgebauten Dörfchen angucken, wie die Wikinger gelebt haben.
Also wenn wir das machen, würde ich super gerne mal über den ganz doll unterschätzten Film Valhalla Rising sprechen. Mit dem...
Lass uns über Vikings sprechen. Genau. Ich fand Valhalla Rising blöd.
Wir ziehen uns nochmal irgendein nordisches Mythologie-Thema aus der Rippe, nur damit uns der Lukas zum Metsaufen einlädt. Finde ich ganz geil.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen Fehler in dem Plan.
Ich wollte gerade sagen, so Herr der Ringe und so, da waren wir halt auch bei Marco und Sina.
Und haben uns voll laufen lassen.
Met erzeugt einen ganz üblen Kater.
Ich weiß, aber ich mag kein Met. Ich trinke dann Bier.
Ja.
Eine Zuschrift von Orang-Utan Klaus.
Das ist der Bruder von Ulf dem Unterirdischen.
Orang-Utan Klaus.
Ulf der Unterirdische.
Das ist nach wie vor der beste Titel, ey.
Na Mann.
Alter, Falter.
Ich habe die Folge neulich noch gehört auf dem Weg zur Arbeit mit Ulf der Unterirdische, wie wir uns aber beölt haben, ey.
Super.
Ulf der Unterirdische. Okay, pass auf. Orang-Utan Klaus schreibt, mächtig Shackadelic Baby. Euer Podcast ist sozusagen das Braune vom Ei. Hashtag NoNazi. Niemand mag Klugscheißer, aber euch mag ich trotzdem.
Jeder mag Klugscheißer.
Wenn ihr irgendwann mal noch eine Big Lebowski-Folge macht, könnte ich danach quasi getrost den Löffel abgeben.
Also Big Lebowski kommt auf jeden Fall irgendwann, weil ich allein über den Film reden will. Ich liebe diesen Film.
Das Ding ist halt, ich denke mir halt auch die ganze Zeit, bald ist ja auch Sommerpause für alle, die jetzt auch neu dazugekommen sind. Jetzt ist der Moment, wo ihr sagen müsst.
Oh.
Aber bald ist wieder 2 Monate Sommerpause und ich sag mal so, in die vierte Staffel, lasst euch das auf der Zunge zergehen, in die vierte Staffel Kack- und Sachgeschichten einzusteigen mit irgendeinem geilen Thema. Ich glaube, dazu sollten wir vielleicht eine Abstimmung machen mal unter der Community.
Schau mal. Verspricht schon wieder Dinge.
Ich verspreche gar nichts.
Das ist nicht abgesprochen, Alter.
Ich sage nur, dass ich die Idee gut fände, wenn wir vielleicht die Community mal nehmen. Ja, aber du weißt, wie oft wir das auch wieder ändern.
Ja, aber die Idee war gut.
Na gut.
Nur weil es dein Thema ist.
Ey, die Idee kam von dir.
Ich weiß, aber nur weil es dein...
Okay, pass auf, kurzer Teaser, falls wir keine Umfrage machen. Wir haben jetzt schon geteased, die Idee war zwar von Richard, aber es ist mein Thema. Was könnte die erste Folge
sein? Na gut, Richard will eine Abstimmung. Na gut. Eine letzte iTunes-Rezension haben wir noch von ClassicZock TV. Farbnervt. Geiler Podcast, aber Farb hat in der Roboterfolge echt genervt. Enthusiasmus ist gut, aber die ganze Zeit anderen ins Wort zu fallen, muss nicht sein.
Ja, kennen wir auch hier.
Kennen wir. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so krass, ey. Leute, wenn ihr die aktuelle Sci-Fi-Tech-Folge Roboter und künstliche Intelligenz noch nicht gehört habt, hört ihr euch an, Mann. Das ist unser Opus Magnum. Besser wird Sci-Fi-Tech nicht. Die Folge ist brutal.
Brutal.
Die ist echt, die ist saudumm und witzig zugleich.
Und die ist mega geil, Alter. Gut,
vor
allen Dingen
aber auch saudumm.
Mega intelligent vor allem.
Ja. Und ich bin auch nach wie vor dafür, viele Hörer haben mir auch irgendwie geschrieben, so wann kommt das große Crossover zu fünft? Ja, hoffentlich bald. Und dann hoffe ich auch, dass wir es bei Andi und Fab machen können, weil ich will auch wie da in so einer
rauchen.
Ich will wie in einer tschechischen Talkshow halt wirklich doch gerne in diesem Keller sitzen, mir selbst gedrehte Cherokee-Indianer-Haar-Zigarren halt irgendwie einverleiben und dabei Kirschwässerle trinken.
Ja, Mann, das wird aber ein logistisches Problem, aber kriegen wir. Ja, Mann.
Kriegen
ja.
wir schon irgendwie hin.
Gut, meine lieben Herren. Meine lieben Damen und Herren, gebt uns euer Hörerfeedback über kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, patreon.com/kackundsach, ist auch auf unserer Website verlinkt. Ab $3 dürfen da alle den Premium-Kanal hören. Was haben wir da vor kurzem gemacht? Wir haben eine Bioshit-Folge über Karl Lagerfeld gemacht. Ne?
Die überraschend cool war.
Die überraschend cool und interessant war.
Mhm.
Ja.
Habe ich vorher ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil es ein Karl Lagerfeld ist. Aber
definitiv.
Der Typ ist cooler, als ich dachte.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben über übertriebene Verpackungen gesprochen. Zum Beispiel bei Schrott und die Welt. Und gebt uns eine iTunes-Rezension. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Hören könnt ihr uns wie immer bei Spotify oder über jede Podcast-App, die ihr euch so vorstellen könnt. Yeah. Alright, Leute. Dann machen wir für heute Schluss.
Genau.
Ferien auf dem Bauernhof. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.
Und oink oink. Übrigens, ein Fan hatte uns geschrieben zum Thema Verpackungen, weil wir uns darüber so aufgeregt haben, dass SD-Karten und USB-Sticks und Gedöns halt
in diesen
riesengroßen Plastikverpackungen halt auch irgendwie weggehen. Unter anderem halt auch diese Cartridges für Nintendo-Spiele und sowas, ne? Und irgendeiner schrieb uns heute und meinte, das ist zur Diebstahlsicherung, weil die so unverhältnismäßig groß sind, dass halt Leute das nicht einfach in die Tasche halt irgendwie stecken können. Ja. Was ich aber trotzdem auch von der Industrie nach wie vor keine gute Alternative finde.
Nee, überhaupt nicht.
So, dann stell die scheiß Spielehüllen in deinen Laden und mach es wie jeder billige Real oder so, dass wenn du das fucking Spiel kaufst, dass es die CD dann halt erst an der Kasse gibt, die dazugehört.
Zum Bleistift.
Ja.
Genial.